herzlich willkommen zur 871. Ausgabe des Sneak Pods. Wir machen heute ein Double Feature und sprechen über den Film Civil War und über den Film Challengers. Mit mir hier unser Tennisstar, das ist unser Gast, Jan.
Aufschlag, Satz, Sieg, Punkt, Spiel, Tennisbegriffe, hallo.
Du bist vom Fach, das merke ich schon.
Profi.
Petri Heil.
Und in seiner Paraderolle als Fotografin, das ist Christoph Perner.
Guten Abend. Und Stefan Giesbert mit seiner wunderbaren Frisur sitzt auf dem Schiedsrichterstuhl und verteilt haufenweise Strafen. Drakonische Strafen.
Das war ein Highlight, oder?
Ja. Das war komplett absurd. Guten Abend. Oh ja, der Team. Den habe ich ja gefeiert darum.
Erste Frage, wer hat mir denn diesen Film eingebrockt? Also,
Die Frage war schon sehr richtig formuliert.
Brock. Wer hat mir diesen Film eingebrockt, Meier? Ich weiß auch nicht.
Ja.
Schauen wir mal. Also ich sage ja eigentlich immer, ich gucke keine Filme mit Päpsten, keine Filme mit Präsidenten und keine Filme über Tennis.
Und du bist ja genau in der richtigen Woche hier gelandet. Präsidenten und Tennis.
Und Tennis gewonnen.
Genau, Päpste war noch keine dabei, wenn ich mich richtig erinnere.
Habe ich auch auf den Listen. Konklave möchte ich unbedingt gucken.
Ja, ich auch.
Weiß nicht.
Ich habe jetzt, nachdem in dem einen Film neulich Stanley Tucci nicht mit drin war, möchte ich jetzt unbedingt
Tucci-Film gucken. Der kann ja noch passender werden, wenn wir noch ein paar Wochen warten. Wer weiß. Aber ich glaube, der Papst wird gesundet, oder? Meine ich.
Der scheint noch kein Interesse zu haben, abzutreten, ne?
Nee, ich glaube, der Kollege aus England war ja jetzt zu Besuch.
Der Papst aus England?
Ah ja, klar. Der Ach so. King Charles, der ist doch quasi der Papst aus
England. Role Model in Sachen Fashion.
Genau. Das ist jetzt gemeine Insider, aber es stimmt. Aber lass uns doch mal erstmal zum Film zurückkommen. Du hast ja eben.
Lass uns erstmal zum Gast zurückkommen. Wir haben den Jan noch gar nicht vor, wo wir bei Päpsten sind, wollte ich gerade sagen.
Wo wir bei Päpsten sind.
Oh ja, sehr, sehr passend.
Wobei die eigentliche Podcast-Päpstin ist ja offiziell meine Podcast-Partnerin Christiane, wie ihr wisst.
Im Vatikan des Podcastens.
Im Vatikan des Podcasts.
Ja, also wer dieser ganzen Blase um Sneakpot, Wendeltreppe ins Nichts, KulturpessimistInnen und Spätfilm folgt, der hat da jetzt einige Informationen rausgezogen. Für den Rest ist es verwunderndes Zeug. Oder wenn man das erst in 2 Jahren hört.
Wer sollte das tun? Ich weiß auch nicht.
Genau.
Nee, für den Rest, aber unter welchem Stein lebt ihr? Also, ja.
Genau, also der Jan war ja schon 3 bis 17 Mal hier. Wenn man mehr von dir hören will, Wendeltreppe ins Nichts oder was empfiehlst du
genau,
aktuell?
Genau, dann macht man das ganz, ganz aktuell bei der Wendeltreppe ins Nichts. Da ist gerade eine fantastische Folge rausgekommen, in der die Person zu Gast ist, die heute fehlt, nämlich der Bob. Und wie der sich geschlagen hat, als Staffelgewinner gegen die andere Staffelgewinnerin im Quiz antretend, kann man da, glaube ich, hören.
Das ist sehr grandios. Ich möchte danach nochmal intensiver mit dir darüber reden.
Das war ein großer Spaß.
Eine grandiose Folge.
Tja, ich sag mal so, ihr beide hättet es auch ins Finale schaffen können.
Nur wieder richtig starten müssen. Mehr als einen Film können.
Alles gut. Wir hatten in der Staffel mit euch allen großen Spaß, auf jeden Fall.
Ja, das stimmt. Das war wirklich schön. Genau. Der Stefan hat ja eben schon angedeutet, wir machen heute Double Feature und hat natürlich auch die Filme jetzt schon direkt falsch rum genannt. Wir fangen nicht mit Civil War an.
Stimmt, ja. So stand es ja auf meinem Zettel, deswegen ich kann dann nur vorlesen. In der Einleitung kann ich lesen, sonst nix.
Ach so. Sondern mit Challengers, den Tennisfilm. Und Jan müsste uns mal eine Zusammenfassung liefern, damit wir wissen, über was wir überhaupt reden.
Oh, das noch. Das hatte ich befürchtet, dass es mich trifft.
Klar.
Also Zusammenfassung ist, glaube ich, gar nicht so leicht gemacht, weil man merkt sehr schnell, der Film ist nicht chronologisch erzählt. Das ist so vielleicht das bemerkenswerte Merkmal. Es geht irgendwie um Tennis und um eine Rivalität. Also wir haben eigentlich 3 Figuren im Mittelpunkt, 2 langjährige Freunde, also die schon, ja, 2 Männer, die schon als Jugendliche befreundet sind und ja auch gemeinsam aufstrebende Tenniskarrieren angestrebt haben, und eine Frau, gespielt von Zendaya in der Mitte, die dann ja mal mit dem einen was hat, mal mit dem anderen was hat, den einen dann am Ende heiratet und immer eine gute Idee, nicht nur ihre, nicht nur seine Ehefrau wird, sondern auch Mitarbeiterin, Coach und alles, was da noch so dranhängt. Und im Prinzip begleiten wir dieses Beziehungsgeflecht über verschiedene Epochen, Jahrzehnte, gipfelt eben in einem Tennismatch zwischen den beiden Männern, das ganz besondere Bedeutung hat, das so, ja, das ganze Rahmen doch am Anfang und am Ende mehr oder weniger stattfinden. Währenddessen springen wir eben immer durch die Epochen, sehen sie mal als 18-Jährige, sehen sie dann mal wieder an verschiedenen Stadien ihrer Beziehung. Der eine, wie gesagt, mit der weiblichen Hauptfigur zusammen und der andere immer auch so ein bisschen weiterhin der Rivale. Wir sehen auch die Entfremdung der beiden Männer und das ist so grob das Geflecht, um das es hier geht, würde ich sagen. Ich weiß nicht, ob wir noch gewisse Schlaglichter oder Punkte in dieser Entwicklung.
Nee, was für mich das nicht Highlight, aber was mir sehr gut gefallen hat, ist, wie sich das Tennismatch immer parallel zur Story entwickelt hat. Also war natürlich vorhersehbar und ist auch leicht zu machen, aber das war irgendwie so geschmeidig damit reingewebt.
Das ist schon geil. Dann beginnt eindeutig gerade von der Handlung der dritte Akt des Films und dann beginnt der dritte Satz des Tennismatches oder so. Ne? Also das ist so ein bisschen,
Der andere hat die Oberhand, geht hin und her.
Das ist schon cool gemacht.
Ja, das ist wirklich.
Ja, ein paar Sachen waren cool gemacht. Und ich muss sagen, die Tennisszenen haben mir tatsächlich mit am besten gefallen. Das, wo ich mich auch gefragt habe, so, wie ist das wirklich gemacht? Weil es sah schon ziemlich gut aus, wie sie auch gespielt haben.
Die haben echt gut gespielt, auch sie, oder?
Ich meine, klar, die haben halt, man hat nicht gesehen, wie der Ball dann ins Feld geht, gell? Man hat gesehen, wie sie drauf prügelt in Richtung Kamera. Aber es sah ziemlich gut aus. Und was mir auch sehr gut gefallen hat, war, dass sie ja, und da kann man dann schon drüber streiten, ob einem das gut gefallen hat oder ob es Gewichse ist, dass sie so verschiedene Optiken gemacht haben. Also die haben ja zum Teil dann so Ego-Perspektive der Spieler, dann Ego-Perspektive des Balls.
Das war fies, fand ich.
Ja klar, war das fies, aber es war schon eindrucksvoll und auf dem Tennisplatz, es sah immer gut aus. Also
okay, ich möchte auch sagen, eigentlich haben mir zwei Szenen sehr gut gefallen. Und die eine ist auf jeden Fall dieses Tennismatch, das wir sowohl immer wieder die ganze Zeit sehen, als dann eben auch am Ende so als Eskalation. Und da war einiges los. Da wurde auch kreativ was ausgepackt. Wie gesagt, POV des Balls. Manchmal fühlt es sich so an, als würde jetzt bei Mario Tennis irgendwie Bowser zum Superschlag ansetzen. Weißt du, ich meine, also das sieht manchmal fast übermenschlich aus. So von den Perspektiven, die da gewählt werden.
Die
und
auch
so
hochspringen, gell?
Genau,
völlig lächerlich.
Also natürlich war das irgendwie. Ich habe mir auch erklären lassen, dass alles, was da passiert, nicht viel mit echtem Tennis zu tun hat, aber ich glaube, es geht ja auch mehr so ums.
Aber es sah gut aus, ja.
Und das sah schon gut aus. Also ich glaube, das war echt, ja, dieses Tennismatch auch fast so als Tanz, als Action-Szene zu inszenieren, das war schon das Highlight auf jeden Fall. Also auch wenn ich zwischendurch nicht so am Ball war, nicht so dabei war, muss ich am Ende sagen, das war schon intens. Also da habe ich auch was gefühlt bei dem Tennismatch ganz am Ende, ne? Also ja.
Ich meine, was die Sache mit den Strafen angeht, die ich vorhin schon mal angesprochen habe, vielleicht hat sich da in den letzten 20 Jahren was getan, ich weiß es nicht. Ich habe lange kein Tennis geschaut, aber es würde mich wundern, wenn es so viel strenger geworden ist. Das war ja krass, also wenn dir ein Fluch rausgefleucht ist, dann wurde man ja direkt mit Punktverlust bestraft. Ja. Ich glaube, das ist immer noch nicht so. Also das war früher nicht so und ich glaube, das ist immer noch nicht so.
Schwer zu sagen.
Es kommt halt immer drauf an, auf welchem Niveau. Weißt du, wenn das so ein Wannabe-Niveau ist, wo alles super streng ist, dann passiert es vielleicht, aber...
Aber auf Weltniveau, wenn wir uns überlegen, wie früher rumgeflucht und geschimpft wurde bei McEnroe und Connors und auch später noch. Also und da wurde dann verwarnt und nochmal verwarnt und dann beim nächsten Mal kriegst du aber einen Punktverlust und dass wirklich mal ein Punkt abgezogen wurde, das ist quasi nie passiert, hin und wieder mal, aber also es war wirklich die Ultima Ratio. Und hier ist es ja immer sofort passiert. Hat sich einer geärgert, hat Fuck gerufen, direkt Punktabzug. War ein bisschen viel, finde ich. Ja. Aber war ja kein Sportfilm in erster Linie, gell? War ja schon eigentlich eher ein Beziehungsfilm.
Eher ein Beziehungsfilm. weiß nicht, habt ihr von dem Regisseur schon andere Sachen gesehen? Luca Guadagnino? Dann hat man so ein bisschen mehr Spiel dafür.
Ich gucke mir nicht nach den Regisseuren. Was hat er noch gemacht? Ich weiß es nicht.
Call Me By Your Name ist der Bekannte, der Pfirsich-Film.
Ach du Scheiße, das hätte ich geahnt. Ja, okay. Ja, okay, das erklärt für mich einiges.
Okay, das ist gerade Queer rausgekommen, heißt er, mit Daniel Craig, glaube ich.
Davon habe ich gehört, ja.
Das Suspiria-Remake ist auch von dem, jetzt bin ich schon am Schwimmen, dieser furchtbare Bigger Splash mit Tilda Swinton ist, glaube ich, nicht so bekannt. Der war auch von dem.
Okay.
Love, ja. Also es sind oft Filme, ja, oft Beziehungsfilme, die manchmal auch so sehr, ich will nicht schon wieder viszeral sagen, sind, aber
das ist, was ich meine, glaube ich. Wie stehst du zu Call Me By Your Name?
Furchtbar. Also
angenehm, ich auch.
Etymologien kann der Mann gut, so, ja. Aber an sich ist das, also ich verstehe nicht, warum man das, diese Geschichte, die da passiert, romantisch findet. So ist, weißt du, irgendwie.
Ja, genau.
Ein älterer, unerträglicher Kerl, der die ganze Zeit übergriffig bei so einem Jugendlichen wird. So, und nur weil dem das irgendwie da auch gefällt, lesen wir da jetzt eine große Romanze rein. Super
ja,
unangenehm.
Ja, und der Jugendliche unangenehm. Ist auch total rücksichtslos gegen alle, die sich nicht wehren können. Also, ja.
Also das hat mir wirklich gar keinen Spaß gemacht zu gucken.
Ja, mir auch überhaupt nicht. Und das geht hier auch in eine ähnliche Richtung, weil ich finde...
Ich weiß, was du meinst, ja.
Gut, ich habe ja mal eine toxische Beziehung gehabt, hochgradig toxische Beziehung, und ich bin da wirklich empfindlich deswegen. Das mag sein, dass da andere weniger empfindlich sind und wenn sie zuschauen, aber also mir hat das wehgetan, das zu sehen, weil ich sie halt als unerträglich toxisch empfunden habe. Quasi in jeder Beziehung, also ich fand, sie ist so ein richtig toxisches Miststück. Das ging schon bei dieser Kennenlernphase, wo sie ja im Endeffekt, was sollte das, ja, wo sie die Jungs irgendwie ganz seltsam miteinander, Moment, gegeneinander, wie auch
das
immer.
Das ist meine andere Lieblingsszene, über die muss ich gleich noch reden.
Echt? Okay.
Mach erst mal.
Und auch dann später, wie in ihren... Ich weiß es gar nicht, war das nie ein Eheproblem? Ja, ich glaube, es war in den Eheproblemen. Oder nee, es war, glaube ich, in den Problemen beim Ehebruch. Oder ich weiß nicht. Wo sie dann so Sachen macht wie, so, er tut genau das, was sie will, aber ihrer Meinung nach halt zum falschen Zeitpunkt. Deswegen wird er mal bespuckt. Und die Reaktion daraufhin ist dann eine leidenschaftliche Szene mit absolut kitschiger Liebesmusik, wo ich mir denke, so, hey Junge, du hast nichts falsch gemacht gerade und sie hat dich bespuckt und du fährst da voll drauf ab. Was bist du denn, ja, was ist denn falsch mit dir?
Ich weiß, was du meinst, aber es gibt einen großen Unterschied zum Beispiel zu Call Me By Your Name, weil der Film versucht ja eine Romanze zu sein, irgendwie so. Weißt du? Ich glaube, bei diesem Film, bei Challengers, steht nie zur Frage, dass die Figuren moralisch integre Akteure sind, sondern wir wissen, die sind irgendwie für den Arsch und auch diese Beziehung sollte man lieber einfach sein lassen, in alle drei Richtungen, das weiß man auch. Und ich glaube, gerade an der Zendaya-Figur, wie heißt sie, Tashi, ist halt das Spannende, dass der Film ja auch die Geschichte davon erzählt und sie begleitet, wie sie quasi in immer tiefere Abgründe reinsteigt oder so. Das muss man nicht mögen, ich gucke das auch nicht so super gerne an, als diese Art von Geschichte, aber zumindest macht der Film den Fehler, das wirklich als Liebesstory, die irgendwie Aussichten hat, zu erzählen.
Na,
oder so.
Ja, aber sie bringen dann immer so Liebesmusik, so kitschige, gell? Also genauso auch, was ist, wenn ich verliere? Und dann fragt ihr Mann sie und dann antwortet sie das Toxischste, was man darauf antworten kann. Und daraufhin kommt halt ein schmalziges Liebeslied. Wo ich denke, so, was soll denn das?
Ja, also, aber ich will es auch nicht sagen, das ist alles nicht ernst gemeint. Ich glaube, der Film versteht es trotzdem gut, das zu framen als, das ist trotzdem verloren, weil wir dann immer direkt wieder danach montiert sehen, wie es komplett in den Bach runtergeht oder so, ne? Und wie auch die Figuren darunter leiden. Also ich glaube, das ist eher hier das Ziel, das zu erzählen. Das musst du nicht mögen. Ich fand es auch manchmal sehr unangenehm zu schauen, weil ich einfach sagte, geht doch einfach getrennter Wege, alle drei, so.
Ja.
Ja, aber ich glaube, der Film hat wesentlich besseres Auge dafür, als zum Beispiel Call Me By Your Name.
Und die Kennenlernszene mochtest du? Die war doch auch so extrem manipulativ von ihr.
Aber geil, pass auf. Also wir reden von dieser Szene, also ich glaube, wir reden beide von derselben, wo sie, da sind sie irgendwie 18 oder so und sie ist im Hotel, genau, sie ist im Hotelzimmer mit den beiden Jungs oder so. Und die beiden wetteifern da schon so ein bisschen, wer kriegt ihre Nummer, wer kriegt sie ins Bett, weiß nicht. Und sie eben, und das finde ich das Geile an der Szene, sie dominiert so diese Szene und kriegt es eben hin, total mit den beiden zu spielen und spielt auch so ein bisschen gegeneinander auf und hat sie wirklich so an der Angel, dass die beiden wirklich machen, was sie will. Und am Ende irgendwie entwickelt sich ja sogar eine Spannung zwischen den beiden und die beiden sind dann da am Küssen und rummachen so und sie ist so, wie so die Dirigentin der ganzen Szene.
Genau, auf ihr initiiert so. Wird. Total.
Und das finde ich geil, weil das war so, okay, ich dachte, das ist diese Art von Figur, die irgendwie so also schon fies ist, aber so voll die Herrin über das alles. Das ist schon, ja, aber, das ist schon eine Erzählung, ja.
Aber die Szene endet doch total fies.
Ja, das stimmt.
Also, was soll denn das? Ja, okay, wenn da eine Sexszene gekommen wäre, hätte ich eingesehen. Aber ja, die Szene endet ja wirklich absurd gemein. Also
eigentlich, also an das, was ich an der Szene eigentlich so mag, ist, dass sie auch die Spannung zwischen den beiden Jungs irgendwie rausbringt, von der ich dann also ein bisschen mehr einfach gehofft hatte zu sehen, weil das war für mich eigentlich das Interessante am Film.
Dachte ich auch total.
Und das ist auch oft eine Diskussion, so jeder redet davon, vielleicht war ich deswegen auch auf falsche Sachen vorbereitet, aber am Ende kommt das ja kaum vor. Also es gibt, selbst da in der Sauna, selbst als ich nochmal in die Arme fallen am Ende, so richtig Spannung gibt es da außer mal im Subtext gibt es eigentlich nicht. Das finde ich schade, weil ich dachte, okay.
Das muss man schon sehen wollen, oder?
Ja, also ich dachte auch, das wäre eine Erzählung, die so ein bisschen dann dieses, also wirklich mal ein Beziehungsdreieck erzählt, ne? Also ein Beziehungsdreieck ist es ja wirklich nur, wenn die beiden Männer auch bumsen. Das ist jetzt, ne? Also anders als bei Bridget Jones oder so. Und ich dachte, das könnte sowas werden, weil die Spannung irgendwie da war.
Was ist mit Bridget Jones? Was hat das damit zu tun?
Na, das sagen doch immer alle, sei so das berühmteste Liebesdreieck, aber es ist einfach kein Dreieck, weil die beiden Männer nichts miteinander haben. Wisst ihr, was ich meine?
Ach so, ja. Nur ein Winkel.
Genau, das ist ein Liebeswinkel. Das ist ein Liebes...
ein Liebeswinkel.
Eine Liebesecke.
Das klingt jetzt wieder so, wie so ein altmodischer Begriff, so ein Winkel, wo zwei stehen, die sich küssen. Ein Liebeswinkel.
So, und ich dachte, hier kriegen wir vielleicht mal das Gegenstück präsentiert, ein echtes Dreieck.
Dachte ich auch, ja.
Gerade, das ist ja eine Erzählung, die wir immer wieder in der echten Welt sehen, der ich auch meine eigene Biografie wiederfinde von, ja, irgendwie ist auch ein Knistern da für den männlichen besten Freund, aber man gesteht sich nicht ein, weil das kommt ja nicht in Frage. Man ist ja ein maskuliner Mann oder so. Weißt du, was ich meine? Das ist ja eine Erzählung, die gibt's. Gerade auch, weiß nicht, also in dem Klientel, in der Zeit, in der es ist, wäre es, also ich habe komplett damit gerechnet, dass es in die Richtung geht,
das
kommt.
Ich dachte, es wäre
leider
gar
nicht vor.
Man kennt diese Szene aus dem Trailer und
denkt,
das ist dieser Film. Und ich hatte auch, also, war völlig auf dem falschen Dampfer, was das angeht.
Davon hätte ich mir mehr gewünscht.
Ja, ich auch. Weniger Toxizität, aber dann mehr davon, aber ja.
Ja, es lässt sich, hätte sich auch kombinieren lassen, aber ja.
Er wurde mir auch fast so verkauft. Also ich finde.
Ja, finde ich schon.
So, es baut sich die ganze Zeit so auf, so, ja, okay, und jetzt.
Ja.
Wann ist denn.
Genau, die toxische Tante braucht ihr doch nicht, dann.
Also so, das finde ich jetzt auch viel sozusagen. Sie bleibt für mich immer noch die spannendste Figur am Ende in dieser Version des Films.
Really?
Auch wenn ich natürlich nicht mit dem übereinstimme, was sie macht, aber ich glaube, genau darum geht's auch, sich, das klingt jetzt auch verkehrt, an der Figur zu reiben. Ihr wisst, was ich meine.
Ja, ich habe mich zu sehr an der gerieben. Was ich sehr lustig fand, war, dass der Sohn, glaube ich, was, Sohn oder Tochter? Sohn, glaube ich, gell? Reinkommt und sagt, er hätte Spider-Verse gesehen.
Ja, geil.
Fand ich sehr spannend. Ja, gut. Easter Egg halt. Aber insgesamt nicht mein Film. Kann ich nicht sagen.
Tja, sind wir da schon bei der Bewertung? Meiner war es nämlich auch nicht so richtig. Vielleicht der am wenigsten schlimme von dem Regisseur.
Ja, hat mich sehr getriggert. Hat mich vielleicht ein bisschen weniger geärgert als Call Me By Your Name, weil er eben, ja, du hast recht, Call Me By Your Name ist ärgerlich, dass er so als Liebesfilm verstanden wird.
Und das ist hier nicht der Fall, sondern da geht es um Manipulation, geht es offiziell um toxische Beziehungen. So. Das weiß der Film auch, ja.
Ja, insofern besser, ja. Aber das macht mir halt gar keinen Spaß, weil das triggert mich halt.
Ja, also verstehe ich, und ich glaube, zum Spaß machen ist der ohnehin nicht in erster Linie gedacht.
Ah, was mich auch noch sehr genervt hat, war dieser stampfende Musikteppich, der häufig drunter war. Auch so ein bisschen zu laut und immer ein bisschen zu techno und also überhaupt die Musikentscheidungen habe ich.
Trent Reznor, gell?
Ja. Mag sein, aber hab's nicht verstanden. Also so weder dieses Techno noch die Liebesmusik. Also das war ganz seltsam. Wollen wir schon zu Punkten kommen?
Das klingt
auch noch
so.
Was zu sagen, Stefan.
Stefan? Ja.
Nö, also mir hat er, glaube ich, deutlich mehr Spaß gemacht als euch. Ich werde natürlich auch nicht so hart getriggert von dem toxischen. Also mich nervt sie dann, aber es ist halt so, ja, mein Gott, bist halt so. Deswegen, ich habe mehr die Schauwerte genossen, habe mich manchmal ein bisschen geärgert, dass manche Einstellungen zu draufschauend, gierig draufschauend auf sie oder auch die Männer waren, das fand ich irgendwie unangenehm. So, also ich hatte so manchmal das Gefühl, dass die Kamera so
voyeuristisch war.
Ja, so, oh, guckt euch an, geile Einstellung oder geiler Hintern oder guckt euch an, wie der oben ohne rumläuft oder geil oder jetzt habe ich ihn nackt von hinten und wow.
Ja, siehst du, da läuft alles darauf hin, dass es ein sexy Film sein sollte.
Also genau, dachte, so. Ja, dann dachte, macht halt auch was draus. So. Aber so ist es halt so, wir erzählen irgendwie so eine Komödie oder nicht eine Komödie, wir erzählen so ein Liebesfilm, der toxisch ist, aber eigentlich wollen wir irgendwie mehr zeigen und mehr was anderes machen, aber da haben wir uns nicht getraut oder so. Also es
ich habe auch gemerkt, dass ich wahrscheinlich mittlerweile viel zu alt bin und überhaupt nicht mehr dieses Schönheitsideal ich gar nicht mehr verstehe. Und zwar musste ich an, ich glaube, war das eine Herzrunde bei euch? Oder
ja.
Wo es um rattenartige Schauspieler ging oder
so. Ah, das wollte ich
oder
sagen.
War das bei Daniel?
Sexy Rodent Man ist ja irgendwie der
genau.
Neue Hype, ne?
So. Und das ist der Hype. Und damals habe ich so da ein paar gegoogelt und habe das so halb verstanden. Und als ich diesen Film jetzt gesehen habe, musste ich daran wieder denken, dass ich.
Total, ich auch beide Männer. Beide.
Beide Männer und die Frau auch. Also alle drei im Endeffekt. Aber vor allem die Männer eben. Dachte ich, okay, das ist dieses Schönheitsideal. Weil ich habe nämlich eigentlich so bei beiden erst zum ersten Mal gedacht, so. Warum wurden die jetzt besetzt? Weil die sehen ja nicht nach Tennisspieler aus.
Was du meinst, das wandelt sich irgendwie.
Und,
ich bin auch nicht so
dabei, genau,
aber. Halt.
Und es wandelt sich und ich verstehe es nicht ganz. Oder ich merke, dass es mich nicht anspricht. Aber das war so ein Beispiel, genau, so richtig rodent, ja.
Ja, also gerade der eine, Josh O'Connor, den habe ich vor kurzem erst gesehen in.
Welcher ist denn das? Der Dunkle
Lucky
oder
der? Mera, der Dunkelhaarige.
Ja, also für mich ist das Prince Charles aus The Crown.
Okay.
Der hat so hart stehende Ohren, das ist fürchterlich.
In La Chimera habe ich den gesehen, kurz. Da war auch so, da geht's auch darum, dass alles irgendwie so ein bisschen sexy sein soll und eher so halt diese Art von Figur ist. Und so, da.
Erstaunlich, gell? Ja. Vor 20 Jahren, wenn man uns den vorgesetzt hätte, hätte man sich gefragt, warum
witzig, ne?
Der als sexy besetzt, ist nicht zu verstehen, aber.
Also, ich weiß nicht, andererseits konnte ich auch das schöne Zudal vor 20 Jahren nicht unbedingt besser.
Nee, natürlich nicht.
Aber ich finde es spannend zu sehen, wie es sich wandelt, einfach so, ne?
Total,
aus dieser Perspektive, ja.
Ich habe auch keine Ahnung, wer vor 20 Jahren das Schönheitsideal war. Wisst ihr jetzt nicht, bei den Männern? Keine Ahnung.
Das war vor 20 Jahren, 2000.
Marky Mark. Nee, glaube nicht. Keine Ahnung. Ja, schon noch Bodybuilder wahrscheinlich, gell?
Moment, 2005 ist doch safe, da sind wir hier Brad Pitt, George Clooney. Brad Pitt in Fight Club ist, glaube ich, die Epoche. So sehnig durchtrainiert.
Ist das nicht früher? Aber ja, genau.
Ja, okay, das ist 99, glaube ich. Aber ich glaube, das war immer noch die Zeit, wo wir auf jeden Fall uns oberkörperfreie Brad Pitts gewünscht haben und so George Clooney verkauft Kaffee in der Fernsehwerbung und alle finden ihn so elegant. Ich glaube, das ist die Epoche.
Und wie hieß dieser Tänzer? Da war doch auch dieser Ausziehfilm Magic Mike.
Ja, das war ein bisschen später, aber du hast recht. Ja. Das ist schon noch. Ja, die sahen
Tatum,
noch
ganz anders,
Jenny. Ich glaube, das ist die letzte Zeit, bevor es so ganz krass losgeht mit dem komplett aufgepumpten Superhelden. Wisst ihr, was ich meine? Also, es gibt diese Vergleichsbilder, wo irgendwie Hugh Jackman oben ohne 2002 und Hugh Jackman oben ohne 2020. Und,
Das ist absurd, ja.
Ja, total, total.
Naja, gut.
Ja.
Lass uns mal Punkte dran machen.
Wir fangen doch direkt mal an.
Ah. Ja, ist halt, ich sehe, was er tun will, aber ich bin mit vielem nicht einverstanden. Und nicht nur, weil es mich triggert, sondern ich finde auch, das ist seltsam komponiert und wie gesagt, mit der Musik, das war seltsam und ich weiß nicht, mich kriegt er nicht. Er ist nicht super schlecht und er zeigt toxische Beziehungen, das zeigt er und das zeigt er auch richtig und oder das ist toxisch, was der zeigt. Trotzdem, für mich ist das nix. Ich gebe 4,5.
Ich hatte wesentlich mehr Spaß. Ich gebe 7 Punkte.
Ich glaube, ich lieg leicht über Christoph. Ich fand ihn die meiste Zeit eigentlich ziemlich langweilig. So war auch dieses ganze Tennis überhaupt nicht meine Welt ist oder so. Und diese Beziehungen haben mich auch gar nicht interessiert. Es gibt ein paar Pluspunkte am Ende wirklich für dieses Tennismatch, das schon sehr geil war. Also, das wirklich fast, also das konnte schon was. Ich bin jetzt, ich sag mal, schlimm war es nicht, aber ich würde es mir nicht nochmal angucken. War okay, 5.
Nee, würde ich mir auch auf keinen Fall nochmal angucken. Also schon allein, dass ich da von Amazon da irgendwie dann 3 Minuten Werbung schauen muss, schon das würde mich abschrecken, den nochmal zu schauen, weil das ist
das
mir
ist
schon nicht wert.
Oh, furchtbar. Also ja, Fazit, ich hätte mir einfach wesentlich sexier gewünscht.
Ja.
Oder
ja,
vorgestellt.
Ja. Ich auch, ja. Ja, Dann kommen wir jetzt zur Droge der Wahl? Ja, oder?
Kommen wir zur Droge der Wahl, ja.
Droge der Wahl dazwischen, das ist ja herrlich, okay.
Ja, sonst kommen wir ja nie zum Saufen.
Das, genau. Jan, wir hoffen auf dich, dass du was Passendes hast, weil wir haben nichts.
Ja, ich habe lange gebankt. Ich habe lange gebankt, weil in dem meisten Teil des Films gab es nur stilles Wasser aus Weingläsern oder es gab grüne Smoothies. Aber dann gab es ja eine Szene, die wir noch gar nicht besprochen haben. Eigentlich meine auch vielleicht noch eine Lieblingsszene von mir, weil meine Identifikationsfigur in Challengers war eigentlich dieses awkward Date, auf dem der eine irgendwann ist, mit diesem Gegenüber, diese Frau, die so gar nicht sich für den ganzen Tennis-Scheiß interessiert. Und da trinken sie Bier und Weißwein. Und deswegen habe ich jetzt mal einen Weißwein hier. Auch nicht super kreativ, aber der Silvaner von GWF ist immer guter Standard hier in Franken. Kann man trinken.
Du hast jetzt nicht das Komplettprogramm wie Daniel letzte Woche gemacht, einfach alles.
Den Smoothie und ein Bier noch, nee.
Smoothie, ja, und vom zweiten Film auch noch alles.
Da haben sie auch nur, ich glaube, da haben sie nur einmal Leitungswasser getrunken, sonst habe ich nichts gesehen.
Selbstgebrannt, oder? So Wodka.
Die haben Wodka getrunken. Stollig, neuer, oder wie heißt es?
Haben sie denn Wodka getrunken?
Immer. In diesem Flüchtlingslager.
Oh, stimmt. Da hatte ich schon abgeschaltet, geistig.
Und auch am Anfang in dem Hotel.
Hätte ich das gewusst, da hätte ich ja noch einen Wodka nehmen können.
Ja, vielleicht ich hatte keine Lust, Wodka schon wieder zu trinken, weil ich glaube, die letzte Folge, wo ich hier war ja The Goat. Und da haben sie ja auch Wodka getrunken. Da habe ich auch Wodka getrunken. Da hatte ich wirklich keine Lust. Und deswegen mache ich halt das, was wir immer machen, als die Standardausrede, wenn es halt so typisch amerikanisches Setting ist, dann trinken wir halt Bourbon. Und das mache ich jetzt auch, weil ich habe keine Lust, Wodka zu trinken. Ich trinke Bourbon. Und zwar Buffalo Trace.
Ah ja. Ich habe mir gedacht, so Mensch, der Film fängt in Manhattan an, also ich rede jetzt über den zweiten Civil War, da könntest du eigentlich mal wieder nach langer Zeit Manhattan machen. Und dann bin ich runtergegangen, habe mir einen Rye rausgesucht, bin dann rübergegangen, wollte schon alles vorbereiten, guck in meinen Gefrierschrank. Ja, der war abgetaut gewesen und ich habe nicht wieder neue Eiswürfel gemacht. Das heißt, ich habe leider kein Eis für Manhattan Star und trinke jetzt, bin dann wieder zurückgegangen und habe mir eine Flasche genommen, die ich leer trinken kann und trinke deswegen jetzt Jim Beam Rye. Ja, noch 5 bis 8 cl vielleicht.
Wow, okay.
Sowas, die ich jetzt austrinken darf. Aus einem Mr. Martini Shotglas.
Ich habe zwischendrin jetzt, wenn du erzählt hast, gedacht, okay, wann schreibe ich hin? Dann habe ich gedacht, nee, ich warte, weil am Ende sagt er wieder Negroni.
Das ist, wenn lange man ein paar Folgen Sneakpot gehört hat, ist es auch schon, also ist ein wiederkehrendes Motiv. Muss ich auch mal sagen.
Negroni oder?
Ja.
Dass du immer ewig lang erzählst und dann am Ende sagst, ja, und dann habe ich alles wieder weggestellt und Negroni gemacht.
Ich hatte ja nicht mal Eiswürfel, also.
Ja, das stimmt. Da war ich schon relativ sicher, dass du keine Negroni machst.
Ja, ich hatte schon den Wermut hier runtergetragen. Das war 80. Ich hab sogar aus der Garage heute die Aromatic Bitters geholt. Also es wäre ein richtig schöner Manhattan geworden, aber ja, ohne Eis halt blöd. So, der Christoph hat uns noch einen Film mitgebracht. Civil War.
Erzähl mal.
Alex Garland Verfilmung. Oder ich glaube, er ist Regisseur, gell?
Schreibt er nicht immer auch selbst oder oft?
Ich glaube, er schreibt auch oft selbst, ja, genau.
Crew, ja, von ihm auch geschrieben.
Ja. Ein Film, der jetzt, so wie Challengers auch, bald ein Jahr alt wird, aber gerade noch in der Regel, also ist noch unter einem Jahr alt. Ich glaube, er wurde sogar hier schon mal ein bisschen angesprochen. Irgendein Gast hat mal davon berichtet. Ja, die Story ist die, in Amerika, also in den USA, ist ein Sezessionskrieg ausgebrochen. Es hat sich primär jetzt erstmal Kalifornien und Texas zusammengetan und
das ist schon absurd.
Aber es sind auch ein paar andere Staaten, ich glaube Florida und irgendwas im Nordwestens, glaube ich, auch, hat sich auch abgespannt, wenn ich das richtig verstanden habe, aber egal. Und die sind jetzt dabei, den Präsidenten zu stürzen und eben ja die USA zu erobern. Und der, wenn ich das richtig verstanden habe, der Grund war der, dass der Präsident eine dritte Amtszeit sich genehmigt hat und ja eben auch so autokratische Züge und sowas. Wir kennen das. Und wir begleiten hier Kriegsjournalisten, zwei Fotografinnen und ein Reporter und der andere ist, glaube ich, auch Reporter, gell? Der Alte.
Ich glaube.
Und die sind auf dem Weg nach Washington, um das letzte Interview mit dem Präsidenten zu machen, also um ihn nochmal, mit ihm noch ein Interview zu machen, bevor er gestürzt wird. Und ziehen halt so durch die USA und durch die gerade halt im Krieg versinkt, im Bürgerkrieg versinkt. Und ja, dann kommen so ein paar Positionen oder Standorte, wo sie Verschiedenes erleben. Ja, hauptsächlich Gräuel. Kampf und Gräuel.
Mhm.
Ja, Jan, du bist ja großer Alex Garland-Fan, bekannt dafür.
Ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, aber es war schon so, ja, ich muss aufpassen, mich hier noch häufiger einzuladen, weil am Ende könnte man die Meinung haben, ich mag gar keine Filme. weil da hast du auch wieder einen ausgesucht, also.
Ja, warum? Weil ich gebe schon mal vorweg, ich fand den nicht so übel. Und ich finde ihn auch irgendwie relevant. Und ich möchte jetzt gerne mich an die reiben. Was ist so schlimm an diesem Film?
Ja. Ich weiß nicht, ich muss jetzt auch nicht schlimmer machen, als es ist, so, aber ich habe natürlich meine Probleme mit dem Film. Und ich glaube, das erste ist, der wäre so gern relevant, aber eigentlich, also hat er nicht nur nichts zu erzählen, sondern hätte eigentlich viel zu erzählen, aber nutzt die Verantwortung gar nicht. Und das ist so mein Problem. Ich glaube, vor 20 Jahren hätte ich den ganz anders gesehen. Aber das Klima, in dem der heute rauskommt, da hat der für mich einfach nichts zum zu suchen. Der so ein Film, also ich, für mich versucht der Film so eine komische Neutralität zu bewahren. Weißt du, was ich meine? Alleine, dass du gerade bei der Zusammenfassung zwei, dreimal sagen musstest, wenn ich es richtig verstanden habe, so. Das ist das Thema des Films ist der Bürgerkrieg, aber ich auch wusste bis Ende nicht, wer da eigentlich mit wem verfeindet ist und warum. Es wird nicht mal gezeigt, wer jetzt irgendwie Faschist ist, wer jetzt irgendwie scheiße ist, was da gelaufen ist. Es interessiert den Film gar nicht. Weißt du, ob da jetzt die einen Sklaverei wieder einführen wollen, nicht? Interessiert gar keine Sau. Es wird von diesem politischen Film der Bürgerkrieg in den USA thematisiert und einen zwielichtigen Präsidenten, der scheiße baut und der umgebracht werden soll. Der Film zeigt nichts über Politik. Der hat nichts mit Politik am Hut. Und das ist, glaube ich, mein Hauptproblem. Der ist so desinteressiert in seinem eigenen Thema. Und am Ende fährt man da nur durch. Hier ist noch ein bisschen Gewalt, da ist noch ein bisschen Gewalt. Und auch diese, also das macht ein zweites Fass auf. Diese JournalistInnen, diese Gruppe, die wir so durchbegleiten, tun ja so, als wäre es ihre Aufgabe, neutraler Beobachter zu sein. So, auch die tun ja gar nichts für irgendeine Einordnung von dem, was da passiert.
Das ist ein guter Punkt. Das Letzte, was ich heute aufgeschrieben habe, ich habe heute noch mal zum zweiten Mal geschaut, da habe ich geschrieben, Beweggründe, Fragezeichen.
Ja.
Weil die verschiedenen Akteure in dem Film sehr unterschiedliche Beweggründe haben. Die Lee, also die von Kirsten Dunst gespielt wird, der nehme ich sogar noch am meisten ab, dass sie diesen Beruf hat, weil sie irgendwie denkt, dass sie damit irgendwas bewirken kann. Also, dass sie irgendwie, weil das sagt sie ja auch irgendwann mal, sie hätte, wäre um die ganze Welt gefahren, hätte überall diese Kriegsgräuel fotografiert, ja, und so ungefähr, und, um davor zu warnen in der Heimat, ja, und sie, was es gebracht hat, ja. Also, sie weiß eigentlich, dass das, ja, dass sie versagt hat. Bei der Figur, die von Pablo Escobar gespielt wird, ich weiß nicht, wie der heißt, dem ist es ja der reine Thrill. Dem sieht man es ja mehrfach an. Er sagt es ja sogar, dass es ihn einfach geil macht. Ja, der ist da ja einfach nur drin und die Nachwuchsfotografin ja.
So, da sind wir wieder. Wir hatten eine kurze Unterbrechung. Meine Katze ist leider auf den Ausknopf gedrückt gestanden und hat dann einfach mal diese komplette Sendung beendet. Wir hoffen, dass ihr alle bis hierhin schon was hören konntet. Aber Jan, du hast ja, glaube ich, alles aufgenommen.
Ich habe ein Backup, ja.
Dachte schon, es ist Iron Man 2. wie damals, wo wir eine Folge über den Iron Man aufgenommen und nach 3 Stunden gemerkt haben, dass das Band nicht läuft. Und einfach alles nochmal aufgenommen haben, auch mit den Scherzen.
Gleiche Witze.
Und alles gleiche Witze nochmal. War erstaunlich gut.
Da müsstest du auch schon vorbei sein, oder, Jan?
Längst. Ich bin schon bald 2020. Bald geht die Pandemie los in meinem Sneakpot-Listening-Marathon. Ja.
Ja, ich wollte noch was zu den Beweggründen der Soldaten sagen.
Wir kommen wieder rein, ja.
Genau, denn ach, das habe ich nicht so ganz verstanden, beziehungsweise da hätte ich tatsächlich, hätte ich es gut gefunden, wenn der Film doch ein bisschen mehr erzählt zu, wie ist das alles entstanden und so weiter. Denn man mag mich da korrigieren, aber ich kann mir das irgendwie sehr schwer vorstellen, dass die organisierteste und beste Armee oder Militärapparat der Welt einfach so teilbar ist und dann gegeneinander kämpft. Und wer befiehlt das? Also sagt da irgendwie der Gouverneur von Texas oder von Kalifornien oder die beiden zusammen, so, wir sagen uns jetzt los von den USA, weil der Präsident ein faschistisches Schwein ist. Deswegen, liebe Armeeangehörige, die ihr bei uns stationiert seid, ihr gehört jetzt nicht mehr zur amerikanischen Armee, sondern ihr kämpft jetzt gegen die amerikanische Armee. Go for it. Und dann sagen die Soldaten, okay, bisher waren wir dem Präsidenten unterstellt und dem Verteidigungsministerium, aber jetzt sind wir dem Gouverneur. Okay, dann kämpfen wir gegen Washington. So, das fand ich irgendwie nicht so richtig plausibel.
Also, ja, vor allen Dingen, wenn du dann Leute hast, die vielleicht aus Washington kommen und dann quasi wirklich gegen ihre Nachbarn kämpfen, weil sie jetzt gerade in Kalifornien stationiert sind.
Das war so ein bisschen, habe ich nicht so ganz...
Ja, mich hat das noch auf einer ganz anderen Seite geärgert, da... Ist diese hochqualifizierte Armee, von der du gerade gesprochen hast?
Ja.
Ich habe das eher so verstanden, dass das halt irgend so ein paar, Bauerntölpel, die jetzt gerade auch unter Waffen gekommen sind. Also dieser mit der roten Brille, der ja schon.
Der wirkt jetzt nicht. Jesse Plemons ist halt immer, wenn der auftritt, weiß man, okay, er ist der Böse.
Ja, aber er wirkte halt nicht wie einen Soldat, sondern wie einer, der sich eine Waffe genommen hat und jetzt ist genießt, dass Krieg ist und er einfach alle erschießen kann, auf die er gerade Bock hat.
Aber wir haben gar nicht erfahren, zu welcher Seite der gehört, oder? Das stimmt. Es gab ja auch F-35, haben wir
ja
gesehen.
Ja, genau, die haben ja irgendwie alles. Also irgendwie wird das auch erzählt. Alles.
Ja. Also genau, also es muss eine Abspaltung von der Armee sein. Es war eben nicht nur, wir nehmen die Mistgabel in die Hand und ziehen nach Washington, sondern also die waren ja richtig krass ausgerüstet, auch wie viel krasse.
Und das ist genau das, was ich vorhin meinte. Du weißt nicht, wie der Konflikt aussieht, wie er passiert. Es interessiert auch keinen. Am Ende ist völlig egal, in welcher Armee Jesse Plemons jetzt ist. So, weißt du?
Genau. Ja, diese Jesse Plemons-Geschichte hat mich auch ein bisschen gestört, weil es war halt nur, okay, wir wollen zeigen, dass es alles komplett verroht ist, dass halt möglicherweise von allen Seiten oder wir wissen gar nicht so genau, wer welche Seite ist, Kriegsverbrechen begangen werden. Das wurde uns ja auch vorher in der Szene gezeigt, wo diese Kriegsgefangenen erschossen werden. Das fand ich auch so ein bisschen...
Auch bei den Scharfschützen ist komplett egal.
Ja, stimmt. Ja, sagen sie auch. Ist ja auch genau das. Genau. Wer ist das da drin? Ja, ist einer, der auf uns schießt. aber vielleicht oder wahrscheinlich ist es ja auch das, was der Film ja gerade zeigen will, dass halt dieses Land möglicherweise tatsächlich so unterschwellig komplett verroht ist. Und dass wenn halt dann das Fass zum Überlaufen beziehungsweise oder der Topf zum Überkochen gebracht wird, wie das hier irgendwie passiert ist, wie auch immer, dass dann halt das wilde übereinander herfallen losgeht.
Ja, dann mach das doch. Es gibt ja Filme, die erzählen das. Selbst dieser, wie heißt dieser mit Viggo Mortensen und seinem Sohn? Wo da irgendwie so ein bisschen Postapokalypse ist, selbst diese Filme machen das besser. Hier ist halt einfach
die Straße oder irgendwas.
Ja, weißt du, wir können ja gerade live aus unserem Fenster beobachten. Wir haben gerade den Aufstieg des Faschismus in den USA.
Ja.
Und also zum man Teil könnte sogar einfach
viel viel krasser als das, was hier erzählt wird.
Man könnte sogar einfach von der Realität abschreiben und hier ist einfach nichts davon zu sehen. So dass sogar diese sogar die JournalistInnen sich dann noch als privilegierte Leute dahinsetzen und sagen, ja, ich überlege mir, welche Seite ich da aussuche und wo ich jetzt bin. So, weißt du?
Also aber was ich dem Film da noch zugute halten möchte, ist, der Film ist nun mal nicht von heute, sondern von vor einem Jahr. Und vor einem Jahr hatten wir diesen Aufstieg des Faschismus noch nicht in dieser Form.
Ja, aber es gab schon einen Aufstieg des Faschismus und es gab auch schon eine erste Amtszeit von Trump. So, wo
ja, aber das ist ja nicht zu vergleichen. Also das ist ja wirklich, wirklich nicht zu vergleichen. Ne?
Ja.
Also wir haben ja vor einem Jahr war das eben noch so, dass man das so erzählen konnte, auch wenn es lazy ist, dass man sagen könnte, okay, wenn der Präsident so faschistisch ist, dass er sich selbst zum dritten Mal, also eine dritte Amtszeit gönnt, dann bricht hier alles zusammen und dann bricht der Bürgerkrieg los. Und wir müssen nicht genauer erklären, wie der losbricht, weil das ist ja dann klar, dass der losbricht. Mittlerweile haben wir festgestellt, ja, es ist viel Schlimmeres in den letzten 100 Tagen schon passiert. und die dritte Amtszeit sagt er ja auch, dass er die machen will. Ja.
Das ist
und
jetzt eine Kleinigkeit.
Keinen,
ja.
Das juckt keinen, weil alles andere, angefangen von Konzentrationslagern, über ich rufe mich zum König aus, ich annektiere beide Nachbarländer, ich annektiere Teile eines Landes, mit denen ich verbündet bin. Ja, ist alles, ja, das ist so far out von dem, was dieser Film sich überhaupt nur vorstellen kann.
Ja, und das ist das Problem, weil ich finde, er hätte es sich vorstellen können. Jeder, also nee, wir wussten also, vielleicht auch nicht, was im Einzelnen passiert, aber wir haben uns auch, wir haben, weißt du, ich höre gerade den Sneakpot von 2016 oder so, und da kommt, wenn Trump zum ersten Mal in die Macht kommt, könnt ihr euch diese Sachen vorstellen. So, ihr redet darüber. Ja, ihr redet darüber, wie das jetzt Nazi-Bewegung gibt und wie Leute irgendwie den Hitlergruß vor der US-Flagge zeigen oder so. Ihr könnt euch das 2016 schon alles sehr gut vorstellen, was dieser Film 2024 nicht kann. Und ich finde, diese Verantwortung vergibt der einfach komplett. Und ich finde es absolut fahrlässig zu sagen, ich beziehe nicht mal eine Stellung im Faschismus, ich zeig den nicht mal so. Also vielleicht vielleicht erwarte ich auch zu viel von dem Film, aber ich glaube eigentlich nicht. Das ist eigentlich das Bare Minimum, so.
Er bezieht sich halt gibt sich auf die gleiche Position wie die Journalistin. Ich zeige nur das, was ich sehe. Punkt. Ich beziehe keine Seite. Ich zeige nur, was hier passiert und andere müssen das dann entscheiden.
Genau, ohne auch ein Auge dafür zu haben, dass das ein Privileg ist, das zu können. Weißt du, was ich meine? So, es gibt ganze Bevölkerungsgruppen in den USA, die können sich gerade in dem Konflikt, der herrscht, nicht leisten, eine Seite zu beziehen, weil sie sonst, weil sie auf der einen Seite halt Verfolgte sind, so.
Ja.
Und dafür hat auch der Film kein Auge, weil egal wer die Verfolgten sind, lass es in Deutschland gerade Migranten, Ausländer, was auch immer sein, so, weißt du, es gibt diese Art von Aufstieg des Faschismus bedient sich ja so einer Rhetorik und hat immer Verfolgte, hat immer Dämonisierung von Bevölkerungsgruppen, ja, das gibt es immer. Ja. Und dazu bezieht der Film hier überhaupt keine Stellung. Also weder zu einem realen noch einem fiktiven Szenario, wisst ihr, was ich meine?
Ja, und er ist dann auch auf eine gewisse Weise zu utopisch. Eben in dem Gedanken, ja, okay, wenn der Faschismus eben aufsteigt, dadurch, dass ein Präsident eben faschistische Züge hat, dann tun sich die zwei stärksten Staaten zusammen und überziehen das Land mit Krieg und lösen das Problem innerhalb kürzester Zeit. Ja, und zwar in so einer Weise, dass es dann noch Staaten, der erzählen ja beide weiblichen Protagonistinnen davon, von ihren Eltern, und sie kommen ja auch durch so einen Ort, wo der praktisch unbeeindruckt vom Krieg ist, wo quasi kein Krieg ist.
Ja.
Und wir erleben jetzt, wir haben noch keinen Krieg und wir erleben jetzt, wie Menschen in Amerika eben schon nicht mehr so leben können, so es einfach ignorieren. Du kannst eben sowas nicht ignorieren und du kannst auch diesen Faschismus und diesen Abbau von Sozialsystemen, wie es momentan passiert, oder auch dieses Zerstören der Wirtschaft, was Trump und Musk ja machen, das kannst du nicht einfach ignorieren. Du lebst da drin und du verreckst da drin. Und momentan verrecken Leute dort, obwohl noch nicht mal Krieg ist. Also,
ja, voll. Diese Kurzsichtigkeit, die ich dem Film ein bisschen vorwerfe.
Genau, und das ist das, wo ich dann bei dir bin. Er ist da eigentlich zu utopisch. Er malt so ein Bild von, ja, okay, wir schauen hier zu, wie ein Problem zwar auf harte Weise, aber gelöst wird, ja, weil das Problem ist entstanden und es wird sofort gelöst. Das ist leider nicht so. Mhm. Also, wir werden da noch den Weg nach unten verfolgen mit. Also, bevor der Bürgerkrieg kommt. Ich gehe davon aus, dass tatsächlich irgendeine Art von Bürgerkrieg kommen wird.
Ja,
aber
zumindest irgendeine Art von bewaffnetem Konflikt ist nicht mehr ausgeschlossen. So,
genau, und das wird aber nicht so clean ablaufen wie hier, dass du eine klare Seiten hast, die dann zwar auch Kriegsverbrechen begehen, aber eigentlich haben wir eine klare Sache von, wir haben Befreier und wir haben die Faschisten und die müssen vernichtet werden und die werden vernichtet. Da macht er sich schon ein bisschen einfach. Also, jetzt habe ich mich sehr in Rage geredet, obwohl ich den Film eigentlich nicht so schlecht finde.
Ich wollte sagen, du wolltest doch herkommen, um dich daran zu reiben.
Du wolltest ihn doch genau gut finden.
Ja.
Für mich war das einfach nur eine Aneinanderreihung von Action-Szenen, die mal gory und mal spannend sein sollen.
Ja, ich glaube, viel auch, also jetzt.
Dieses komplette Weglassen von, wie ihr jetzt schon gesagt habt, was ist da jetzt eigentlich passiert? Wie sind wir denn hier gelandet? Oder auch, mal ein bisschen ein Einordnen. Und das, also mich hat es einfach genervt. Also, oder nicht genervt, mir war das halt komplett egal. So, ich habe mich ja vorher so ein bisschen gesträubt, weil Kriegsfilme und so schaue ich nicht gerne. Und eigentlich, boah, nee, muss Film nicht.
Mit Präsidenten.
Oh, Film und Präsident finde ich ja eigentlich immer super, aber.
Stimmt schon.
Aber hier ist so, ja, okay, ist halt, ja, ihr zeigt mir Kriegsgräuel, okay, habe ich verstanden.
Ich hatte zwischendurch ein bisschen das Gefühl, wir sind fast in so einem Tarantino-Film, der einfach irgendwann nur noch Bock hat, so die Gewalt als Schauspiel zu zeigen. Gerade diese Jesse Plemons-Szene, so ich dachte, okay, eigentlich ist da keine Substanz mehr, außer Gewalt ist geil.
Muss also, ich tatsächlich auch an Tarantino denken,
Das Ende von Django Unchained oder so, wo einfach eine halbe Stunde noch aufeinander geschossen wird und die Story sich hinten anstellt. Ihr wisst, was ich meine, ne? So.
Ja.
Oder der ganze Film, wie heißt der, das Debütwerk von ihm? Reservoir Dogs. Oder so.
Ja, diese Jesse Plemons-Szene fand ich auch ärgerlich, weil es auch eigentlich nichts gebracht hat. Also außer, dass man zeigt halt, dass das verrohte Arschlöcher sind. Ja, okay. I get it. Aber insgesamt, fand ich, hat der Film schon was mit mir gemacht. Und ich habe mir dann halt die Teile, die in dem Film fehlen, durch die momentan geschehende Realität einfach substituiert. So, wie kommt das dazu? Ja, wir sehen es ja gerade. Ja, braucht mir nicht erzählt werden. Wie das entsteht, dass die Guten sich formieren. Ja, ich habe es gesagt, das ist nicht plausibel, aber ich habe das erstmal gekauft. So, okay, wir sind jetzt in dieser Situation, wie auch immer. Und wie würde so ein Bürgerkrieg in Amerika ablaufen? Eben dieses diese dauernde, hat ja auch was Zombie-Apokalypsen-mäßiges, ne? Diese dauernde ganz seltsame Unsicherheit in super idyllischen Landschaften. Die fahren durch krass idyllische Landschaften und haben aber eigentlich permanent Angst. Und es nähert sich ein Auto von hinten und sie haben erstmal Angst. Und so dieser Verlust von ziviler Ordnung in einem Land, was eben, ja, völlig klar, wenn es kippt, halt sofort brandgefährlich ist, weil halt jeder bis an die Zähne bewaffnet ist. Das ist ja was wir hier nicht kennen. Wenn hier jetzt der Krieg losbrechen würde, dann wäre klar, wenn hier Truppen durchrollen, seien es die eigenen oder die feindlichen, ja, das sind die Leute, vor denen man sich in Acht nehmen muss. Alle anderen um uns rum sind ja nicht bewaffnet. Also jedenfalls jetzt initial wenigstens nicht. Und das ist ja in Amerika anders. Und ich finde, das hat der Film schon gut rübergebracht. Dieses, okay, wir sind von einem Moment auf den anderen, sind wir aus der Zivilisation rausgefallen. Und das hat er schon mit eindrucksvollen Bildern gemacht, weil ich finde, Filmen oder Bilder zeigen, das kann er schon. Also, ich meine, das kann man ihm natürlich auch vorwerfen. Das ist halt Eye Candy zum Teil. Aber ich fand es schon eindrucksvoll.
Also, ich kann verstehen, dass man das auch geil findet, aber irgendwie war ich dann auch zu den Zeitpunkten, wo das schon so war, auch schon so weit draußen, dass mich auch nur genervt hat. Und da brauche ich auch nicht die Herzchen-Sonnenbrille von Jesse Plemons oder so. Ne? Also das hat mir dann eher, hat mich eher noch weiter von dem Film weggetrieben irgendwie, als dann zu sagen, okay, ist eine interessante Szene optisch. Aber ich verstehe, wenn man das daran sieht.
Deswegen wollte ich dich hier drin haben, weil je länger ich darüber nachdenke und mit jemandem rede, sehe ich schon auch das Problematische in dem Film oder das.
Das ist ja auch nur negativ darüber zu sein, aber also irgendwie regt das mich auch noch fehlt. Mehr auf.
Ne? Aber als ich ihn gesehen habe, hat er mich schon berührt, weil das ist halt unheimlich nah an unserer Realität. Nicht an dem, was wir erleben, aber an dem, was gerade passiert. In dem Land, was die Stütze unserer Zivilisation ist. Und das ist schon nicht nur beängstigend, sondern dadurch eben auch berührend in Form dieses Films für mich.
Ja, sehe ich, hat mich aber nicht erreicht. Also ich denke so, eigentlich ist der für mich zu weit weg von der Realität irgendwo, ne? Echt? Also ich wünschte, er wäre näher dran irgendwie. Also es müssen gar nicht dieselben Themen und dieselben Menschen sein, aber auch dieses Gefühl springt da für mich einfach nicht über. So, ich glaube, der Film hält sich für sehr viel cleverer und bewusster, als er ist. So, und das ist bei vielen Alex Garland-Filmen mein Problem.
Ja, ich weiß, du bist überhaupt kein Alex Garland.
Und ich hätte nicht gedacht, dass ich das mal sage, ich wünsche mir mehr echten Faschismus in dem Film. So, weißt du, aber ein bisschen.
Ja, der ist kaum drin, ja. Ist er eigentlich nicht.
Ja,
drin.
Die Themen, die er eigentlich behandeln will, behandelt er gar nicht. Und stattdessen ist Gewalt geil. Und sowas regt mich besonders auf. Und plus die ganz seltsame Beziehung, die er zu zu Journalismus hat und wirklich nicht weiß, was er sagen will, und da bin ich einfach nicht an Bord.
Ja.
Ja, und diesen Präsidenten am Schluss zeigen sie halt so als so ein armes Würstchen. Auch so, als ob man fast mit dem Mitleid haben soll.
Allein, dass niemand weiß, was der Präsident gemacht hat. Also ich fand das so treffend, dieses, wenn ich das richtig verstanden habe, ich weiß gar nicht, worum es geht. Ich weiß gar nicht, wer da die Western Forces sind und wer nicht. So, ne? Also eigentlich die eine Aufgabe, die der Film hat.
Genau.
Ich rede mir jetzt auch in Rage.
Ja. Sind die Western Forces, sind die Kalifornien und Texas oder ist es doch jemand Drittes?
Und weil die guten,
Florida war doch jemand Drittes, gell?
Ja, und wo dann ich alle doch gesagt Achseln, haben, Western Forces, die werden am Schluss, also wenn der Präsident gefallen ist, werden die dann gegen Florida kämpfen.
Genau, dann muss das ja wohl Kalifornien und Texas sein, die Western Forces. Aber ja, wie auch immer. Ja, auch dass dann Charlottesville wieder als Standort fürs letzte Gefecht nehmen und so. Ja, das ist schon alles sehr dick aufgetragen. Aber ja, ich glaube, am Ende wollen sie halt oder will er genau das zeigen, halt, dass das halt unübersichtlich ist. Aber eigentlich so richtig unübersichtlich war es dann am Ende doch nicht. Er hat wenig erzählt, aber so richtig unübersichtlich war es eigentlich nicht. Es war halt keine Anarchie, gell? Das würde man eigentlich in Amerika eher erwarten. Ich meine, in dieser Szene.
Gerade weil jeder bewaffnet ist, würde ich viel mehr so, genau, ne, Guerilla-Tactics, Grabenkämpfe.
In der Szene mit dem Scharfschützen, da ist ja schon ein bisschen, so Anarchie drin. Aber wir haben halt seit 3 Jahren sehen wir halt, wie ein Landkrieg geführt wird.
Das auch.
Das wird halt nicht so geführt, wie wir das da gesehen haben, sondern ganz, ganz anders. Und wir sehen das ja. Ja, also wir kennen ja die Aufnahmen. Das ist ja heutzutage, ist es nicht mehr Erzählung, sondern wir kennen ja wirklich die Aufnahmen, wie das aussieht. Wir wissen, wie das aussieht aus dem Graben heraus und so. Und das, ja, das zeigt der Film halt nicht, ja.
Umso peinlicher wird mir der Film dann. Also, weißt du, das?
Ja, das stimmt.
Ich weiß auch nicht.
Ja, und auch, das geht zu weit rein, aber wenn man jetzt auch in Kriegstaktiken reingeht, so, wir haben gesehen, dass Kriege heutzutage eben mit Artillerie und Infanterie geführt wird, und hier gibt's ja gar keine Artillerie. Wie kann denn das sein? Also das ist seltsam. Ja.
Tja, mach mal eine Zahl dran, oder?
Doch, keine Drohnen.
keine Drohnen.
Heutzutage werden,
das wäre das Erste.
Kriege mit Drohnen und Artillerie und Infanterie geführt, aber ja, naja. Okay, machen wir eine Zahl dran. Fällt mir jetzt schwerer als
was hättest du denn vor der Besprechung gegeben?
Ja, ich fand den eigentlich, ich finde den so vom Gefühl her, weil er halt so wichtig für diese Zeit ist und weil es eben was ist, was uns eventuell bevorsteht in irgendeiner Form, beziehungsweise bevorstehen sollte. Wahrscheinlich ist es ja so, dass das schlimmere Variante kommt, dass uns der Umsturz und der Bürgerkrieg nicht bevorsteht, sondern dass uns einfach ein Abgleiten in den Faschismus, ohne dass es eine Gegenbewegung gibt, die erfolgreich sein kann. Deswegen ist es für mich schon ein sehr relevanter Film gewesen. Also so, ich habe so das Gefühl, okay, der ist in der Zeit und der, ja, das ist ein relevanter Film irgendwie. Auch wenn er nicht alles erfüllt. Deswegen, ich hätte ihm wahrscheinlich, keine Ahnung, 8 Punkte oder sowas gegeben. Aber
hör mal,
bin ich jetzt nicht
hör
mehr.
Mal.
Ja, bin ich jetzt nicht mehr. Ja, weil er sieht auch noch super aus. Muss man auch sagen. Kann man mir sogar vorwerfen. Ist Eye Candy. Aber ist so, ich hätte gesagt, er ist relevant und sieht super aus. Und natürlich hat er auch Schwächen. Mittlerweile bin ich bei mehr Schwächen. Ich würde ihm jetzt 6 bis 6,5 geben.
Mhm. Stefan?
Nee, also du hattest ihn ja schon aufgebaut, als der ist unglaublich wichtig und den müssen wir unbedingt gucken und der ist total relevant. Und mir war er dann aber immer mehr so, jo, okay, du zeigst mir jetzt Gewalt, okay, ja, findest du geil, okay, du zeigst mir jetzt geile Waffensysteme, die irgendwie sich auf Washington bewegen, ja, okay, cool. Findest du alles toll? Finde ich nicht toll. Ist mir auch egal. Also mich hat dieser Film überhaupt gar nicht so erwischt, wie ich das befürchtet hatte, weswegen ich mich ein bisschen drücken wollte. Und ich finde die aktuelle Situation irgendwie viel viel bedrohlicher, als dieser Film es jetzt machen könnte. deswegen so, ja, okay, ist halt ein weiterer Kriegsfilm, den ich nicht gucken möchte und deswegen.
Also, ich würde noch weitergehen. Aber nee, Entschuldigung, du willst erst noch einen Zahltraum machen.
Genau, machen wir Zahltraum. Ich wollte gerne noch kurz reagieren.
3,5.
Wow. Also, egal wie ich ihn jetzt eingegruppiert habe, ich finde ihn immer noch relevant in der Hinsicht, dass ich finde, es ist relevant, ihn zu schauen. Also ich finde, es ist einfach, es ist ein kultureller Beitrag, der einfach diese Zeit beschreibt und oder bearbeitet. Und egal, wie wir den jetzt finden oder ob wir das, ja, ob wir finden, dass er das gut oder schlecht macht, ich finde, es ist einfach der Beitrag zu dem Thema, was momentan das Relevanteste der Welt ist. Und ich finde, deswegen ist es schon relevant, ihn zu schauen. Doch, also dabei bleibt.
Genau das ist mein Problem. Ich würde weitergehend sagen, gerade weil er sich das Thema so vornimmt und es selber so wichtig findet und das eigentlich zu bearbeiten hat, finde ich fatal, wie sehr er da versagt, wie wenig er das macht. Also wie völlig auf eine komische Seite er sich da schlägt oder versucht, gar keinen zu beziehen. Deswegen finde ich ihn, also deswegen würde ich ihn noch mal mehr abwerten eigentlich. Ich finde es
absolut
fahrlässig, was der Film macht.
Genau, aber ich finde wichtig, dass du ihn gesehen hast.
Von mir aus, das würde ich nicht sagen. Ja.
Okay, was machst du dran?
Ich meine 2, absolut widerwärtig. Entschuldigung. Irgendwann bringe ich auch mal wieder einen Film, den ich mag.
Nee, also absolut widerwärtig ist Poor Things vorbehalten.
Deswegen hat der ja auch einen bekommen und der hier bekommt 2. Das hat schon System, die ganze Sache.
Wir haben einen halb gegeben damals. Ach ja.
Einer der Filme aller Zeiten.
Ja, ich bin gespannt, ob wir auch noch gute Filme heute besprechen. Ich habe noch einen schlechten dabei.
Ich habe noch jede Menge gute. Jetzt muss ich gerade sagen, jetzt ist die Sendung ja eh zerstückelt und jetzt bettelt dieser Hund hier die ganze Zeit. Ich glaube, ich muss sie ganz kurz einfach rauslassen. Die muss dringend nochmal auf Toilette.
Das heißt,
entweder machen wir kurz Pause oder ihr redet über irgendwas, wo ich nicht beteiligt bin und dann
ich kann auch Pfützelchen machen. Okay.
Nach einer ganz kurzen Hundeunterbrechung möchte jetzt der Christoph über The Last Showgirl sprechen. Wo hast du den gesehen?
Ich war im Kino.
Im Kino?
Ja. Meine Frau geht immer mit mir. Mit mir in Frauenfilme. Wir waren ja neulich schon in Wunderschöner und jetzt hat sie wieder gefragt, sie hat da einen Bericht über einen Film gehört, da würde sie gerne reingehen, aber sie weiß nicht, ob das was für mich ist. Der heißt The Last Showgirl. Und er hat gesagt, der neue Pamela Anderson Film, da bin ich dabei. Nee, ich wusste aber ja schon, dass es ein Drama ist und dass es ein ernsthafter Film ist. Also, Spaß beiseite. Ich wusste, worauf ich mich einlasse. Aber wollte ihn trotzdem sehen. Also, das war schon, aber es ist halt jetzt nicht so Pamela Anderson 90er Jahre mäßig.
Sieht ja auch nicht mehr ganz so aus, oder?
Nee, sieht nicht mehr ganz so aus, aber sieht sehr gut aus. Sieht halt aus wie eine Frau ihres Alters oder Mitte 50 halt oder 57, aber wirklich, sieht sehr gut aus und sehr in Würde gealtert, würde ich sagen, was man ja wirklich nicht geglaubt hätte, wenn man sie sich so in den 90ern vorgestellt hat. Also ist sich da auch, klar, hat immer noch natürlich Silikonbrüste, da brauchen wir nicht drüber reden, aber sie spielt ja auch ein Showgirl. Also Fazit des Films vorweg ist, Mann, ist der traurig. Es ist wirklich schlimm. Es ist so ein richtig krasses, schlimmes Drama. Es handelt halt von, so einer Showgirl-Truppe in Las Vegas, die jetzt abgesetzt wird oder droht abgesetzt zu werden. Sie spielt so eine sehr gescheiterte Existenz eigentlich. Sie hat eine Tochter, eine Erwachsene, die sie aber weggegeben hat, weil sie eben ihre Karriere, was dann auch sehr in Frage gestellt wird, inwieweit ist das überhaupt eine Karriere, priorisiert hat. Und sie ist die Älteste in diesem Ensemble, sind ziemlich junge Showgirls auch. Da ist dann noch der Produzent oder der Regisseur wird gespielt von Dave Bautista, der eben auch so ein bisschen abgefrackt und desillusioniert ist und es ist ein Film, der unheimlich stark so auf die leisen Töne dazwischen und auf das, die Verzweiflung, das Traurigsein, das sich immer wieder was vormachen, und ja, darauf halt Wert legt und dann aber eben auch zeigt, wie sie dann, also ganz schlimm ist eigentlich die letzte Szene, wo sie so wirklich völlig zerstört ist, traurig, ja, verzweifelt eigentlich auch, weil sie halt mit ihrem, ja, aus ihrem Leben halt nichts geworden ist im Endeffekt. Und dann geht halt die Show los und sie knipst halt so ein Show-Lächeln an, so wie ihr das beim Tanzen auch gemacht habt. Aber sie macht das halt auf eine Weise, die so gruselig und so traurig ist. Also es ist wirklich, es hat mir wirklich das Herz zerrissen. Und dann ist auch noch so eine Begebenheit am Ende, wo man dann nicht so genau weiß. Ich habe dann mit den anderen, mit meiner Frau und deren Cousine haben wir den Film gesehen. Sie sieht dann am Ende, es tauchen am Ende zwei Gestalten auf, was es so ein bisschen zu einem Happy End macht, wenn man das so verstehen will. Und ich habe dann zu den anderen beiden gemacht, hier die beiden am Ende, die hat sie sich schon eingebildet, oder? Und wenn man das halt den Film so sieht und er löst es nicht auf, was die Wahrheit ist oder ja, will das halt auch nicht auflösen, aber wenn man das halt so sieht, dass es sich die Figur nur eingebildet hat, dann ist es halt nochmal so, um noch so eine Stufe trauriger, also es ist wirklich ganz, ganz furchtbar. Also es ist ein echter Downer, aber ein Film, der wirklich was mit mir gemacht hat und wo ich noch Tage später darüber nachgedacht habe und ja, es ist harte Kost, aber es ist sehr, sehr gut geschauspielert von Pamela Anderson, auch von
Dave Bautista.
Jamie Lee Curtis.
Genau, ja. von Jamie Lee Curtis, das lag mir gerade auf der Zunge. Die ja noch 10 Jahre älter ist, die ist 66 in dem Film und die ist mittlerweile raus aus dem Dings und ist jetzt arbeitet in einem Casino. Als im Endeffekt aber auch noch als so Animierdame, wenn man so will. Und das ist auch so, so traurig und so unangenehm. Da gibt es eine Szene, wo sie dann so im Casino anfängt, so lasziv zu tanzen. Und zwar viel zu lange. Man schaut dem dann viel zu lange zu und es ist so super unangenehm. Aber halt auch so wahnsinnig gut gemacht. Also es ist, und sie kann das auch einfach so gut. Also ist einfach unheimlich gut geschauspielert von allen, die mitspielen. Was mich ein bisschen stört, war ein bisschen viel Wackelkamera, das war unangenehm, aber gut, sollte halt auch. Der Film ist richtig unangenehm, also er ist halt, ja, der soll keinen Spaß machen, das macht er auch nicht. Er macht höchstens traurig, aber das macht er auf eine sehr wirkungsvolle Weise. Also es ist tatsächlich ein sehr gutes Drama. Ich bin kein großer Fan von Dramen, aber der ist schon sehr gut.
Ja. Interessant,
kein Wohlfühlfilm.
Ja,
ich auch nicht.
Das ist Gia Coppola, also nicht nur mal wieder eine Coppola, sondern auch die hier den Palo Alto gemacht hat, ne? Vor auch schon bald 10 Jahren.
Hab ich nicht gesehen, glaube ich.
Das ist eine Enkelin, oder?
Ich blick da nicht mehr durch.
Nee, Coppolas blickt ja keiner durch. Hat man doch auch mal eine Treppe, oder?
Auf die Herzrunde bei der Treppe.
Ja, genau.
Deswegen weiß ich auch, hier ist auch noch ein Coppola dabei. Jason Schwartzman gehört doch auch dazu, ne? Der spielt ja auch mit.
Oh, du hast recht. Ja, der ist auch ein Coppola.
Ja.
Ja, am Ende sind alle Coppolas. aber ist ein wirklich guter Film, ist sehr empfehlenswert. Also, ja. Aber ist schon mehr so, ich will nicht sagen Kunstfilm, weil das steht mir nicht zu, das zu entscheiden, da müssten wir Christopher fragen. Aber das ist schon kein Popcorn-Kino. Obwohl ich Popcorn gegessen habe dazu. Ja. Grüße gehen raus.
Ja.
Und wieder rein. Kunstfilm.
Ja, spannend, gell, dass man, also Pamela Anderson zu der Zeit, wo wir sie kennengelernt haben, im Baywatch-Dress, hätte man, also wenn dir da jemand gesagt hat, du in 30 Jahren, 35, wie auch immer, also irgendwann in der Drama. Zukunft, da spielt die halt total ernstes Drama, was dich total ergriffen macht. Wirft. So, ja, nein, bestimmt nicht. Vergiss es die nicht.
Ja, weil man, klar, weil sie halt diese Rolle auch so ausgefüllt hat, wenn man überlegt, was sie halt noch gespielt hat, sie hat ja noch so eine Serie VIP, dann Barbed Wire, und dann hört es schon ziemlich auf, sich zu überlegen, was sie noch gespielt hat. Die war halt echt festgelegt auf diese Rolle. Und das führt halt schon auch dazu, dass man sie dann halt entwertet, was diese Rolle, also was das angeht, gell? Aber ob sie jetzt eine gute Schauspielerin damals schon war oder wie auch immer, ja, das wurde halt, war nie Thema, gell? Oder hätte man nie drüber sich Gedanken gemacht. Aber also das, was sie hier abliefert, ist wirklich grandios.
Okay.
Und wurde auch sehr gefeiert von der Kritik. Ja. Ich bin da nicht ganz allein. Es ist nicht mein 90er-Jahre-Bias, der das hier allein färbt. Was ich übrigens lustig fand, ich schaue ja gerade Mad Men und habe bei der Tochter von Mad Men, die ja so eine 10-11-Jährige, habe ich die ganze Zeit gedacht, woher kenne ich denn die? Irgendwoher kenne ich die. Und dann habe ich bei IMDb nachgeschaut. Ja, die ist halt eins dieser Showgirls hier aus. Jetzt ein bisschen älter.
Okay, ja gut.
Ja, gut. Was haben wir noch?
Interessant.
Überraschend. Auch wenn den jemand von uns gewählt hätte und dann von der Seite so reingeschoben, man rechnet mit nichts.
Ja, genau.
Ja, war schon gut gewesen. Nun gut, Jan ist zurück, möchte ich sagen.
Absolut.
Und er hat uns, du hast dich, kann ich auch direkt ansprechen und brauche nicht in der dritten Person von dir reden.
Das mache ich selber manchmal, oder? Das passiert.
Ja gut, dann hat es was Würdevolles.
Ja.
du hast Koreeda weitergeschaut. Und hast jetzt uns ein paar Filme mitgebracht.
Ja genau, es hat ja fast schon Tradition.
Mein Rechner ist neu gestartet. Ich weiß immer noch, ich sehe noch gar nichts, was du alles. Ah ja, doch, jetzt bin ich wieder.
Genau, also wie gesagt, der Marathon läuft. Ich habe ja irgendwann beschlossen, Koreeda ist mein neuer Lieblingsregisseur und ich gucke jetzt alle Filme von dem chronologisch. Und es lohnt sich. Also ich habe jetzt seit meinem letzten Besuch hier 4 weitere Filme mitgebracht. Das ist die Retrospektive, so heißt die Kapitelmarke 2008 bis 2013. Deswegen nur ganz flinker Schnelldurchlauf.
So lange warst du doch gar nicht weg.
Ja, aber immerhin 4 Filme geschafft. Also ja. Einiges los. 2008 Still Walking ist vielleicht auch gleich ein Highlight. Das ist ein richtiger 5-Sterne-Film. Jetzt geht's um Filme, die ich wirklich mag.
5-Sterne-Film?
Auf jeden Fall. Das habe ich nur, ich weiß nicht, 30 Mal oder so vergeben in meinem Leben. Der gehört auf jeden Fall dazu. Koreeda kann ja besonders gut so, weiß nicht, Familiengeschichten. Ihr wisst, was ich meine? Mhm. Auch hier super simpel. Eigentlich die Story ist, ein paar erwachsene Kinder besuchen ihre Eltern. Und zwar zu einem gewissen Event, weil, glaube ich, einer ihrer Brüder vor einer Weile gestorben ist. Und immer zum Todestag treffen sie sich und besuchen ihre Eltern gemeinsam. Und eigentlich sitzen wir dann nur einen Tag mit dieser Familie rum. Es ist super schwer zu erklären. Es sind so normale Familienthemen, auch irgendwie Probleme. Und ich weiß nicht, ja, dann die neue Frau von ihm wird von dem Vater nicht so gemocht. Und der hat irgendwie, also es gibt so kleine Familienprobleme eigentlich. Auch eigentlich wirklich viele Probleme. Aber trotzdem schafft der Film und schafft Koreeda das immer. Und das mag ich an ihm so besonders, so die Menschen als so unfassbar warm und so vollkommen als Menschen zu sehen. Wisst ihr, was ich meine? Also es ist irgendwie keiner ist da der reine Antagonist. Und es fühlt sich ganz oft an wie einfach so aus dem Leben gegriffen. Das ist einfach wunderschön. Und ich glaube, vieles ist auch irgendwie kulturspezifisch. So, ja, ich glaube, in Deutschland wäre es 2008 kein Problem mehr gewesen, wenn jemand eine Witwe heiratet oder so, ja. Aber klar, was dann mit den eher konservativen Eltern macht oder so. Und gleichzeitig ganz viele Erinnerungen aus der Kindheit, auch die Perspektive der Kinder auf das Ganze. Also wir haben einfach so eine Familienkonstellation, die wir nach relativ kurzer Zeit das Gefühl haben, sehr, sehr gut zu kennen. Und klar schleppen die alle ihre Probleme und auch Konflikte miteinander rum. Trotzdem immer der Fokus auf den Menschen und auf der Nähe, die zueinander haben, die Beziehungen, die zueinander haben. Viel besser kann ich es auch gar nicht beschreiben. War ein unfassbares Erlebnis. Einer der schönsten Filme, die ich jemals gesehen habe. Auf jeden Fall deswegen volle Punktzahl für Still Walking. Und so langsam bestätigt sich auch, dass Koreeda hier in die Reihe meiner Lieblingsregisseure eingeht. Also ich glaube, das von denen, die ich heute nennen werde, auch die große Empfehlung und auch vielleicht mit der beste von ihm bisher, den ich kenne. Aber es kommen ja noch ein paar.
Passiert da auch was auf der Handlungsebene?
Das meine ich relativ wenig. Leute reden miteinander, entwickeln sich die Beziehungen ein bisschen weiter, aber vor allem lernen wir sie kennen. Und es gibt auch Zeitsprünge, wir sehen die Figuren nochmal und so. Aber auf der reinen Handlungsebene, die ich jetzt beschreiben könnte, passiert sehr, sehr wenig. Eigentlich, sie treffen sich da und dann fahren 2 Kinder wieder ab, dann fährt der dritte wieder ab. So, also viel passiert nicht. Das heißt, also vielleicht, da sind wir beim Kunstfilm oder so, wenn das die Maßgabe ist, kein Popcorn-Kino, aber trotzdem halt super zugänglich. Es sind Situationen, die kennt irgendwie auf eine Weise jeder von uns so. Es geht einfach darum, wie stehen die erwachsenen Kinder zu ihren Eltern und wie stehen deren Kinder wieder zu deren Eltern und Großeltern. Und das ist es schon. Ja, und da geht es um viele Themen. Und ja, also das ist wirklich wunderschön. Also ich kann es gar nicht anders beschreiben. Das ist einer der Koreeda-Filme, wo ich sagen würde, die sind die Highlights und lohnen sich auf jeden Fall anzugucken.
Also ich bilde mir ein, dass ich Filme ohne Handlung nicht kann.
Dann probier's mal. Probier mal den aber, oder ja, und unsere kleine Schwester so von 2015. Wirklich,
wo kann man ihn denn sehen?
Bei dem weiß ich es gar nicht. Es war einiges richtig schwierig. Ich habe jetzt so eine DVD-Box importiert, da war der mit drin. Oft gibt es die Filme ja wieder nirgendwo. Ich kann gerade mal gucken, hier bei Letterboxd. Nee, da wird mir auch nur Amazon die Disc kaufen angeboten. Also ich fürchte, die sind leider sehr unzugänglich oft. Die neueren ein bisschen besser. Also ich glaube, der andere 5-Sterne-Film für mich ist hier Our Little Sister 2015. Ich glaube, den kann man noch mal irgendwo besorgen oder so. Shoplift, das ist sehr bekannt. Er hat auch gerade einen neuen raus, den ich auch noch nicht gesehen habe. Aber ist ja.
Christoph, du könntest zu Filmingo gehen.
Ja, Filmingo. Da kann ich ihn dann für 6 Euro kaufen. Ich glaube, dann kann ich auch die DVD kaufen irgendwo, oder?
Wahrscheinlich, ja. Ich habe auch eine relativ billige Box, wo so 5, 6 drin sind. Und das hat sich auf jeden Fall schon gelohnt. Ich mache mal schnell Durchlauf weiter, ja? Der nächste war nämlich ein bisschen komisch. 2009, Air Doll. Ein Typ beginnt eine Beziehung mit seiner Sexpuppe. Und die Sexpuppe...
Da bin ich schon mehr dabei.
basiert auch, glaube ich, auf einem Manga oder so. Und die Sexpuppe wird dann halt lebendig. Und wir begleiten sie... wie sie halt so durchs Leben geht und so einen Job anfängt und so ihr eigenes Leben entwickelt. Und ich verstehe die Idee, dass auch irgendwie feministisch aufklärerisch gedacht ist, aber es war am Ende doch sehr, sehr weird. Und ich glaube, vieles, also der hat mich auf eine Weise irritiert, was er auch soll, aber nicht immer positiv. Also das war so der erste, wo ich sagen würde, dem gebe ich jetzt nicht das Herz auf Letterboxd. Der war ein bisschen schwierig einfach. Von vielen Themen, die er hat. Ich bin mir nicht ganz sicher, was er mir erzählen will. Ich habe mich eher unwohl mit dem gefühlt, gerade so mit den Beziehungsgeflechten, die da erzählt werden zwischen den Figuren, vor allem wie die Figuren auch auf diese Sexpuppe halt herabschauen, die sich da versucht als Mensch, als Charakter zu etablieren. Komischer Film, weiß ich nicht, der erste ein bisschen kritischer.
Christoph, aber den gibt es leider nicht mal mehr. Den gibt es leider nicht mal mehr bei Flamingo. den musst du importieren für 14,61 €.
Habe ich gemacht.
Still Walking kriegt man für 11 Euro bei Amazon.
Still Walking Empfehlung, okay. Ich mache weiter, 2011, Kiseki, Englisch I Wish. Ich habe vorhin, glaube ich, schon mal anklingen lassen, eine der Sachen, die Koreeda am besten kann, sind Kinder erzählen, Kinderstimmen darstellen, Sachen aus der Perspektive von Kindern erzählen. I Wish ist ein Film über zwei Brüder, die getrennt leben. Einer bei der Mutter, einer beim Vater. Und die wollen sich einfach treffen. Das ist also eigentlich die Handlung von dem Film ist, sie organisieren ein Treffen, wo sie sich irgendwo an der Bahnstrecke eines Shinkansen, eines so eines Schnellzugs treffen, weil sie das Gerücht gehört haben, wenn der an Höchstgeschwindigkeit an dir vorbeifährt, wenn man sich da was wünscht, dann wird das wahr. Und sie arrangieren einfach das Treffen und beide Brüder sammeln irgendwie Geld, um dann irgendwie Zug zu fahren dahin und brechen dann auf. Das ist die ganze Prämisse von dem Film. Und der ist super süß. Und wir haben fast nur die Perspektiven von Kindern. Ich bin komplett beeindruckt von diesen Kinderdarstellern, aber auch wie sie geführt werden. Also ich glaube, ich hatte wirklich das Gefühl, der Film muss irgendwie zu 2/3 improvisiert sein, was er aber nicht sein kann, weil er die Geschichte so kohärent erzählt. Also das ist wirklich wieder so ein Film, der fast nur diese Kinderperspektive hat und auch durchweg einfach total lieb, total positiv die Menschen sieht und wirklich so, also das ist wirklich ein Wohlfühlfilm, würde ich sagen. Viele von den Filmen haben auch, ne, behandeln zwischenmenschliche Probleme und hier auch. Klar geht's da auch um die Trennung der Eltern und wie verstehen die beiden Kinder das und wie verschieden leben sie auch und es geht auch um, ja, Zukunftschancen und Jobprobleme und alles, was damit zusammenhängt, auch wieder Familie. Aber am Ende ist auch der Film einfach super süß und super warm und auch wirklich einer der schönsten. Und auch da würde ich sagen, das lohnt sich auch auf jeden Fall, den zu gucken.
Okay.
Wo gibt's den? Filmingo?
Ich tippe mal auf Mubi.
Wie heißt der? I Wish?
Das sind richtige Mubi-Filme, ne?
Ja, total.
Okay. Nee, einen kann ich noch abfeuern. Das ist ein kontroverser Film. Like Father, Like Son ist der englische Titel. Da ist, glaube ich, die Prämisse schon am spannendsten. Es geht darum, dass wir ja eigentlich zwei Paare verfolgen, die beide ein Kind im gleichen Alter haben und es stellt sich raus, dass die beiden Söhne bei der Geburt vertauscht wurden im Krankenhaus.
Ist auch klar.
Jetzt sind die Söhne aber schon irgendwie 5, 6 und wir begleiten so diese beiden Familien, vor allem eine eben bei der Verhandlung von, ja, was machen wir da? Richten wir da einen Tausch ein oder sind jetzt, also eigentlich, ne, Nature versus Nurture ist so ein bisschen die Idee. Und da finde ich, genau, eigentlich ist eine spannende Sache, darüber nachzudenken. So, was würdest du tun, wenn sich rausstellt, dein Kind wurde vertauscht? Also allein dieses Gedankenexperiment fand ich mit am spannendsten.
Ja, und, was heißt, ja, die Frage ist halt, was ist dein Kind? Gell? Was macht das aus, dein Kind zu sein? Also ist, wenn ich das jetzt überlege, dass wenn ich jetzt herausfinden würde, dass das Kind oder die beiden Kinder, die ich aufgezogen habe, was macht die aus? Würde ich natürlich niemals weggeben. Also ist halt,
natürlich, dann waren es halt trotzdem so und so lange deine Kinder, ja?
Ja, das ist halt mein Kind, ja? Egal dann am Ende, was dann rauskommt, gell? Also, spannender ist eher, was ist mit dem anderen Kind, gell? Also, wie sehe ich das?
Ja, total.
Weil, also darum geht's auch. Zu meinem eigenen Kind, mit dem ich die ganze Zeit zusammengelebt habe ich ja eine Beziehung aufgebaut. Aber zu dem anderen, was ich erzeugt habe, da habe ich ja keine Beziehung aufgebaut, aber es ist ja auch irgendwie mein Kind. Also ja, super spannend, ja.
Genau, ich glaube, das, also da kommen wir auch ein bisschen zum Kernthema oder Kernproblem des Films auch. Es gibt die verschiedenen Perspektiven. Es gibt, die eine Familie sagt so, der eine sagt so, der andere sagt so, ja, was machen wir mit dem Film? Ich war auch überrascht, dass offenbar der Film behauptet, dass zumindest, dass der Normalfall ein Tausch wäre, der dann stattfindet. Das sehen wir auch in dem Film.
Kann ich mir vorstellen. Was vollkommen absurd ist, ja, aber.
Mein Problem an dem Film ist eben, dass wir vor allem die eine Familie verfolgen und da vor allem den Vater. Und der ist ganz klar auf der Seite dieses Biologismus. So, der ist eh so ein bisschen enttäuscht von seinem eigenen Sohn, und so, also den er aufgezogen hat, und sagt so, ja, der andere, so, das ist ja mein richtiger Sohn oder so, ne? Gott. Und das ist, grauenhaft. Genau, oh Gott, das ist super grauenhaft, er ist super kalt und unmenschlich zu den Leuten. Und das Problem ist, glaube ich, dass wir den so stark als Perspektivfigur haben. Also die anderen Stimmen kommen zu Wort. Wir haben den anderen Vater und wir haben auch seine Ehefrau.
Ich finde, es sollten beide Kinder zu dem anderen.
Genau, das tatsächlich wird das verhandelt. Der Film sagt das kurz, deswegen, ich gehe nicht so weit zu sagen, der Film schlägt sich komplett auf die Seite des Vaters. Aber ich finde es trotzdem super problematisch, dass er ihn so relativ leicht davonkommen lässt. Also ja, ein bisschen den quirky Vater, der mit den beiden irgendwie Kontakt hat. Ich finde, also ich finde es wirklich arrogant und unmenschlich, was er mitunter macht. Und vor allem hat er kein Auge dafür, was das mit den Kindern macht, die ja auch Menschen sind. So. Und da würde ich sagen, da stehe ich dem Film sehr kritisch gegenüber. Auch wenn ich ihn super interessant fand, auch mochte, würde ich sagen, das kaufe ich nicht. Und das finde ich ist ein Problem an dem Film und seiner Perspektive. Und das ist spannend, weil das scheint der am meisten diskutierte Punkt zu sein. Ich habe eine sehr wütende Rezension von Daniel gelesen, Grüße, der auch genau das problematisiert. Und tatsächlich wurde der Film schon mal, ich höre ja den Sneakpot chronologisch, wie schon einige Male anklang, wurde der Film hier schon mal in der Vergangenheit von Claudia besprochen. Und die kritisiert auch genau das. Also das ist ihr, sie sieht den Film auch auf dieselbe Weise kritisch und ihr Problem war auch das. Wir sind zu sehr mit der Perspektive bei diesem Vater. Und das finde ich auch schade, weil der Film hat sehr viel mehr Potenzial, das zu erzählen. Er weiß es ja auch, er kennt es ja auch, er macht ja alle Perspektiven auf, aber am Ende schlagen wir uns zu sehr auf die Seite dieser Biologismus-Perspektive, der sagt, ja, das ist mein Sohn, den ich gezeugt habe. Und das ist irgendwie sehr, das finde ich sehr schade, weil der Film, glaube ich, viele Chancen vergibt. Trotzdem würde ich sagen, war ja interessant und vor allem in der Diskussion drüber, die verschiedenen Ideen der verschiedenen Figuren auch sich selber anzugucken und auf sich selber zu spiegeln, zu sagen, hey, was davon könnte ich mir vorstellen, wenn ich in der Situation wäre, weil es jetzt so eine, ne, diese Art von High-Concept konstruierte Situation ist. Deswegen, ja, den sehe ich ein bisschen kritisch. Wäre jetzt auch nicht mein Lieblingsfilm, aber würde ihn auch.
Das wäre jetzt, egal wie er jetzt umgesetzt ist, das wäre jetzt so ein anschlussfähiger Film für mich, also vom Gefühl her, weil der ja, da geht's ja in erster Linie um Beziehungen.
Ja,
aber
ja.
Da ist ja auch eine interessante Story irgendwie, gell? Das ist ja nicht nur dieses, es kommt irgendeine Familie zusammen aus irgendeinem belanglosen Grund und dann reden sie miteinander und es wäre eine Beziehung zwischen denen, ja, so wie diese mit den drei Töchtern, ja?
Ja, aber vielleicht hab ich das auch falsch verkauft, weil die drei Töchter haben ja auch ein super spannendes Konzept. So, was machst du mit einer kleinen Schwester, die du gar nicht kennst, die auf einmal bei dir wohnt? Und Still Walking auch. Also natürlich kann ich auch damit connecten mit der Idee, was wäre, wenn mein erwachsener Bruder gestorben ist? Oder ne, so. Also natürlich ist trotzdem interessant. Aber ich glaube, dieser, da hast du auch recht, bietet irgendwie mehr Handlung, weil er viel mehr Interaktion hat zwischen den Familien, die irgendwie versuchen, sich auch aus dieser Misere zu ziehen. So, das stimmt schon.
Ja, und eben auch, der erzählt nicht nur eine Geschichte von anderen, sondern der erzählt auch eine Geschichte, die anschlussfähig an einen selbst ist. Also da ist es so, da kann man sich ja sofort, habe ich ja eben auch schon gemacht, sofort überlegen,
ja, voll.
Wie wäre das, wenn mir das passiert? Ja?
So. Das stimmt, ja. Deswegen, also ich finde ihn so gesellschaftlich irgendwie am interessantesten von der Prämisse. Trotzdem ist es auf keinen Fall mein Lieblings-Koreeda. Vielleicht sogar einer der, die ich am wenigsten mag, einfach weil er ja diese Stellung bezieht, die ich nicht supporte. Und das hätte ich jetzt auch eigentlich nicht erwartet, weil wie gesagt, Koreeda schon jemand ist, dem sonst immer das Gefühl und die Menschlichkeit ganz vorne steht, weswegen ich ihn auch so gerne gucke und einfach als Gegengift zu diesem ganzen Gewaltfilm sonst begreife. Und also hier fand ich es dann, ja.
Immerhin 3 Punkte bei Letterboxd gegeben.
Ja, genau. Ich finde ihn super interessant. Der hat auch ganz, ganz tolle Szenen, einfach auch ganz spannende Szenen. Ich würde ihn auch trotzdem weiterempfehlen. Aber unkritisch kann ich ihn einfach nicht betrachten. So, das ist aus genau dem Grund. Ich glaube, wenn ich so meine Letterboxd-Bubble oder so angucke und sehe, wie viele auch genau das kritisieren, ist das Thema. So. Und das ist so die eine Verfehlung, die der Film macht, vielleicht sich nicht mehr, also vielleicht die beiden Väter von mir aus gleichermaßen zu zeigen oder den Mann und seine Ehefrau, die sehr verschiedene Meinungen darauf zu haben, die vielleicht auch nebeneinander stärker existieren zu lassen, als so sehr den Vater davonkommen zu lassen mit seiner sehr problematischen Einstellung. Oder ne, auch mit dem Handeln, was daraus hervorgeht. Er verletzt die beiden Kinder sehr stark. Da findet psychische Gewalt statt, auf jeden Fall. Und die wird, glaube ich, nicht immer so anerkannt, wie es werden könnte. Und das ist mein Problem mit dem Film.
Ja.
Ja.
Ja, Daniel hat ihm 2 gegeben und Christiane 4.
Verstehe ich beides, das ist so ein bisschen das Ding. Und wie gesagt, der nächste ist dann Our Little Sister, kann ich jetzt auch schon mal vorwegnehmen. Also den kannte ich schon vorher, das war der Grund, warum ich den Marathon mache. Auch ein 5-Sterne-Film, unfassbar schöner, warmer Film, auch mit einer sehr spannenden Prämisse. Und jetzt kommen halt noch so, was habe ich hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück noch, wobei ich Shoplift das auch schon kenne. Also ich bin super gespannt, es kann nur geil weitergehen, auf jeden Fall. Lieblingsregisseur unlocked, also ja.
Cool.
Sehr schön. War jetzt doch länger als gedacht, aber ich bin hier pflichtig, diesen Bericht auch immer zu erstatten.
Wunderbar, alles gut.
Ja, nee, ist ja schön, da auch mal.
Genau, wenn ihr ihn irgendwie auftreiben könnt, also Still Walking und sonst Our Little Sister auch phänomenal. Die anderen auch interessant, ja. Zweifellos.
Ja, den letzten gibt's für wenig Geld bei Amazon. Ich glaube 3,60 Euro oder irgendwie was. Ja.
Okay.
Ja.
Sehr schön.
Weiter, Stefan.
Wir machen weiter mit Vaiana.
Oha, bin ich wieder dran.
Du bist wieder dran. Du hast 1 und 2 jetzt mit den Kindern geschaut.
Genau. Ich habe endlich meine Tochter überzeugen können, den Einser zu schauen, weil ich den liebe. Und
den haben wir hier schon besprochen, gell?
Den haben wir hier schon mehrfach besprochen und sie hat jetzt sich endlich mal durchgetraut und sie liebt ihn auch. Da bin ich sehr froh.
Erleichternd.
Sehr erleichternd. Ja, brauche ich nichts mehr zu sagen. Ist ein fantastischer Film mit fantastischer Musik und alles gut. Jetzt haben wir den Zweier gesehen. Mann, was ein Haufen Scheiße.
Was ist denn da passiert?
Das hätte ich nicht erwartet. Also, dass
der Trailer sieht doch schon nett aus.
Ja, er ist wirklich, seid froh. Wir haben ja schon, klar, du hast mit dem Gedanken gespielt, ich habe auch mit dem Gedanken gespielt, Jan auch, den hier vorzuschlagen. Als Hauptfilm. Seid froh, dass ihr nicht schauen müsst. Schaut ihr nicht. Ihr macht euch nur dieses Vaiana-Gefühl kaputt.
Der hat miserable Rezensionen auch, sehe ich gerade.
Es ist wirklich ein Haufen Kackscheiße. Es ist unerträglich. Also
3 Regisseure, das spricht ja schon mal dafür.
Also 2 Dinge fehlen ihm in erster Linie. Und zwar Herz und Lin-Manuel Miranda. Er ist wirklich so, er ist so ohne jeden Esprit und ja, es ist Action drin und so, aber es macht so keinen Spaß. Es ist ein Aneinandergereihe von Scheißdreck. Und die Musik ist mindestens belanglos, eher nervig. und es ist einfach schmerzhaft, wie sehr Lin-Manuel Miranda fehlt. Es ist wirklich schlimm und ich habe das Gefühl, es ist übertrieben viel Kindchenschema. Also die Figuren haben noch größere Augen und noch stupsigere Nasen und noch rundere alles und es ist so belanglos und cringe und es sind jetzt so Nebenpersonen dazu, also sie hat jetzt praktisch so eine Crew, die halt lauter so quirky Gestalten sind, so einen alten vertrottelten Mann und eine bisschen aufgedrehte Erfinderin und noch einen, wo ich schon vergessen habe, was der war, keine Ahnung. Alle total nervig und ätzend und es ist wirklich so zum Kotzen und es hat gar keinen Spaß gemacht. Es ist richtig ärgerlich. Es ist wirklich richtig ärgerlich. Schaut es euch nicht an. Es ist wirklich, es ist mindestens Zeitverschwendung. Eher Lebenszeitverschwendung. Okay.
3 erstmalige Regisseure sehe ich übrigens gerade. Auch gutes Zeichen.
Ja, super Zeichen.
Tja, das klingt gar nicht so geil. Ich werde mir auf jeden Fall weiterhin noch angucken. aber ich sehe, du schlägst da auch, also die meisten Leute in meinen Letterboxd, da ist nichts über 2 Sterne dabei. Ja. Im Schnitt 2,8. Das klingt schon vernichtend. Krass. Hätte ich gar nicht gedacht, weil ich dachte, das ist so ein Ding, so ein Zugpferd. Kann man kaputt machen,
dachte man.
Eigentlich hätten die da auch richtig was reinbuttern müssen.
Ja. Nee, es ist peinlich. Es ist die ganze Zeit peinlich. Ja.
Schade.
Ja, schade.
Ich hätte mich ja jetzt sehr drauf gefreut, wieder so ein Vaiana eben wie den ersten zu schauen.
Ja.
Da hatte vor allem so ein gutes Gefühl, ne?
Ja.
Ja, und das hat er gar nicht mehr. Also, der hat kein Herz. Das ist so, er ist völlig hohl. Ah, schlimm. Christian und Daniel haben 3 Punkte gegeben. Welchen Film haben wir gesehen? Lissi hat 4,5 gegeben. Was ist los mit euch?
Na, ich mag ja oft Filme, die sonst gerne gehasst werden. Ich gucke ihn mir trotzdem an, aber jetzt vielleicht nicht mehr mit der hohen Erwartung, die ich vor der Sendung noch hatte.
Ja, grauenhaft. So, Weiter, schnell weiter, schnell zum nächsten. Haben wir was Besseres?
Schnell weiter. Oh, wir haben was Besseres.
Oh ja.
Ja?
Ja.
Oha.
Der Jan ist dabei, Severance
bin dabei.
Zu schauen.
Es hat mich dann doch erreicht. Also eigentlich wollte ich ja auch nie ein Apple Plus Abo haben und da nie Geld reintun oder so. Aber irgendwann konnte man sich nicht mehr wehren. Am Ende haben alle davon gesprochen und auch explizit mich angesprochen, sagen, das ist genau deine Serie, das wird dir gefallen. Stellt sich raus, ist genau meine Serie, wird mir gefallen. Das ist wirklich, Severance jetzt, ich habe gerade die zweite Staffel angefangen. Das heißt, ich weiß noch nicht genau, wie das weitergeht. Aber die erste Staffel haben wir extrem durchgesuchtet an zwei Nachmittagen, glaube ich.
Wow.
Unfassbar geil. Also ich habe das Gefühl, wir durchleben gerade so eine The Second Coming of Twin Peaks und Lost oder so. Wir sind live dabei, wie endlich mal wieder so eine große Mystery-Serie, wo alle irgendwie mitdiskutieren, da ist. Und das hält die auch. Also Severance ist wirklich phänomenal. Genau, also Prämisse ist so eine klassische High-Concept-Sci-Fi-Prämisse. Es gibt so einen Arbeitgeber, so ein großes Bürogebäude oder so, ja. Und du unterschreibst quasi, wenn du da arbeitest, dann wird deine Persönlichkeit aufgetrennt und deine Arbeitspersönlichkeit hat ihre eigenen Erinnerungen und weiß nichts von der Außenpersönlichkeit und die Außenpersönlichkeit weiß nicht, was sie bei der Arbeit macht, ja.
Mhm.
Und wir haben also wir haben vor allem zwei Figuren im Mittelpunkt, die da so reinkommen. Der eine findet das total geil da drin, die andere will da unbedingt raus. Und wir wissen halt nie, was außen ist. Wir sehen dann auch teilweise die Außenperspektive von diesem Städtchen, was auch alles ein bisschen weird ist. Alles ist ein bisschen komisch, diese Firma ein bisschen seltsam. Und eben drinnen ist das komplett seltsam, ja.
Das ist auch interessant, so philosophisch, gell? Weil, ja,
das ist die Zeitscheibensache, so. David Lewis, wie heißt er? Wenn du dich aufspaltest, wer ist dann der Echte? So, beim Beamen geht was schief, du bist auf einmal auf dem Mars und hier. Wer ist dann der Echte?
Nicht nur das, sondern es wird dir halt auch die Hälfte deiner Zeit weggenommen. Weil
das stimmt, ja.
Ne? Du hast ja, wenn du keine Erinnerung hast an dieses, wo du bei der Arbeit warst, dann fehlt das ja in deinem Leben, dann ist das ja weg.
Voll. Und umgekehrt noch
spannend, von der anderen Seite aus gesehen ja genauso. Das heißt, du hast zwei Identitäten, denen Zeit gestohlen wurde, obwohl es insgesamt ist
derselbe Körper, das merkt man auch, wenn der gesoffen hat, dann ist er halt am nächsten Tag verkatert so. Und ich finde gerade diese Arbeitspersönlichkeit spannend, weil ne, du kommst da raus, steigst in den Aufzug und schnipp, du steigst wieder aus dem Aufzug aus, ist der nächste Morgen. Also du hast gar keine andere.
Das ist so gut gemacht.
Bei der Arbeit. Das ist echt geil.
So krass.
Und es hält, was es verspricht. Es gibt dann draußen so eine Ermittlung und drinnen versuchen sie rauszukommen. Da ist die Verwicklung. Und dieser Bürokomplex von innen ist einfach komplett seltsam. Das ist so Kafkaesque, das ist komplett wild. Da ist alles dabei. Also wirklich interessant, witzig. Und also die Mystery-Erzählung hält 100%. Ich war komplett dabei. Das Finale der ersten Staffel war eine der intensivsten Schauerfahrungen, die ich je hatte. Es war so spannend. Ich konnte es wirklich kaum ertragen.
Aber das geht natürlich von der Arbeitssituation aus, die keine Erholung braucht. Weil normalerweise braucht man ja, diese geistige Erholung.
Und das wird auch thematisiert. Das nervt ja auch da unten. Das geht dann richtig auf den Sack irgendwann. Du brauchst jetzt einfach mal Füße holen und zack, bumm, bist du am nächsten Morgen zwar ausgeschlafen, aber immer noch genervt.
Ja, genau.
Das ist super spannend. Also aus der Prämisse wird auch sehr viel gemacht. Auch die zweite Staffel bringt noch ein bisschen Twist drauf. Ich habe mich lange gewehrt, aber bin jetzt voll drin. Das ist also auf jeden Fall eine der spannendsten Sachen, die ich so im Seriensektor überhaupt hier gesehen habe. Wirklich, wirklich geil.
Ich schaue ja auch was sehr Spannendes, werde ich in ein paar Wochen mit Stefan zusammen besprechen, was ich auch schon lange schauen will und was auch philosophisch ist, nämlich Westworld.
Den Film kenne ich, also Serie habe ich auch nie geschaut.
Mhm. Bisher, ich bin jetzt fast mit der ersten Staffel durch, es haut mich auch ziemlich weg, muss ich sagen. Also mal gucken, wie sich das noch entwickelt.
Ich habe jetzt die erste Folge nochmal geguckt, das habe ich auch hart wieder erwischt.
Ja.
Bei Westworld.
Ja. Und Severance, hattest du auch mal geschaut, oder?
Severance habe ich angefangen und ja, so bis zur Hälfte. Und ich fand's gut, aber irgendwas war dann, ja, so.
Ja, du musstest die Kinder von der Kita abholen und danach hast du vergessen, die Serie weiterzuschauen. So wie es immer bei dir ist.
Auf jeden Fall eine Empfehlung, nochmal wieder reinzugehen.
So ungefähr. Gut. Ja, also irgendwann zwischendrin hat es mich auch gelangweilt. Das weiß ich noch so. Ja, okay, es wiederholt sich jetzt so. Es sind immer noch 5 Folgen, bis hier mal Schluss ist.
Das verstehe ich trotzdem es nimmt extrem Fahrt auf. Also dieses, das Finale der ersten Staffel, auch so die letzten Folgen darauf hinarbeiten, waren unerträglich spannend. Also wirklich, also körperlich, körperlicher Workout, schweißtreibend, wirklich, also lang nicht mehr gehabt sowas. Lang nicht mehr gehabt.
Ja, dann habe ich wahrscheinlich echt so im falschen Moment so, ja, ich guckst du weiter, ist gut. Ja. Und dann gedroppt, wie das ja, leider mir manchmal passiert einfach.
Wie viele Staffeln gibt's da?
Jetzt ist gerade die zweite fertig. Das sind 2x10 Folgen oder so. Geht aber, glaube ich, auch weiter.
Okay.
Ja. Also bisher, ich bin's in der zweiten Staffel, volle Empfehlung. Richtig krass.
Cool.
Na, gerade dieses auch mitdiskutieren, sich selber zu überlegen, was steckt dahinter, wie können es weitergehen. Wie gesagt, das sind so, genau, ich glaube, die letzten großen Serien, wo wir es hatten, sind halt einschneidend Twin Peaks und Lost gewesen. Es ist auf einmal, versammelt sich die Meute wieder und rät mit. Und sowas mag ich auch immer gerne, auf jeden Fall.
Mhm. Ja, und die beiden sind ja jetzt auch schon 2-3 Jahre her.
Ja, Lost ist jetzt auf Netflix, gell? Kann man da schauen.
Könnte man ja mal wieder.
Man das tun. Ja, cool. Schaue ich mit meiner Frau, wenn ich mit Mad Men durch bin.
Sehr gut, sehr gut.
Sind wir jetzt mit der dritten Staffel durch. Also, geht voran.
Okay. Dinge wiederholen sich, ne? Mit die frühesten Sneakpots reden auch schon über Mad Men.
Ja, klar.
Was, so lange schon?
Aber da habe ich halt nur die erste Staffel gesehen und also.
Das ist schon echt alt, da war ich noch in der Schule. Das hat ein Schulfreund von mir immer geschaut.
Ja, und es ist jetzt noch schmerzlicher zu schauen, weil also es ist unerträglich. Wie die diesen Typen heiratet, der sie vergewaltigt hat. Also das ist, da war es für mich zu Ende eigentlich. Also, boah. Naja, gut.
Naja.
Weiter. Wo sind wir?
Wo sind wir? Nach einer beliebigen Dauer. Ich kann leider nicht nachgucken, wie lange wir gerade schon unterwegs sind, weil wir Unterbrechungen hatten und ein Rechner neu gestartet
noch
wurde.
Noch nicht mal 2 Stunden.
Reden wir echt nicht?
Nee. Okay. 1,50 und da habe ich zwischendrin 10 Minuten geredet, ohne zu merken, dass ihr gar nicht mehr da seid.
Nein, wir müssen ja Daniel besiegen von letzter Woche. Das ist ja das eigentliche Ziel, ne? Also,
ich bin schon so erschöpft, als wären es 3 Stunden. Aber machen wir weiter.
Wir machen schnell, alles ja, gut.
Genau.
Wir hetzen da jetzt durch.
Ja, wir hatten vorhin auch eine Pipi-Pausen-Unterbrechung durch ein Haustier, nachdem ein anderes Haustier hier den Rechner neu gestartet hat. Jan, du hast einen Hund? Oder?
Ja, also genau, ich dachte, ich nenne die Kapitelmarke Haustier-Talk, damit du auch von deinen Katzen erzählen kannst, von denen ich ja auch wegen BeReal großer Fan bin eigentlich. Okay. Jetzt nicht mehr, nachdem sie unsere Sendung torpediert haben.
Das war echt gemein. So. Was ist denn, warum bewegt sich hier nichts, Bub, alles schwarz? Nicht.
Würden meine Hühner nie tun.
Ja?
Direkt hinter meinem Bildschirm hingegen schläft gerade ein entzückender kleiner Zwergpudel. Das ist leider nicht meiner. Ich hab's hier, ist mein Stiefhund. Aber es ist also.
Aber du darfst ihn hin halt, wieder kraulen.
Du machst Urlaubsvertretung oder was?
Genau, also die Besitzerin von Cleo, dem Pudel, steht mir sehr nah und die, also nein, wir alle haben das Glück, dass sie beruflich häufig unterwegs ist oder auch privat mal ein paar Tage weg muss oder so. Und das feste Abkommen ist, dass immer dann ich diesen Hund habe. Und das ist vielleicht die allerschönste Sache auf der Erde, so dass ich inzwischen eigentlich fest entschlossen bin, dass ich auch selber einen Hund brauche irgendwann oder vielleicht auch schon sehr bald.
Okay.
Also klar ist es Verantwortung, man kann auch keinen Sneakpot durchaufnehmen und nochmal auf Toilette zu müssen, man muss immer raus, man muss sich kümmern und so weiter, ist auch sehr teuer, aber egal, es macht das Leben so viel schöner. Also wirklich, wenn man sie dann 3 Tage hatte und dann ist sie weg, dann ist es so richtig leer hier in der Wohnung. Wisst ihr, was ich meine? Das ist so,
niemand im Körbchen und so.
Was macht es denn so teuer? Das Futter oder?
Naja, also genau, das Futter ist schon, also die gesamte Maintenance gerade, sie ist jetzt auch schon etwas älter, sie hat halt immer was. Sie hatte gerade wieder eine OP und dies, das, ich glaube, so ein Hund ist doch einfach, abgesehen von der Zeit, die man da versenkt, auch einfach eine finanzielle Investition. So.
Ich glaube, du musst jetzt mittlerweile Pflichtversicherung haben.
Genau, ja.
Und das kostet was.
Das ist noch nicht auf dem Level von einem Auto, aber kommt dann, wie gesagt, dann ist halt doch immer irgendwas. Jetzt waren wieder mehrere Tierarztsachen, also es ist schon krass. Da muss man auch drauf gefasst sein. Trotzdem kriegt man, jetzt jault sie hier so ein bisschen rum und dreht sich im Schlaf, trotzdem kriegt man halt sehr viel dafür auch zurück, nämlich einfach schon eine Art Familienmitglied einfach, für die man sich auch verantwortlich fühlen darf und die einem auch sehr viel zurückgibt. Das ist total, also wenn sie hier ist, ist natürlich das Zentrum der Aufmerksamkeit auch bei meinen Mitbewohnerinnen und so weiter. Das ist, also auf jeden Fall, sie ist der Star. Aber ich merke auch schon, wie einfach nur, wenn ich hier sitze, ich mache mein Zeug, sie liegt da in einem Körbchen und liegt da einfach rum. Man fühlt sich gleich irgendwie angenehm, entspannt. Man guckt sie an, sie liegt da rum und man krault sie mal ein bisschen. Das entspannt einfach. Deswegen ist auch das Konzept des Bürohunds so beliebt. ich habe es total gern. Also ich kümmere mich auch gern um sie. Es wäre nochmal anders, wenn es meine eigene wäre, so, weiß nicht. Aber gerade bin ich komplett begeistert auf den sogenannten Hund gekommen, was wir so, glaube ich, für mich das Ende einer ganzen Entwicklung darstellt. Ich war immer Katzenmensch auch. Und dann haben sich so in meinem Umfeld, ein guter Freund von mir hat sich einen extrem süßen Hund gekauft. Mein Vater hat jetzt den süßesten Retriever aller Zeiten seit ein paar Jahren. Und irgendwie sammeln sich so süße Hunde in meinem Umfeld und wollen mich quasi überzeugen, dass ich jetzt auch da einsteige. Und jetzt gibt's auch noch hier Cleo, den kleinen Pudel.
Das ist echt lustig. Stefan ist ja genau andersrum. Aber mir ist ja andersrum. Stefan war mein Hund.
Immer Hund.
Geil.
Zack, ziehen zwei Katzen bei uns ein.
Auch schön. Ich mag auch gerne Katzen. Ich habe auch immer hier gerne die Katzen von einer Kollegin gehütet, wenn sie in Urlaub war. Mhm. Die wohnt jetzt leider nicht mehr hier. Und jetzt, ich glaube, jetzt ist die Entwicklung zum Hundemann ist irgendwie abgeschlossen. Auch so, ja, ich gehe so raus mit ihr und fühle mich so richtig wie so ein geiler Hundebesitzer und man grüßt die anderen und ist so richtig hier, das ist mein Hund, schaut mich an, das macht Spaß.
ja, okay.
Das ist einfach schön. Das macht schon Laune. Also ich fürchte, damit ist jetzt der Pfad geebnet. Irgendwann werde ich selber auch Langzeithundebesitzer. Das ist schon geil. Das ist wirklich toll. Also gerade auch, das ist schon. Ihr müsst uns sie sehen, wie sie hier liegt und einfach nur entzückend ist.
Wir kennen sie ja von Be Real.
Ja, ja.
Ja, ich denke mir jedes Mal.
Fotos zukommen lassen.
Oh ja, gern. Ich denke mir jedes Mal, Jan, die Frisur von dem Hund, diese Locken, es wird einen ganz anderen Typ aus dir machen, aber ich glaube, es wird dir gut stehen.
Vielleicht schon. Sie wurde auch schon mit, also die Frisur, damit man sich vorstellen kann, wurde auch schon mit Roberto Blanco verglichen.
Ich weiß nicht, also ich finde, das hat sowas Struppiges. Wahrscheinlich ist sie total weich und so. Aber
entsetzlich weich. Und dann kommt sie auch immer und will kuscheln. Und wenn man morgens aufwacht, dann springt sie so ins Bett und sieht erstmal nach dem Rechten, ob auch noch alle da sind. Das ist schon
wär mir ein Chaos. Ich bin überhaupt kein Hundemensch.
Ich war auch nie Hundemensch. Aber ich glaube, ich liege hier, daneben mir liegt die offizielle Botschafterin der kleinen Hunde und möchte einen überzeugen. Und das ist also im Freundeskreis ist schon vielfach gelungen jetzt. Und ich selbst bin auch ganz hingerissen.
Also ich ekel mich ja vor Wirbeltieren eigentlich nicht, also weder vor Amphibien noch Reptilien noch verschiedensten Säugetieren. Aber also Hund ist was, da habe ich immer so das Gefühl, da muss ich mir gleich die Hände waschen. Das ist so, ich weiß nicht, woran das liegt, aber Hund habe ich immer so das Gefühl, so stinkt immer und man hat immer Sabba an der Hand.
Das muss nicht sein, auch nicht alle Hunde. Gerade dieser Pudel verliert auch keine Haare oder kaum, das ist alles ganz schön.
Und Pudel sagt man doch, die sind auch relativ schlau, oder? Kann man denen nicht gut Sachen beibringen?
Mega, das auf jeden Fall, ja. Ich weiß nicht, was sie so kann. Naja.
Stefan, du willst den Tieren immer was beibringen. Jetzt, was hast du denn deinen Katzen schon beigebracht?
Ich habe denen beigebracht, dass sie, wenn ich hier mit meinem Finger so hin und her wackel, dass sie zum Finger hinlaufen und den anstupsen.
Ah ja,
fantastisch.
Das sind so die ersten Schritte, die man machen muss. Und dass sie verstehen, wenn ich dieses Klicker-Ding anklicke, dann gibt's was zu fressen.
Ah, Hundebilder im Chat.
Sehr gut. Klicker-Dinger macht man ja mit Hühnern auch.
Klicker-Training mit Hühnern?
Ja, macht man auch. Also ich hab's nicht gemacht. Gott. Also macht man, ja.
Was macht eigentlich der Taubenschlag? Wenn wir schon in der Haustierkapitelmarke sind.
Da ist noch nichts irgendwie in Planung. Aber da muss ich meine Frau erst drauf vorbereiten. Das dauert noch ein paar Jahre, Jahrzehnte.
Es würde aber ins Bild passen, also ich sehe es auf jeden Fall.
Ja, total. Taubenschlag sehe ich bei mir auch. Ja, ich meine, jetzt kommt
aber
ja
die wohin?
Auf die Garage. Jetzt kommt ja die Zeit, wo meine ganzen Nisthilfen vielleicht bezogen werden. Also die Vögel fangen jetzt ja langsam an.
Du hast ja 34 Vogelgehäuschen gebaut.
28 habe ich.
28?
Du dachtest, du hättest weit übertrieben mit 34. Nee. Ich habe es neulich gezählt, es sind 28. Aber es wird jetzt spannend. Also man sieht jetzt auch die Vögel. Man sieht manchen an, dass sie auf der Suche sind oder so, sich überlegen, wo sie hinziehen wollen. Deswegen, ich bin gespannt.
Und dann läufst du durch den Garten, Kokon, Kokon, hier rein, Kokon.
Genau.
Also wenn wir schon da sind, muss ich euch gleich noch einen Shop empfehlen. Ich habe kürzlich eine Vogelpfeife verschenkt. Es gibt so einen Laden, dass die machen die stellen die per Hand her, also jedes irgendwie individuell auch. Haben so halt verschiedene Pfeifen und Instrumente, manchmal muss man auch drehen und ziehen und kurbeln oder so und reinpusten und dann macht das halt das Geräusch dieses Vogels und dann kann man die damit anlocken. Das Geile ist eigentlich der Shop, weil das ist so ein älterer Mann, der da irgendwie vor allem das macht und der macht dann immer so YouTube Videos, wo er so vor weißem Hintergrund dann immer so wortlos die Vogelpfeife so in die Kamera hält, so wissend einem zunickt, dann so ganz, wirklich ganz genau aber vormacht, wie man das benutzt und dann nochmal so stolz wieder in die Kamera nickt. Und diese Videos sind reine Comedy. Das, ihr könnt es euch nicht vorstellen. Jedenfalls die Vogelpfeifen, die man da kaufen kann, taugen wirklich was. Zumindest habe ich jetzt die Blaumeisenpfeife schon selber ausprobiert. Und es klingt wirklich so. Und man kann sich dann ein bisschen, also wer weiß, was man dann sagt. Aber die treten in Diskurs mit einem.
Ich glaube, am Ende sagt man immer, nimm mich jetzt.
Genau. Und dann kommen die, total charmant.
Geil. Ja, ich habe ja auch so Thema Mauersegler. Ich habe ja einen Mauerseglerkasten. Und da sagt man auch, dass man die mit irgendwelchen Tönen anlocken soll.
Ja. Einfach mal, vielleicht hat dieser Shop auch einen Mauerseglerpfeife.
Also was ist denn da? Wie komme ich denn zu diesem Shop?
Ich habe ihn natürlich gerade vergessen. ich versuche es hier in meinen gespeicherten Links zu rekonstruieren.
Sehr schön, dass wir auch in unserer WhatsApp-Gruppe jetzt währenddessen hier alle unsere Tiere gebaut haben.
Der
Bob wird sich auch denken, ist der Bob eigentlich, der ist auch in dieser...
Ja, der ist auch in der Gruppe, der hat auch mitgekriegt, dass vorhin unsere Sendung in sich zusammengefallen ist. Ja.
Tja, ja, so ist das.
Also Haustiere ist trotzdem schön. Also Haustiere. Macht ja Spaß.
Und...
Ja. So, jetzt kommen wir endlich, nach
endlich
mehr als 6 Stunden
Vorlesung,
kommen wir zu unserem Lieblingsthema. Nein, der geheime Wunsch, weswegen wir in Jan eingeladen. Nein,
lernen wir was.
Wird auch nichts.
Wenn ihr nicht mehr könnt, können wir es auch sein lassen. Also
Auf keinen Fall. Wir sind deswegen halten wir noch durch. Nein,
das wäre das erste Mal. Jan, du weißt, wie ich bin.
Also, ich weiß, wie du bist. Ich hatte auch selten einen so engagierten Studenten wie dich. Das war total, also manchmal, also wenn man das so ein bisschen didaktisch aufbereitet und so mehrere Theorien in ihrer historischen Entstehungsreihenfolge auch präsentiert, dann warst du halt immer so, oh, das muss es sein. Das klingt ja fantastisch. Und dann präsentiert man halt danach die Kritik und dann... Genau, dann so, aber es, also, ne, dann hat sich das und das herausgestellt und du so, nee, Mist, das untergräbt ja die ganze Theorie.
Ja, und vor allem die anderen Studenten immer so, was ist mit diesem Typ los?
Was ist das für einer?
In seiner komischen Bauarbeiterhose sitzt.
Fantastisch. Nicht
also, das Gefühl,
wieder Vorbesprechung. Ich bin gespannt, ob wieder was kommt.
Du studierst weiter. Dann ist es die erste Info direkt aus dem Sack. Dann hast du mir was voraus. Ich bin nämlich jetzt leider nicht mehr an diesem Institut.
Oh nein.
Ich bin jetzt offiziell kein Sprachwissenschaftler mehr. Sehr, sehr tragisch.
Das ist tragisch, ja.
Ja, und mal gucken, wie das weitergeht. Also wenn da draußen jemand einen arbeitslosen Linguisten einstellen möchte, bin ich dafür zu haben. Ich hoffe, dass es irgendwie mit Lebensumständen noch hinbekommen, diese Doktorarbeit fertig zu kriegen auf die eine oder andere Weise.
Das hoffe ich auch, ja.
Und so der Linguistik erhalten zu bleiben. Aber erstmal, der Job an der Uni ist leider vorbei. Was ich auch sehr schade finde. Gerade das Unterrichten hat mir natürlich extreme Laune gemacht, klar.
Ja, das war immer grandios.
Ja. Aber so müsst feiert. Und deswegen feiern wir dich jetzt auch hier, wenn du hier uns irgendwas bringst. Es ist,
ich nehme ja Fragen entgegen. Die linguistische Plaude reicht, genau. Dafür ist ja auch da. Es geht ja immer um was anderes. Ich bin auch immer nicht so gut vorbereitet. Ein paar linguistische Fragen habe ich schon im Vorhinein gehört. Aber also, worum geht's heute?
Du hattest irgendwas von Autokorrektur geschrieben.
Ah, der Stefan hatte gefragt.
Ja, genau. Mir geht's halt so, dass wenn ich irgendwelche Texte schreibe auf der Arbeit und die Autokorrektur mir dann irgendwie Grammatik anpasst oder sonst irgendwas, dann denke ich mir so, ja, das ist halt jetzt ein Zustand der Sprache, der irgendwann mal festgelegt und eingefroren wurde. wie soll dann da jetzt noch Wandel entstehen? Natürlich entsteht er beim Sprechen und wird dann auch wieder in die Autokorrektur mit reinwandern, aber ändert sich dadurch die Geschwindigkeit, wie sich sowas ändert? Das ist ja auch bei auf dem Handy so, wenn man tippt, sind dann trotzdem Sachen, die dann automatisch korrigiert werden in die eine oder in die andere Richtung, vielleicht ja, auch in eine quatschige Richtung. Und das war eben so meine Frage, so was passiert denn da?
Das
hat das
so
überhaupt Einfluss? Oder ist
es erstmal wie immer super spannend, aber man fühlt sich so ertappt. Ich war so, okay, da bin ich raus, das ist meine Komfortzone dazu. Also dazu ist bestimmt geforscht worden, aber keine Ahnung. Deswegen habe ich erstmal selber recherchiert und habe ein paar spannende Ergebnisse mitgebracht oder ein paar spannende Ideen. Erstmal, ich glaube, das hast du gerade auch schon gesagt, müssen wir halt ganz krass unterscheiden zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit. So, ja, das sind zwei sehr unterschiedliche Sachen. Und der Wandel oder die Bearbeitung von Schrift ist immer eine ganz andere als Sprache. Sprachwandel findet irgendwie vor allem mündlich statt oder so. Trotzdem stehen die beiden Sachen natürlich total krass in Beziehung. Darüber haben wir auch bei mir im Seminar, glaube ich, oft gesprochen. Das Paradebeispiel ist so Vulgärlatein irgendwie. Ne? Man hat ja wirklich Jahrhunderte, ein Jahrtausend lang, nachdem klassisch Latein schon eigentlich nicht mehr gesprochen wurde, hat man halt immer noch klassisch Latein geschrieben oder versucht zu schreiben, bis es irgendwann völlig zusammengebrochen ist. Und nebenher aber schon die Vulgärdialekte, wie man sie abwertend nannte, gesprochen. Ja, dasselbe sehen wir auf Deutsch, gerade Standarddeutsch, so, weiß nicht, durch Luther, wie auch immer, Rechtschreibreformen, was wir heute als Standarddeutsch haben, was so in Büchern steht, so spricht ja keine alte Sau, ja. Sei es, dass die großen Teile Deutschlands kein Genitiv mehr haben und halt ganz andere Sachen machen, die, oder,
seit ne, 200 ganz, Jahren!
Ja, ganz neue Sachen auch, ganz neue Formulierungen haben, die halt in so einem Buch niemals wären, oder zumindest in so einem klassischen Sachtext vielleicht. Weißt du, was ich meine? Das heißt.
Ja, so wie das, was ich neulich,
gestern
geschrieben habe, was mein Schwiegervater, der ja, Lehrer war, wirklich völlig ironiefrei gesagt hat, nämlich, ich muss es raussuchen.
Soll ich es vorlesen?
Wenn du es hast, ja.
Ja. Dem Otto, seine Schwester, der Sohn.
Genau. Und damit meinte sie halt.
Ja, voll.
Dem Otto seine Schwester, ja, sehe ich ja noch ein, ja, das sagt meine Frau auch. Aber dann eben noch, wenn man über deren Sohn reden möchte, einfach der Sohn das finde ich geil.
Ja, das geht. Und da kommt wieder meine schon oft zitierte Mitbewohnerin rein, die ja aus Regensburg ist oder aus der Ecke. Und die hat Kasus quasi komplett abgebaut. Die kann das. Also die redet so. Und ich verstehe es ja. Ich würde es selber
nicht probieren,
aber ich verstehe es.
Total
geil.
Die
hat mal gesagt, die hat mal Geschichte angefangen mit, mein Vater, die Werkstatt der Kollege.
Ja, das ist geil. Das hat eine Eleganz, finde ich.
Durch Satzordnung und Betonung wusste ich sofort, von wem die Rede ist und wie die Sachen in Beziehung miteinander stehen. Der Vater hat eine Werkstatt, oder ist in der Werkstatt und da hat er einen Kollegen. Fertig. Und um den geht es in der Geschichte, ja?
Genau, das hat so ein bisschen was wie so ein Pfad von einer Dateistruktur, wo man einfach immer das nächste wieder aufmacht. Ne? Und dadurch versteht man es auch und dadurch passt es auch in diese Zeit, finde ich.
Genau, diese Eleganz finde ich einen Punkt. Du merkst halt sofort, da ist eine andere Struktur am Werk. Das hat auch Regeln. Es ist nicht so, dass immer nur was wegfällt, weil immer wenn was wegfällt, muss die Struktur durch irgendwas ersetzt werden. Es entsteht auch was Neues. Ich glaube, diese ganzen Leute, die immer den Sprachverfall heraufbeschwören,
ist kein Genitiv, also ist es keine Kultur.
Die vergessen auch, dass überall da, wo es wegfällt, auch zwangsweise Neues entsteht. Sprachwandel ist halt am Ende doch ein großer Zyklus. Und wir haben auf einmal in Teilen Deutschlands diese geile Struktur von meine Freundin, die Schule, die Mutter. So, weißt du, auf einmal funktioniert das total geil.
Ja.
Und das ist so ein Punkt. Also Sprachwandel passiert, ist unaufhaltbar. Und ich glaube, da kommen wir zurück zum Thema Schriftlichkeit. Überall da, wo es eine Standardsprache gibt, sind vor allem große Imperialsprachen, ja, die ganzen Kolonialsprachen, die wir so in Europa haben, sind das, aber auch Latein, Griechisch, immer wenn irgendwo was, ein großer Apparat, großer Staat verwaltet.
Aber auch, das ist doch die große Kolonialsprache in Europa, oder?
Ja, genau, aber halt jetzt nicht eine aktuelle, die wir noch haben, sondern so, das waren die mal unfassbar viel erobert haben, ja. Und das ist eigentlich immer so. Immer wenn du ganz viele verschiedene Leute mit verschiedenen Hintergründen in einem großen Reich miteinander sprechen lassen musst, kommunizieren lassen musst, dann lohnt sich so eine Verwaltungssprache, so eine große Sprache zu haben, die dann auch schriftlich festgehalten wird. Und das Spannende ist, die haben immer diese Eigenschaft, irgendwie altertümlich zu sein und irgendwie halt auch Sprachwandel zu verlangsamen oder verlangsamen zu wollen, zu behindern. Ne? Also
halt auch erstmal auf das ganze Reich rumsprechen muss, wenn sich verändert, gell?
Und die sind so träge, auch jetzt Deutschland, so, weiß nicht, bis da mal eine Rechtschreibreform kommt oder so, weißt du, der Duden hat immer noch, also was der alles anerkennt an Fällen, die schon da sind, an Futur 2, dass es nicht gibt, Sprach wirklich, und Plusquamperfekt, dass es Sprach wirklich kaum gibt, so, weißt du, also das steht da alles noch drin.
Diese Art von sauerle Lernen.
Ja, voll. Und auch Fremdsprachenlerner oder, ne, Leute mit Migration Hintergrund oder die irgendwie herkommen und so einen Migrationskurs machen müssen, die lernen das trotzdem. Die lernen Futur 2, was soll das? Die werden es nie im Leben brauchen, so, ja. Selbst in solchen Kontexten lehren wir es. Und das finde ich total bemerkenswert, weil es ja eigentlich nicht sprachwirklich ist. Und deswegen ist so eine Standardsprache immer weit hinterher, hinter der Realität.
Ich habe mal in Neuseeland einen Anhalter mitgenommen und es war ein Franzose. Und da habe ich dann die Gelegenheit genutzt, bisschen Französisch und so, und wir sind dann ins Plaudern gekommen und dann haben wir über das Passé Simple gesprochen und er kannte das nicht. Also es war ihm vollkommen, er hat gemeint, nee, diese Form gibt's nicht. Doch, das ist Passé Simple. So,
und ja. Fast ja immer. Also ich habe mal Finnisch gelernt, halt da werden dir 16 Kausen beigebracht, in Gebrauch 10.
So, ja. Entspricht halt einfach nicht der Realität. Also
genau. Und ich glaube, da kommen wir zum nächsten Punkt. Standardsprache ist immer auch ein Unterdrückungsinstrument. Und zwar immer von einer herrschenden, gebildeten Klasse. Wisst ihr, was ich meine? Also du bist jemand, also schon deine Bewerbungsmappe wird weggeschmissen, wenn du da einen Dativfehler machst. So, weil es ist ganz wichtig, dass du diesen Standard beherrschst und dieses Register, diese Sprache sprichst. Und wer kann das? Wer hat das? Wer entweder aus dem Bildungshaushalt selber kommt oder halt auf die entsprechenden Schulen gegangen ist. So, ja. Ich weiß das, weil ich auf dem Gymnasium war und Latein hatte. Deswegen kann ich schriftlich, wenn ich eine Bewerbung schreibe, kann ich da ein Genitiv einbauen, um gebildet zu wirken. Aber im Prinzip ist nur das. Es ist nur ein gebildet wirken, ja?
Ja.
Und andersrum, Leute aus einer gewissen Schicht verstehen Tageszeitungen nicht mehr, weil da einfach so ein hoher Sprachstil herrscht, den die nicht haben. Und deswegen ist es immer spannend zu gucken, wer benutzt das und wer benutzt das warum. Und ganz oft geht es um Unterdrückung. Es geht ganz oft darum, seine eigene Vorherrschaft, seine eigene Bildung, sich abzugrenzen, zu rechtfertigen auch. Und das ist ganz oft in diesen Kontexten ist das so bei Standardsprache. Das war bei Latein jahrhundertelang nicht anders zum Beispiel. Ne?
Ja.
Und jetzt kommen wir zum Thema Autokorrekt. Weil ich glaube, Autokorrekt ist ja was dir da vorgeschlagen wird, ist genau diese akademische Varietät. Ja, da wird dir ein Genitiv vorgeschlagen, wenn du die entsprechende Formulierung machst. Da kommen auch Worte vor, die sonst im Alltag nicht vorkommen. Auch Schreibweisen, die nicht vorkommen. Das heißt, ich finde es spannend, wenn es etwas macht, wenn Autokorrekt etwas mit uns macht, dann geht es auch eher in diese Verlangsamung mit rein. In dieses Verhalten Sprachwandel auf, weil um wirklich Internet-Slang zu schreiben, den es ja gibt, ja, wir machen seit es IRC-Chats gibt und alles, entwickeln sich neue Wörter und ganz viel Sprachwandel im Internet. Es gibt dieses schöne Buch, wie heißt es, Because Internet oder so, von der Gretchen McCullough, große Empfehlung. Die sind das sehr auseinander. Wir haben super viel Internet-Slang und sowas wie Autokorrekt oder so eine Grammatik, die eingebaut ist in deiner Tastatur, will das ja eher verhindern. Die will, dass du alles, dass du Nomen groß schreibst, dass du Satzzeichen machst, dass du den Dativ benutzt nach mit. So, die will das. Deswegen finde ich spannend, wie damit umgegangen wird.
Aber was mich aufregt, ist, dass er am Briefanfang immer groß schreibt.
Weil das im Englischen so ist.
Warum? So, da ist doch ein Komma davor. Warum schreibt ihr da groß weiter?
Das ist eine neue Zeile. Teile fängst du groß an. Nee, das ist was, da ist ein Übersetzungsfehler. Das gleiche, weswegen eine ganze Zeit lang bei Be Real, wenn du am Satzende ein Ausrufezeichen gemacht hast, haben wir ein Leerzeichen davor gemacht, weil es in Frankreich so ist.
Ja. Ach du Scheiße. Französische
Software, herzlichen Glückwunsch.
Tja, also ich glaube, das ist so eine Beobachtung. Ist, wenn wir es benutzen, zwingt es uns ein bisschen weniger Umgangssprache zu sprechen, weniger sprachreal oder zu schreiben, aber auch weniger Dialekt. Also so eine Tastatur gibt's ja nicht auf Bayerisch, ne? So. Das heißt, das müssen wir uns bewusst sein. Und dann habe ich, wie gesagt, im Vorfeld ein bisschen recherchiert, was gibt's sonst noch für Zusammenhänge, für Untersuchungen. Und es ist natürlich, neue Technik wird gerne dafür schuldig gemacht, dass Leute ja keine Grammatik mehr können, nicht mehr schreiben können oder so, ne? Und mehrere Untersuchungen finden einen Zusammenhang zwischen Spelling Mistakes, also Buchstabierfehlern, und autokorrekt, ja, oder das heißt, dieselben Leute machen dann mehr Fehler beim Buchstabieren, wenn sie mit der Hand schreiben müssen oder so. Das war aber tatsächlich, glaube ich, die einzige Kategorie. Viele Leute machen dieselben Grammatikfehler quasi, also was heißt Fehler immer, ne, aber machen dieselben Auffälligkeiten oder dieselben Strukturen von, ich benutze da den Dativ nicht oder was auch immer, machen sie sowohl, wenn sie per Hand schreiben, als auch, wenn sie tatsächlich am Handy schreiben und autokorrekt zur Verfügung hätten, aber haben trotzdem ihre Eigenheiten. Aber tatsächlich offenbar können diese Menschen denen diese Fehler schriftlich passieren, beim Buchstabieren, gerade es geht oft um Englisch natürlich, können dadurch diese Fehler irgendwie verstecken, ausmerzen, nicht machen über autokorrekt, weil da wird immer eine korrekte Wörterbuchform gewählt. Wisst ihr, was ich meine? So, das heißt, viele Leute schreien auf und sagen, oh Gott, die Leute lernen gar nicht mehr richtig zu buchstabieren oder so, ne? Riesenproblem.
Aber wann muss ich denn das letzte Mal oder was buchstabieren?
Ja, voll. Also die Frage ist, Handschriftlichkeit, welchen Relevanz hat es überhaupt noch? So, sollten wir das verlernen? Ist das, geht uns was verloren, wenn wir das verlernen? Ich glaube schon. Noch dazu geht es viel um.
Bei uns geht es ja gerade darum, also heute haben wir uns gerade entschieden, auf welches Gymnasium unser Sohn geht. Mhm. Oder er hat sich entschieden. Und da unterscheiden die sich schon auch sehr stark darin, ja, wie viel überhaupt geschrieben wird. Also es gibt tatsächlich Gymnasien, ja, die sagen, wir schreiben gar nicht mehr mit der Hand, weil das nicht mehr der Realität entspricht. Bei uns schreiben die Kinder direkt auf dem iPad. Jeder hat ein iPad. Es wird nur noch am Bildschirm geschrieben. Es wird gar nichts mehr handschriftlich geschrieben. Also
so, dass quasi deine Grundschule deine letzte Berührung mit Handschrift wäre.
Ja.
So,
ja, ist nicht bei jedem Gymnasium so. Es gibt auch Gymnasien, die explizit sagen, so bis zur 7. Klasse lassen wir noch mit Füller schreiben. Und dann ist nur noch digital. Aber es gibt auch Klassen, die sagen, ab der 5. wird bei uns gar nicht mehr geschrieben. Also ist schon ein Wandel. Klar, ja.
Ja. Ich weiß nicht, auf welche Seite ich mich da schlage. Also ich finde es irgendwie gut zu sagen, wir müssen mit der neuen Technik irgendwie umgehen, ja, auch darauf vorbereiten.
Die Realität ist schon irgendwie so ein bisschen,
ja? Ja, total. Ich glaube, ja. Und damit hängt es zusammen. So, wann hast du zuletzt buchstabiert und wann musst du überhaupt? Ich glaube, was noch wichtig ist zu erwähnen, ist, dass wir noch nicht wissen oder niemand so richtig die Kausalität oder Korrelation davon ganz klar machen kann. Ich glaube, viele schreien immer auf und sagen, ja, die Leute können nicht mehr buchstabieren, weil sie nur noch am Handy schreiben, ja, aber das ist natürlich nicht klar, dass es so zusammengeht.
Ja,
buchstabieren ist nochmal, ja?
Ich glaube halt, dass sehr unterschiedlich gelernt wird, also dass unterschiedliche Menschen sehr unterschiedlich lernen können und manche brauchen das mit der Hand geschrieben zu haben, um etwas zu, also eine Ex-Freundin von mir,
das ist eine Lerntechnik,
die hat wirklich alles geschrieben immer, das war völlig irre, die hat Pharmazie studiert und die hat dann wie nennt man das? Solche Formelgleichungen, Bilder, ich weiß nicht, wie man das nennt. Und die hat das dann gemalt und geschrieben und die hat das sah wirklich aus wie von einem Wahnsinnigen, mit 3 oder 4 verschiedenen Feinlinern übereinander geschrieben. Also das waren dann Zettel, die waren voll mit chemischen Formeln und chemischen Bildern in 4 verschiedenen Farben übereinander. Einfach nur, damit sie es geschrieben hat, damit sie sich's merken kann. Weil sie es eben nur sich merken kann, wenn sie das mal zu Papier gebracht hat.
Das, ja, also ich sehe, es ist eine Lerntechnik, geht mir genauso. Oder auch so, sich Sachen visualisieren. Einfach hilft mal, so ein paar Linien auf ein Blatt zu machen. So, wie schiebe ich mir das hier zusammen? Wie mache ich das? Und ich habe neulich auch einen TikTok gesehen von, glaube ich, Architekten, die sagen, denen ist es total wichtig, das nicht nur am Computer zu machen, sondern auch jeden einzelnen Strich dann mit Feinliner doppelt zu ziehen oder so, um zu sehen, der bedeutet auch was, die Dicke davon, und sie können sich so viel besser das vorstellen, was sie da bauen oder so. Ne? Klar, es kann eine Lerntechnik oder Visualisierungstechnik sein, die für viele Leute sehr wichtig ist. Deswegen würde ich sagen,
für andere dann auch wieder gut, nicht,
die,
gell?
Ja, genau. So, also ja. Trotzdem fände ich es wichtig, die nicht zu vergessen, sonst zu sagen, für manche Leute ist es super wichtig. Also bieten wir es an, gewissermaßen. Ne? Ja. Übrigens, Spelling, also Buchstabieren, ist, glaube ich, auf einer Sprache wie Englisch, die halt seit Shakespeare keine Rechtschreibreform hatte.
Ja, wo es also, eben mal dringend notwendig. Aber das ist auch so ein Thema.
Buchstabierwettbewerbe gibt es ja auch auf Deutsch nicht. Warum auch? Weil es einigermaßen verständlich ist vom Hören, was du da schreibst. Es gibt ein paar Fälle, weißt du, ob du jetzt Nische mit einem Langvokal schreibst oder nicht, so, ja, weiß nicht. Aber auf Englisch ist ja jedes Wort, hat ja 10 Möglichkeiten eigentlich, ne?
Ja.
Ja.
Das ist ja völlig random. Ich finde es immer sehr lustig, diese TikToks, wenn sich Amerikaner darüber lustig machen, wie andere Sprachen geschrieben werden, wo ich mir denke, so Leute, ihr habt's nötig.
Die dann Ajwa zu ihrem Aiwa, zu ihrer Soße sagen, egal. Ja, weil sie es nicht anders vorstellen können. Englisch ist ein Problem. Also viele Leute sagen auch so Französisch und so, aber ich glaube, Französisch ist immer noch ein bisschen transparenter als Englisch von Schriftbildern.
Englisch ist einfach
lange, also es hat sehr viel Sprachwandel stattgefunden und die Schrift hat sich nie angepasst. Ja, furchtbar, furchtbar zum Lernen.
Französisch hat ja unheimlich viele Regeln, man muss sie halt nur kennen. Also
ja, genau. Und ich glaube, Englisch, da versagst du halt, weil es gibt halt keine synchron ableitbaren Regeln mehr für die Schrift. Da sind halt Sprachwandel passiert in den letzten 500 Jahren. Das hatte nur keiner je geschrieben. Und das ist ein Riesenproblem, weil die Weltsprache, die alle lernen sollen, die aber unfassbar schwer ist, das Schriftbild zu lernen. Also
nee, du musst im Endeffekt jedes Wort einzeln lernen. Das ist
ja. Okay, ich möchte noch ein paar Wörter zu, die ich recherchiert habe, oder ein paar Wörter zur Autokorrekt verlieren, weil ich glaube, es klang jetzt alles sehr negativ. Aber ich glaube, man vergisst doch oft, dass jede Technik erstmal nur eine Technik ist. Und die bringt Positives und Negatives. Und wie gesagt, wir wissen nicht, ob am Handy schreiben, am Tablet schreiben verantwortlich ist für schlechte Grammatik-Skills oder was überhaupt schlechte Grammatik-Skills sein sollen, glaube ich nicht. Gleichzeitig hilft sowas wie ein System, das dir Lösungen anbietet, total viel. Zum Beispiel beim Sprachenlernen, ja. Ich bin ganz okay, wenn ich Irisch schreibe, aber ich bin immer froh, wenn ich das am Handy machen kann, wo hier mir dann das Wort nochmal richtig, wo ist der Akzent, welche Silbe ist lang, angeboten wird einfach. Das hilft beim Zweitsprachenlernen total. Gleichzeitig hilft es Leuten total, die irgendwie eine Dyslexie haben oder ne sonstige Beeinträchtigung beim Schreiben lernen oder so. Also es gibt total viele Chancen, die wir jetzt erst haben durch diese Art von Technik, die wir auch wahrnehmen müssen. Das heißt, wir können auch und wir sollten auch gucken, wo können wir was Positives daraus ziehen. Also es ist auf jeden Fall einfach eine interessante Entwicklung. Wir müssen gucken, wie arbeiten wir mit der, wie verhalten wir uns zu der. Ja. Trotzdem dürfen wir problematisieren, dass da immer ein akademisches Register angeboten wird, ne? Oder immer eine gewisse Sprachvariation auch angeboten wird, die vielleicht nicht immer die ist, die man auch schreiben will. Also wir sind im Zeitalter, wo wir auch sagen können, hey, wir können auch nochmal ein Autokorrekt für, dass ich entweder selber trainiere oder dass irgendwie mit einer Umgangssprache funktioniert, ne? Oder irgendwie im Dialekt, ist zumindest denkbar. Warum nicht?
Also man könnte es ja sogar trainieren, das bieten ja die meisten Tools auch an.
Ja, wird ja auch
gemacht. Aber es ist halt immer so umständlich, dann irgendwie dem irgendwelche Spezialwörter beizubringen und
Ist schon ärgerlich, wenn man ein Wort bewusst schreibt, einzeln tippt. Also ich wische ja meistens Wörter, aber manchmal tippe ich eben Wörter wirklich und dann verändert es zu einem anderen Wort. Nein, ich wollte das so schreiben. Ja, das ist dann ärgerlich, aber gut. Kann ich alles wollen.
Genau, also ich würde sagen, Fazit, die Auswirkung auf Sprache oder Sprachwandel ist minimal, wenn überhaupt da. Aber es bewegt sich halt trotzdem im Bereich von Standardisierung von Sprache. Standardsprache macht Sprache und darüber müssen wir uns auf jeden Fall Gedanken machen, was das bedeutet.
Ja, plus
der technische Aspekt, ja. Was bringt uns das vielleicht oder wo behindert uns auch eher im Alltag? Ich glaube, wie mit jeder Technik muss man lernen, damit umzugehen, so, ja. Wo hilft sie einem, wo behindert sie einen? Das ist, glaube ich, immer dasselbe.
Ja.
Krass spannend, ja.
Ich schließe mit einer Anekdote. Ich habe mal, es ging so in einer Telegram-Gruppe oder was auch immer, ging es darum, dass irgendwie ein Essen, ein Salat vorbereitet wird oder so. Und es wurden so, ja, was kommt da rein? Was mag jemand irgendwas nicht? Und im Gespräch waren Gurken. Und ich habe halt so schnell getippt, ich hasse Gurken. Und habe dann das Handy weggesteckt, war auf dem Fahrrad, weiß nicht. Und habe dann so danach so 120 neue Nachrichten gehabt, weil ich hatte geschrieben, ich hasse Türken.
Oh Gott. Vor allem so geil, wenn halt über Salat.
Völlig random, es geht um Salat. Und auf einmal schreibt der Mann, der hasst Türk und verabschiedet sich dann für eine Stunde.
Wow.
Peinlich.
Was ich euch schon immer mal sagen wollte. Ich rede zwar gerade über Salat, aber was ich euch schon immer mal sagen wollte.
So. Nein, also waren glaube ich, alles Leute, die mir das nicht zugetraut hätten auch, aber trotzdem waren so die Diskussionen, was ist denn da gerade passiert?
Gott.
Sehr unangenehm.
Wow. Super. Ja, vor allem kommt es immer darauf an, in welchem Kontext man das schreibt, also in welcher Gruppe. Das kann
es gibt Kontexte, also lass es nur öffentlich auf Twitter sein, die wären wesentlich gefährlicher gewesen.
Ja, genau.
Lieber nicht.
Ja. Ah, fantastisch. Ah.
Auch das passiert mit Autokorrekt, ja?
Stimmt, ja.
Ja.
Ah, sehr schön. Ich habe übrigens, ist jetzt nicht ganz das Thema, aber so ein bisschen, ich habe meinen Duolingo-Streak abbrechen lassen, und zwar bewusst.
Gute Wahl. Mache ich jeden Donnerstag.
Weil nämlich, ich weiß nicht, ob er abgerissen ist, wahrscheinlich ist er abgerissen. Ich habe jetzt in der Woche nicht reingeschaut. Ich glaube, dann reißt er ab, gell? Oder ist es so, dass dann Leute einem Streak of Ice noch schicken, ohne dass man es will? Ich weiß es nicht.
Das weiß ich auch nicht.
Weil ich habe ja so ein Widget gehabt, habe ich jetzt auch nicht mehr. Und das ist ja immer so, dass das dann so, wenn es gegen Mitternacht geht, dann wird das immer so nervös und wird so lila und macht den Schrei von Munk und so, gell? Oh Gott. Du musst jetzt endlich lernen und so. Und das wurde mir jetzt zu manipulativ. Das hat nämlich morgens um 10 oder um 11 Uhr, also ganz klar vormittags, hat es eben so getan, als, ja, hat es eben den Schrei von Munk gemacht, so, um Gottes Willen, du musst endlich was lernen. Und mir dachte so, ey Leute, das ist, also, ja, wollen wir mal die Kirche im Dorf lassen. Und hab direkt das Widget gelöscht, hab gar nicht reingeschaut und hab den Streak abreißen lassen. Können mich am Arsch lecken.
Das ist mitunter sehr therapeutisch. Also es kommt auch den Lerntyp an, viel motiviert es auch. Ich bin auch
mich auch.
Du bist eigentlich so jemand, du bist schon kompetitiv, ne?
Ich bin total, ich hatte einen Streak von über 700, ja. Also ich bin total on fire normalerweise. Sowas, diese Gamification, die wirkt bei mir total. Aber wenn es halt so offensichtlich offensichtlich manipulativ ist, dann kommt halt das, diese andere Sache, die ich auch habe, nämlich Trotz. So, nee, ihr könnt mich mal.
Ich hab leider erst spät erfahren, dass man bei Duolingo auch Kinder-Accounts haben kann. Die sind perfekt. Ich würde gerne auf einen Kinder-Account umsatteln, weil die dürfen diese ganzen Glücksspielsachen, auch diese ganzen Listen, Kompetitionen, dürfen die alles nicht haben, weil das halt gefährlich ist und halt Dark Patterns sind, die Muster im Gehirn anspricht so. Und das halt bei Minderjährigen verboten. Und ja, deswegen würde ich jetzt einfach gerne nochmal neu reinkommen.
Man könnte sagen, das sorgt halt dafür, dass du die Sprache weiterlernst, gell? Also
ja, aber genau, das geht ja, wenn du wirklich motiviert bist, auch anders. Also ja, ich habe jetzt immer so therapeutisch gemacht, immer donnerstags Streak abbrechen lassen, damit ich gar nicht erst da reinkomme. Ich will nicht in irgendwelchen Ligen dabei sein. Ich will diese ständigen Erinnerungen haben, gar keinen Bock drauf. Ich möchte eigentlich mal eine Übung machen, meine Sprache lernen, weil ich mich dafür interessiere, so, weißt du? Und ja, ich bin kein Typ, der auf diese sogenannte Gamification anspringt. Das hat mich immer nur genervt. Und ich glaube, das ist eine Strategie, ist ein Kinder-Account haben. Eine andere ist ab und zu absichtlich abreißen lassen, weil da ist man eh gar nicht mehr dabei und kann vielleicht entspannter damit umgehen. Das ist so vielleicht meine Empfehlung für Leute, die eher so lernen wie ich, die das eher nervt. Und trotzdem aber das System Duolingo nutzen wollen, was eigentlich ganz gut ist. Also ich bin immer überrascht, wie die so aus, weiß nicht, Lernperspektive, pädagogischer Perspektive, die sind eigentlich ganz geil. Also die glauben ja auch nicht an Vokabeln, sondern machen halt immer ein bisschen Kontext und so weiter. Eigentlich ist Duolingo sehr gut in dem, was es macht. Deswegen würde ich es gerne weiter nutzen, das ist gerade so meine Strategie, ab und zu abreißen lassen.
Ja, obwohl es sehr unterschiedlich ist, was die Sprachen angeht. Also
das kann auch sein, ich habe noch nicht so viel gelernt. Ja.
Also was ich das Problem hatte bei Norwegisch, was ja eigentlich als eine der Sprachen gilt, die sehr gut ist bei Duolingo, also die sehr viel Material auch hat, ich glaube es ist auch eine der ältesten, ist, dass die norwegische Seite in der Regel gut ist, aber die englische ist nicht sehr gut.
Verstehe. Also,
gerade wenn es da um Übersetzung vom Norwegischen ins Englische geht, habe ich Probleme, weil ich dann Dinge schreiben muss, von denen ich der Meinung bin, nee, das ist nicht richtig auf Englisch. Ja. Das ist nicht die richtige Satzstellung oder keine Ahnung. Aber wenn ich, ja, also werde dann irgendwie bestraft, wenn ich es richtig mache oder es geht gar, ist gar keine richtige Möglichkeit, da es richtig zu machen. Also, ja.
Das Problem hatte ich auf Irisch auch ein paar Mal, weil da so halt ich gebeten wurde, auf Englisch Muster nachzuahmen des Irischen, so, weißt du? Also
ja, genau.
So,
ja, genau so ist es auch. Ja.
Marginal auf Englisch gibt es dieses I do be oder so, das sagen halt die wenigsten Dialekte oder so. Und das heißt, da habe ich mich immer ein bisschen stelzen müssen. Ja. Bei Norwegisch Duolingo habe ich neulich geglänzt. Da waren wir in der Kneipe und meine abermals erwähnte Mitbewohnerin macht halt gerade Duolingo Norwegisch, weil sie halt auch in Norwegen Urlaub war, es irgendwie cool findet und charmant. Und es gab so einen Moment, wo sie so halt schon, also nicht mehr fähig war, sage ich mal, nach ein paar Bier das noch zu machen, hat dann aber halt so um 23.20 Uhr festgestellt, fuck, ich habe heute noch nicht Duolingo gemacht. Das ist so wirklich so, wie so mit letztem Atem hat sie mir das Handy rübergeschoben und hat gesagt, ja.
Ist hier irgendjemand, der so viel Norwegisch kann, der mir noch den Schlüssel halten kann?
Ich muss noch Norwegisch, dann bin ich. Ich kann halt gut Dänisch. Das heißt, ich bin dann zusammen und habe so gedacht, okay, ich kriege es jetzt auf die Reihe. Habe mich dann so aufs Klo zurückgezogen, habe damit dieses Ding abgefallen. Ich kam wie der Held des Tages, habe ich mich gefühlt. Ich kam zurück und habe gesagt, hier, deine Übung ist fertig. Ohne Fehler.
Kein Problem. Ja klar, wenn du Dänisch kannst, ist ja kein Problem.
Ja, denkt man mal so. Also ich unterhalte mich auch mit Norwegern auf Dänisch und wechsle so ein bisschen so Register. Trotzdem, es gibt Fallstricke, es gibt Sachen, die sind immer anders, weißt du?
Es gibt ein paar Fallstricke, aber also in diese Richtung ist es doch echt easy, weil gerade für einen Deutschen, du sprichst einfach dein Dänisch ein bisschen deutscher aus und dann ist es ja norwegisch. Also
am Ende Deutsch eh gut. Deutsch super Ausgangsbasis, um andere germanische Sprachen zu lernen, weil wir haben das Maximum an Unregelmäßigkeiten. Ich glaube, wir haben die meisten starken Verben mit Abstand noch. Was haben wir auf Englisch? 30 oder so, nicht mal mehr. Wir haben Hunderte.
Ja, genau.
Das heißt, alles, was es bei denen gibt, gibt es auch bei uns. Deswegen hast du mit Deutsch mal das glückliche Händchen für andere germanische Sprachen. Hat jedenfalls geklappt. Norwegisch traue ich mir zu.
Ja, ich hatte ja Norwegisch oder habe Norwegisch in meinem Account, weil es halt für mich easy ist, für diesen Punkte Punkt.
Machen,
ja. Wegen Punkten ist gar nicht mehr, da geht's bei mir schon gar nicht mehr drum. Aber so, wenn der Streak erhalten bleiben muss und ich habe keine Zeit und ich habe nur anderthalb Minuten, ja, dann hau ich halt einfach so eine Norwegisch-Lektion durch, ohne zu denken, ja, das ist so
geil.
Easy. Ja.
Und da kann man gut dann abreißen lassen. Ja, aber also, pass auf, ein Beispiel noch zum Thema Fallstricke. Ich bin der Keltologe und ich mache halt viel Irisch. Ich habe auch schon seit jetzt bestimmt 10 Jahren rede ich regelmäßig Irisch auf Veranstaltungen, ich forsche auch dazu, also das ist irgendwie eine Sprache, die ist mir vertraut. Trotzdem habe ich halt zuerst Schottisch-Gälisch gelernt, was eigentlich im selben Dialektkontinuum ist. Ja, so die nördlichen Varianten sind sehr ähnlich zu Schottisch. Mhm. Das heißt, ich habe mich immer sehr sicher gefühlt, wenn ich einfach Schottisch-Gälisch mit Leuten gesprochen habe, weil ich das viel besser kann, aber halt so ein bisschen anpasse. So wie wenn ich mein Dänisch für Norweger anpasse, ja?
Ja, genau. Das ist so, wie wenn ich Dänisch spreche. Das ist halt
eigentlich erst, als ich, also erst Jahre später, als ich mal strukturiert Irisch gelernt habe, habe ich halt gemerkt, okay, ich habe halt gegenüber allen Iren, mit denen ich jemals gesprochen habe, nie das Präsens benutzt. Also.
Was? Hey, was hast du denn benutzt?
Ja, die Verlaufsform. Ich klang wie ein Rheinländer. Also ich habe halt immer gesagt, ja, ich bin das am Mögen. Doch, ich bin das am Machen, ja. Ich bin noch was am Bestellen.
Geil.
Oder zum Beispiel, es gibt diese Formulierung. Es gibt die Formulierung ist tollem, also mir gefällt so eigentlich, ich mag das, ja. Ist wörtlich übersetzt, das wusste ich, ist Wunsch auf mir, ja. So, und ich dachte halt, das sei so die Umgangsform, so sagt man halt, mir gefällt, dass man sagt, ist Wunsch auf mir. Aber das geht auf Irisch offenbar nicht. Also offenbar habe ich jahrelang auf Irisch immer gesagt, ich wünsche mir statt mir gefällt. So, das sind die Kleinigkeiten, wo die Dialekte nur ein bisschen auseinandergehen, ja. Lass es den Stuhl und den Sessel auf Österreichisch sein, ja. Aber es geht auseinander und es ist mir halt jahrelang noch nicht aufgefallen. Das heißt, man sollte auch nicht zu arrogant werden, irgendwann von uns zu sagen, ja klar, kann ich irgendwie auf Norwegisch switchen von meinem Dänisch oder so. Es gibt immer Fallstricke. Es gibt ja, immer auch so falsche Freunde klar. Und, ne, Ähnlichkeiten, die dann doch keine Ähnlichkeiten sind. Deswegen, passiert. Mhm. Trotzdem haben mich alle Iren verstanden, wenn ich halt in Verlaufsform geredet habe. Also ich glaube, darum geht's ja auch.
Ich dachte vielleicht, dass du aus dem Rheinland kommst.
Aus dem schottischen Rheinland.
Genau. Ja, sowas.
Ja.
Ja, vor allem, wenn man das irgendwie nach 10 Jahren erst merkt.
Ja, so. Es fällt mir immer noch schwer. Ich weiß, dass es ein Präsens gibt. Ich weiß auch, wie es gebildet wird. Aber wenn ich halt mich irgendwie in einer Kneipe unterhalte, wenn es mal dazu kommt, dass man sich in einer Kneipe auf Irisch unterhält, mache ich halt versehentlich doch immer Verlaufsform. So, ne? Das ist also, ja.
Sehr schön.
So.
Ja.
Das war die linguistische Plauderei.
Ja, sehr gut.
Grandios.
Für dieses Mal, ich nehme weitere Fragen entgegen. Ist immer nett auch. Man kommt ja vom Hundertsten ins Tausende, sagt man, glaube ich.
Ja, so soll genau. Das sein. Haben wir denn noch Themen für heute?
Ja, wir haben noch, wir wollen noch mal ganz kurz über die Wendeltreppe reden. Ihr habt da jetzt eine staffelübergreifende Zwei-Personen-Show gemacht. Also Bob als Sieger der letzten Staffel gegen... Oh, jetzt habe ich hier einen Namen.
Nee, Denise, beide haben in derselben Staffel gewonnen. Also beide waren zur letzten in der letzten oder hatten rechnerisch ungefähr gleich viel. Und wir haben schon mal gemacht, dass wir dann so ein Entscheidungsduell oder so gemacht haben. Es war vor allem unser Ziel, die beiden nochmal einladen, irgendwie ein paar lustige neue Spiele machen, so als Special. Das war, also für mich war es sehr unterhaltsam. Jetzt ist genau der Betroffene, der Bob ist nicht da, aber er kann ja nochmal in einem späteren Sneakpot dazu Stellung nehmen, wie er es empfunden hat. Ich fand es super witzig. Also es war
für uns, grandios. Die neuen Spiele, ich kriege natürlich jetzt wieder keins hin.
Aber vielleicht muss man erstmal erklären für Leute, die den Podcast nicht kennen. Wir sind eine Film-Podcast oder eine Film-Rezensions-Quiz-Show. Normalerweise lesen wir Film-Rezensionen vor und die GästInnen müssen anhand der Rezensionen raten, um welchen Film es geht. Das ist unser Standardspiel. Jetzt haben wir eben für das Special mal ein paar neue Filmspiele uns überlegt und anderswo geklaut und es war so ein bisschen Spaß machen und mal neue Sachen ausprobieren. Also mir hat es großen Spaß gemacht, auch mal so aus dieser schon etablierten Komfortzone rauszugehen. Die beiden GästInnen, wir nehmen nicht vorweg, wer gewonnen hat, haben sich extrem gut geschlagen, glaube ich. Das war auf jeden Fall
total.
Sehr witzig, großes Hin und Her, hat Laune gemacht. Gibt es jetzt zu hören bei der Wendeltreppe ins Nichts, bevor dann bald auch die neue Staffel beginnt im Mai, glaube ich.
Mai, Anfang Mai habt ihr gesagt.
Anfang Mai, ja.
Ja. Nee, und also diese neuen Spiele, ich finde das sehr, sehr gut gelungen.
Vielen Dank.
Tolle Ideen.
Ein paar Überraschungshits dabei. Wir hätten nicht damit gerechnet, dass das Hallmark-Spiel so gut funktioniert. Aber das erwähnt irgendwie jeder, der dazu Kommentar gibt, so das war das Spiel. Einfach hätte ich auch nicht gedacht. Da geht es darum, dass Hallmark. Man den Titel von Liebesfilm von Hallmark errät, indem man nur eine Plotzusammenfassung bekommt.
Ah ja.
Also, was ist denn Hallmark? Muss ich das
Hallmark
ist
dieser.
Sehr lustig.
Ist dieser amerikanische Kanal, der so sehr viele einander sehr ähnliche Filme raushaut, die oft so sehr formelhaft sind, auch sehr viel Weihnachtsfilme und so weiter, ne? Und offenbar sind auch die Titel sehr formelhaft. Ja. Übrigens, hier schließt sich der Kreis. Die Person, die mir das Spiel erfunden und mir vorgestellt hat, Julia, ist die Hundebesitzerin, auf deren süßer Pudel gerade hier neben mir liegt. Da schließen sich alle Kreise.
Ja. Das ist also hervorragend. Ja, also Christoph, genau, also, du hattest es auch noch nicht gehört.
Nee, ich hab's auch noch nicht gehört, nee.
Gerne mal reinhören, wenn ihr den Bob unter Druck erleben wollt oder ein paar lustige Filmspiele.
Immer, immer.
Wenn ihr die anderen, also wenn ihr alle drei Sneakpotler unter Druck hören wollt, dann ist auch in der letzten Staffel einiges los.
Oh ja.
Da, oh, die Lissi war auch da.
Genau.
Sneakpot-Festspiele eigentlich.
Ja.
Ja, stimmt. Lissi ist ja auch Sneakpot.
Apropos, wir suchen weiter GästInnen. Vor allem mit der Betonung auf dem Innen. Wir haben,
glaube ich,
noch Männer. Wir haben noch Männer für drei Staffeln. Also
ihr sucht nicht GästInnen, ihr sucht GästInnen.
Nee, trotzdem, es dürfen sich alle gerne bewerben. Ich meine, wir haben ja auch, ihr habt ja auch ewig gewartet, bis ihr dann endlich alle drei in derselben Staffel vorkommen konntet. Wir haben, also genau, wenn ihr ein Typ seid, wir versuchen ein bisschen Geschlechterparität zu behalten, dann seid ihr vielleicht nicht sofort dran, sondern erst in ein, zwei Staffeln. Wenn ihr kein Typ seid, dann sind die Chancen gut, dass ihr bald dran seid bei der Wende.
Also ich möchte mich hiermit bewerben für in drei Jahren dann.
Rematch, das ist nochmal eine andere Frage. Aber,
ja, genau.
Mhm. Oh ja.
Macht auf jeden Fall immer Spaß. Ich freue mich schon darauf, dass die Staffel jetzt auch weitergeht. Ja, ist immer eine große Gaudi. Ich habe Bock.
Ja, aber ihr macht wieder quasi die normalen,
ja, jetzt geht's weiter mit normalen Folgen.
Spiele und nicht die, ja, die neuen Sachen.
Es geht immer los mit einem klassischen Wendeltreppenduell zwischen Christiane und mir, das dann eine Gästin moderieren wird. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Das ist immer schön.
Oh ja, das ist auch immer sehr, ja, gut. Wo ihr dann auch mal aufeinander trefft sozusagen.
Genau, dass ich glaube ich noch nie verloren habe, oder? Aber wir werden sehen. Irgendwann ist das erste Mal.
Ja.
Boah, diese Hallmark-Filme, ich google mich da gerade durch, das ist wirklich unerträglich.
Ja, und du kriegst halt nur die Zusammenfassung gesagt.
Nee, ich schaue mir nur die Titelbilder an. Und es sind halt lauter so Titelbilder wie so diesen Weihnachtsfilm, den du mal vorgeschlagen hast.
Ja, oh, yeah,
auch mal, genau, ist doch immer, dann hat ein, sie stehen vom Weihnachtsbaum, weißes heterosexuelles, reiches Paar.
Und immer so, grün und rot gekleidet.
Genau, einer trägt einen roten Pulli, einer einen grünen.
Unerträglich. Und lauter Bilder, wo ich mir denke, so, ja genau, solche Filme habe ich schon gesehen. Genau diesen, ach nee, sind andere Schauspieler. Egal.
Aber ich glaube auch,
das nächste Bild ist wieder genauso.
Auch da können Perlen dabei sein. Wir hatten einen Weihnachtsfilm in der Runde auch, von dem es nachher rausstellt, da ist schon irgendwie auch Produktionswert dahinter. Da spielt Carrie Fisher mit auch. Und irgendwie, also manche sind, glaube ich, doch irgendwie interessant. Da könnte was sein. Ich werde mich zurückhalten und keinen davon für hier vorschlagen. Aber
hat der Stefan ja auch schon gemacht.
Das war so schlimm.
Das war wirklich schlimm, ja. Das war, glaube ich, auch nicht einer der besten.
Nee. Ja, also die Wendeltreppe ins
Nichts
sei hiermit unbedingt empfohlen.
Ja, vielen Dank, dass ich hier nochmal die Werbung platzieren darf. Aber es ist auch ein Herzensprojekt, macht einfach Laune.
Das merkt man euch auch an.
Richtig toll.
Also ich finde, das
haben wir vermisst. Wir haben jetzt ein paar Monate nicht.
Ja. Merkt man sowohl.
In der ersten Stunde. Ich kann mich noch erinnern, wie du es damals angekündigt, oder was, Christiane? Einer von euch hat es angekündigt, was da kommt. Nee, ich glaube, Christianes Ankündigung habe ich zuerst gehört. Und dachte ich, oh ja, das ist eine geile Idee, freue ich mich drauf. Und dann kam es und seitdem bin ich dabei.
Sehr schön.
Hm.
So.
Was haben wir denn noch? Haben wir noch was?
Ja,
logisch.
Noch.
Was habt ihr denn diese Woche trainiert? Jan.
Ach Gott.
Hast du trainiert?
Ja, tatsächlich. Pass auf, nicht nur, um mich auf den Podcast vorzubereiten, sondern auch so, weil ich das einfach gerne mache. Und zwar ist ja eigentlich, ich gehe gerne schwimmen.
Das erzählst du jetzt aber alles nur, weil du weißt von letzter Woche, dass keine Startplätze mehr vorhanden sind. Sonst hätten wir mich da schon reingequatscht.
Das stimmt. Und jetzt ich wohne jetzt schon hier in Würzburg, auch in dieser Wohnung, seit über 5 Jahren. Und direkt hier, also wirklich 100 Meter weiter, gibt es ein Schwimmbad. Und es war aber immer geschlossen. Renovierungsarbeiten, dies, das, Pandemie, dies, das. Ich habe immer gewartet. Jetzt, seit Anfang des Jahres, hat es endlich auf. Und das war eine Revolution für mich. Ich gehe jetzt wirklich 2-3 Mal die Woche einfach schwimmen. So mal morgens entspannt, das macht total Spaß. Dann zieht man da seine paar Bahnen. Ist halt wirklich, also ist so, stellt euch das kleinste und kälteste Becken vor, das ihr je gesehen habt, ohne jedes Ambiente und irgendwas drumherum. Und mehr gibt's nicht. Aber man kann halt mal schnell schwimmen gehen. Auf dem Weg in die Innenstadt, weiß nicht, macht man das nochmal eine halbe Stunde. Das ist einfach geil, macht Spaß. Deswegen gehe ich jetzt wieder regelmäßig schwimmen. War diese Woche 2 Mal. Kann ich ja mal anfangen. Nachdem mein Rippenbruch auch verheilt ist, darf ich auch wieder ins Wasser.
Woher hast du einen Rippenbruch gehabt?
Ja, ich hatte ursprünglich eine Zwerchfellentzündung und habe mich dabei so verkrampft und mich immer nicht getraut zu husten, dass dann immer, wenn ich gehustet habe, besonders schmerzhaft war. Ich habe mir den Rippen, also eine angebrochene Rippe erhustet. Das passiert auch erst ab einem gewissen Alter.
Da frage ich mich, wie stark hustest du oder was für morsche Knochen hast du?
Ich war halt komplett verkrampft, weil es war alles so entzündet, tat alles weh. Ich habe mich nie getraut, auch nur richtig auszuatmen. Dann kam so der Huster, den ich halt so eine Stunde zurückgehalten habe. Dann ging es so halt dann wieder 10 Minuten nur husten und es tat unfassbar weh und ich habe mich dabei noch mehr verkrampft. Und das hat offenbar gereicht, um mir dann die Rippe rauszuhusten.
Wow,
wie krass. Bisschen blamabel alles. Aber es ist inzwischen alles wieder gut. Ja. Deswegen, ich fange langsam an, wieder schwimmen. Also Thema Training, wenn wir da sind, ist krass, wie sehr man so abbaut. Also ich habe hier neben
wem sagst du das?
Neben mir.
Das ist ja jede Woche Thema hier.
Stimmt. Die Verhausschweinung.
Ja, richtig. Grüße gehen raus, Hubert.
Genau, pass auf, neben mir liegen so ein paar 4-Kilo-Hanteln, so kleine. Und die habe ich eigentlich ursprünglich gehabt für so ein bisschen so Rückenübungen, so ein bisschen so, ne? Weiß nicht. Und inzwischen ist das Krafttraining. Also nachdem ich jetzt wirklich länger gar keinen Sport gemacht habe, ist das so, dass es richtig anstrengend so. Ich mache also richtig, ich fühle mich wie so ein Pumper, wenn ich die so hochhebe. 4 Kilo, ne? Und das ist also, das waren ein paar Monate, die man nichts gemacht hat. Ich war auch vorher nicht der krasse Sportler. Ich habe mal ein bisschen auf den Basketballkorb geworfen, gehe ab und zu schwimmen, das war's. Aber auf einmal hat man komplett abgebaut, weil man halt ein paar Wochen nur rumlag. Ne? Das ist schon krass.
Das geht mir mit meinen Beinen auch Wochen. So.
Lass es 20 Jahre sein. 10.
Na,
das sind schon 15 Jahre. Stefan, kannst du was zum Schwimmen beitragen?
Ja.
Ich weiß doch.
Ich bin,
Was für dich auch so ein Vergnügen wie für Jan?
Es war jedenfalls nicht so schlimm wie beim letzten Mal.
Du meinst, du hast nicht gekotzt diesmal?
Ja, genau. Nee, die Große war die Woche, haben die irgendwie länger Schwimmtraining gehabt. Und die Kleine war, weiß ich nicht, beim Turnen. Und so konnte ich dann auch mal ein paar Bahnen ziehen. Und ich bin, glaube ich, 800 Meter geschwommen oder so. Also 32 Bahnen sind das, ja.
Das ist ja mehr, als wir brauchen.
Ja. Habe ich mir auch gedacht, dann, aber nach 500, ich bin halt immer 100 geschwommen, dann habe ich Pause gemacht. Da habe ich mir gedacht, nee, du musst halt 500 irgendwann nochmal durchschwimmen können, aber ich wollte es dann auch nicht übertreiben und mich wieder in irgendwelche Pulsregionen transferieren, die dann mich den Heimweg unterbrechen lassen, so Scherze. Nee. Ja, nee, also ich war schwimmen. Ja, 800 Meter, also keine Ahnung, eine halbe Stunde oder so.
Ich das war schon ordentlich.
Ich war, aber also ich bin halt früher ernsthaft geschwommen, deswegen ist das für mich so, das müsste halt, es müsste mehr gehen.
Ja, und du hast ja auch eine Seehundfigur, also es sollte mehr gehen.
Ja, fast schon tropfenförmig. ich war laufen 4,5 Kilometer.
Wow.
5 und gestern war ich hier noch auf dem Indoor-Fahrrad. Da habe ich allerdings nach einer halben Stunde aufgehört, weil mir das Knie angefangen hat, weh zu tun. Was halt nicht so optimal ist. Aber Laufen, also das, was eigentlich für mein Gefühl das Knie mehr belasten müsste, das geht recht gut. Aber ich laufe halt wirklich sehr langsam im Moment, einfach um in diesem Grundlagenausdauerbereich zu bleiben.
Ja. Mann. Ja, ich habe ja vor, das ist ja mittlerweile auch schon wieder fast 2 Wochen her, bin ich mal Fahrrad gefahren.
Da haben wir, glaube ich, auch letzte Woche schon drüber gesprochen oder vorletzte Woche.
Aber kein E-Fahrrad. Das war ein großer Streitpunkt.
Das war ja mit dem Daniel. Nee, der Christoph hat ein Foto uns geschickt, wie er so komplett erschöpft irgendwo liegt. Komplett
zerstört. Da war ich halt nur 5 Kilometer gefahren.
Fehlen noch 15.
Ja, genau. So, das wird schlimm. Das wird wirklich schlimm.
Es gibt bei mir in der erweiterten Familie jemanden, den habe ich nur 2 Mal in meinem Leben gesehen. Und jedes Mal, also ein älterer Herr, jedes Mal hatte er ein anderes T-Shirt an, auf dem sich aber so über E-Fahrradfahrer lustig gemacht wurde. Wisst ihr, also das Genre schon. Er hat offenbar mehrere Kleidungsstücke, wo so draufsteht, ja, hier, ich schaff's auch ohne Motor über den Berg. Oder
ja,
so.
Macht weiß das nicht, auch wirklich?
Ich glaube, der ist extrem krasser Verfechter, der macht große Fahrradtouren, aber ich finde trotzdem das Genre irgendwie geil, sich so sehr über, also als wäre es auch ein Vergleich, ne, so sich so sehr über E-Fahrradfahrer lustig zu machen. Ich musste bei der Folge letzte Woche kurz dran denken, als das Thema war.
Ja, das ist wie die Leute, die hinten Aufkleber auf dem Auto haben, dass sie stolz darauf sind, Diesel zu fahren und so. Sehr schräg. Naja.
Also du bist Fahrrad gefahren?
Ja, nee, aber mehr ist dazu nicht zu sagen, weil es war nicht rühmlich.
Ja, und das ist zwei Wochen her, oder? Ja, oder bist du seitdem nochmal gefahren?
Nee, ich war ja seitdem nicht im Sneakpot, deswegen gilt das noch.
Moment, wenn ich jetzt alles shoppen darf, wann war ich zuletzt im
Sneakpot? Kilometerweise schwimmen.
Und seitdem bin ich immer nur Kurzstrecke gerannt, weil nämlich meine Tochter jetzt Skateboard fahren lernt, mit Esprit, war auch heute wieder, und zwar also fast täglich, muss man wirklich sagen, und war heute auch wieder sehr schön auf dem Skaterplatz, weil das einfach schön ist, weil Skater einfach sehr angenehme Leute sind und sehr wie soll man sagen, hilfsbereit, nee, ist nicht ganz das richtige Wort, aber so sehr mitfiebern, ne? Wenn sie merken, voll. Okay, da ist jemand, der will wirklich, weil auf Skateranlagen ist ja häufig so, da sind dann so Kinder, die mit Rollern rumfahren oder mit Rollerblades und sowas, die dann eher immer ein bisschen stören. Aber wenn dann eben ein Kind oder damals wie ich, als ich Mitte 20 war, ein eigentlich zu alter, aber Anfänger, versucht wirklich Skateboard zu fahren, dann sind Skater immer total hilfsbereit und total nett und einfach sehr, sehr gute Vibes, eben nicht wie beim Surfen, sondern eben, ja, so, ja, wirklich nett. Und so war das heute auch wieder. So waren so zwei Alte, die dann, wie sich rausgestellt hat, weil die haben auch Musik aus so einer Beatbox gespielt, und das war dann so aus meiner Jugend. Da habe ich dann so, oh cool, das ist ja aus meiner Jugend, also Green Day und so, ja. Und dann haben sie gesagt, ja, auch aus unserer, wir sind ja wahrscheinlich ein Jahrgang. Und ich gesagt, na, ich glaube, ihr seid ein bisschen jünger als ich. So, nee, das kann nicht sein. Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin 47. Ja, wir sind 43. Okay,
gilt.
Und die waren halt mit dem Snakeboard unterwegs. Ja, also ich habe seit 30 Geil. Jahren kein Snakeboard gesehen, dass es überhaupt noch gibt. Irre. Die haben aber sofort die Rose angesprochen. Hier übrigens, wir haben einmal im Monat haben wir hier für Kinder, die sich interessieren, so Tag der offenen Tür, so im Endeffekt so, ja, also so zum Kennenlernen.
Voll geil.
Das wäre doch was für dich, du bist ja schon richtig gut. Und sie ist tatsächlich schon richtig gut, muss ich echt sagen. Also sie fährt halt mittlerweile Rampen runter und auf der anderen Seite eine Rampe hoch und wieder runter, ja. Also ohne, dass ich es festhalte. Also ist wirklich richtig gut. Also vor allem ein Kind, was halt nicht Fahrrad fahren kann, weil sie das mit dem Gleichgewicht nicht hinkriegt, weil sie ja so eine spastische Lähmung hat, gell? Also muss ich sagen,
aber dass
sie
dann geht? Eben
das Skaten geht, das finde ich echt
ziemlich cool.
Das ist echt gut.
Ja.
Und ich glaube, also, du hast völlig recht.
Ja. Mit was?
Dass die Szene auch irgendwie cool ist und auch so offen. Ich muss dran denken, wie mein ehemaliger Mitpodcaster von Archivtönen, der Kamil, hat irgendwann den Hashtag SkatenÜ30 etabliert, hat so auch einfach du meintest, du warst schon mit Mitte 20 zu spät dran, hat er irgendwann einfach angefangen, weil er es irgendwie cool fand, hat sich da so hingegeben, wurde total warm von den Leuten aufgenommen, alle haben ihm geholfen, das war, glaube ich, sehr
irgendwelche sehr angenehm 16-Jährigen, total, ja. Die dann mit dir mitfeiern, wenn du zum ersten Mal in so eine Rampe droppst und sowas, ja, das ist
ich glaube, gerade für Kinder ist das auch richtig cool, also, warum nicht?
Nee, und sie ist richtig gut dabei, und genau, warum ich es erzähle, ist, ich renne halt schon mit, um sie aufzufangen, wenn sie halt runterfällt. Gell? Also alles, was sie mit dem Skateboard zurücklegt, lege ich halt rennend zurück. Deswegen, gewisser Trainingseffekt ist schon da.
Ja, eindeutig.
Das ist lustig, dass
Hat der eine Skater heute auch gemeint, ja, da wird man schon auch ganz schön warm, wenn man da immer mitrennt. Gell? Ist auch Sport. Ich gesagt, ja, ist Sport. Stimmt.
Das war bei uns... Wir haben ja bei uns in der Nähe so eine BMX-Bahn, und als wir da anfangs immer hin sind, war es auch oft so, dass ich dann halt mit denen die halbe Runde mitgelaufen bin und sonst irgendwas. Und jetzt fahren die da beide die Runden eigentlich ganz locker so. Und jetzt war ich, auch vor zwei Tagen war ich da, die eine geht über den größeren Sprung drüber, und leider hat sie oben auf dem Hügel komplett zerlegt, hingegangen, geholfen. Und in dem Moment schreit's von der ganz anderen Ecke vom Kurs, weil die andere sich auch gelegt hat. Muss ich auch über diesen Kurs rennen wie ein Irrer, um dann meine Kinder wieder einzusammeln und zu verarzten. Und ja, also war im Endeffekt nicht schlimm. Hat trotzdem ein bisschen geblutet und so. Und dann sind wir wieder langsam nach Hause getrottet. Okay. Aber sie wollen trotzdem wieder hin. Und die Große, also... Die fährt auch schon mittlerweile mit einem Tempo über diese Hügelsprünge. dass ich auch mal das Vorderrad vom Boden lösen kann und so. Also ohne, dass sie das eben bewusst jetzt hochreißt oder so. Mhm. Das war schon ganz cool. Aber für mich dann doch anstrengend und erschreckend. Erst die eine schreit, dann die andere. Ja. So, die kommt aber schnell. Cool. Form. Auf dem Hügel komplett ja, zerschellt.
Die Rosa hat heute auch einmal, sie will dann immer die Treppe runterfahren. Ja, das ist so eine
Was?
Ja, ja, das war krass.
Mit dem Skateboard.
Und, ja, mit dem Skateboard. Treppe, so kann vier man Stufen. Machen. Und kann man machen, ja. Habe ich nie gekonnt, aber ja, macht sie. Und da hat sie dann, aber beim Eimer hat sie sich gelegt und da habe ich sie dann schon noch so gepackt. Und da hat sie aber so ein bisschen, ja, Spagat nicht gemacht, aber so ein bisschen gezerrt, gell? Also, und dann hat sie heute, als wir nach Hause kamen, wollte sie quasi sofort gesagt, ah, sie wird jetzt gern die Orthesen anziehen, weil sie trägt ja nachts Orthesen, damit die, weil sie kann ja, sie hat ja so einen Spitzfuß, gell? Also so, sie steht praktisch von alleine, würde sie auf den Zehenspitzen laufen. Und deswegen wird ihr Fuß jede Nacht praktisch so in 90 Grad Winkel gezwungen, damit sie eben, ja, damit sie die Ferse runterbringt. Und wir waren kaum zu Hause, als sie sagt, ja, sie will jetzt gerne die Orthesen anziehen, weil sie hat so ein bisschen, sie merkt, dass sie Spannung im Bein hat und so. Habe ich gesagt, Rosa, du hast einfach dich überzerrt, also du hast dich gezerrt, ja, das ist, sie hat so das Gefühl so, ja, die Orthese, die regelt alles, ja, so wenn sie irgendein Problem im Bein hat, zieht sie Orthese an, dann ist alles wieder gut. So, nee, Rosa, du hast bist einfach beim Skaten ein bisschen hingefallen und hast dich gezerrt, das ist, das gehört dazu, ja. Also, ja. Ja, ist echt süß. Ich hab euch ein Video geschickt in der Dings.
Ja, ja, sieht super aber, aus. Sehr cool.
Gehört dazu, ist so ein bisschen das Thema, ne?
Ja, genau, gehört dazu. Ja, ich meine, das gehört auch dazu, das musst du ja auch erst lernen, dass wenn man fällt, dass man dann nicht nach Hause geht und weint, sondern dass man dann möglichst gleich wieder draufstellt, nicht wieder, habe ich ja heute auch wieder bei den Typen, der eine hat sich ganz fies auf den Steiß gelegt, der ist so gegrindet mit dem Snakeboard und hat sich dann hingelegt und ist mit dem Steiß halt voll auf die Kante
Und ist das Ding geblieben. Das Ding beim Skaten, man legt sich halt oft aufs Maul. So, weißt du, diese
kommt schon vor.
Das eine Mal, dass man schafft, dem gehen halt hunderte Male voraus, die man
genau,
nicht schafft.
Ja, ja, genau. Und das ist der Punkt mit dem Alter. Ja. Das habe ich gemerkt, wo ich dann Mitte, Ende 20 war. Da baut man halt durch so sich hinlegen viel mehr Ängste auf, als das ein 16-Jähriger machen würde. Ja? Also es ist schon sinnvoll, früh anzufangen.
Ich habe mich ja auch so mit 15, 16 mal so ein Jahr lang für einen Skater gehalten, hatte auch so ein Skateboard, hab mir die Haare grün gefärbt und zu Punk gehört.
Natürlich.
Und die Karriere ist auch nie weit gediehen, sag ich mal.
Ja. Kann ich mir sehr gut vorstellen bei dir.
Auf jeden Fall, das war die Zeit.
Jetzt sind es andere Zeiten. Jetzt kommen nämlich die Zeiten, wo wir Dad-Jokes erzählen.
Oh also, Gott.
Wer Bob normalerweise Dad-Jokes erzählt?
Ja, warum der Jan jetzt Dad-Jokes erzählen soll, ist mir nicht ganz klar, aber...
Er hat Bob. Ich habe auf jeden Fall ganz viele dabei.
Ich dachte, wir dürften halt die Kapitelmarke nicht verstreichen lassen, weil Bob...
Nein, auf keinen Fall.
Wisst ihr zum Beispiel, aus welchem Land die meisten Geheimagenten kommen?
Oh, scheiße. Nein.
Aus Argentinien.
Hä? Argentinien, oh scheiße.
Entschuldigung. Ich muss irgendwie improvisieren.
Nee, super.
Okay. So, seid ihr eigentlich per Anhalter heute hergekommen? Ihr seht so mitgenommen aus.
Ich bin mitgenommen, weil ich hier eine Drittelflasche Buffalo Trace getrunken habe.
Ich fürchte, der Weißwein setzt mir auch zu, aber ich wollte es halt nicht verstreichen lassen.
Ja, was ich meine. Der Rye hier ist auch leer.
Sehr gut.
Meine dreijährige, dreieinhalb, bald vierjährige kam neulich an und hat gemeint, Papa, weißt du, warum der Frühling die gefährlichste Jahreszeit ist?
Wie, weil die Bäume ausschlagen?
Genau. Und da hat sie sich kaputt. Aber das, weißt du, Christoph, du kennst es ja, oder?
Ja, klar.
Jan, du auch. Die sind halt drei. Und dann so, okay. Also, das zu verstehen
manchmal,
und dann auch so.
Manchmal wird auch der Witz nicht verstanden. Ich erinnere mich daran, wie ich mal auf einer Silvesterfeier, wo meine alleinerziehende Mutter mich so dabei hatte, irgendwie notgedrungen, da habe ich mal als kleines Kind einen im Nachhinein sehr inappropriate sexuellen Witz erzählt, den ich halt so mal im Fernsehen aufgeschnappt hatte und dachte, ich verstehe ihn. Ich weiß bis heute noch, irgendwann so die gesamte Feiergemeinschaft mich so angeschaut hat.
So was habe ich auch mal erlebt. Da war ich hier auf einer Geburtstagsfeier von meinem Schwiegervater. Ich glaube, da war er noch nicht mal mein Schwiegervater. Und die hatten immer eingeschworene Freundesgruppe, so von was halt in der Regel oder hauptsächlich so auch so stellvertretende Bürgermeister der Nachbarorte waren. Und die hatten halt einen dabei, der war zum ersten Mal auf dieser Geburtstagsfeier dabei und der war halt viel jünger. Das war irgendwie so ein so ein Neureicher im NFS, der hat hier irgendwie, keine Ahnung, irgendein Unternehmen hier, ja. Mhm. Aber der war viel jünger als die anderen. Also immer noch älter als ich, aber viel jünger. Der war vielleicht 50 oder so. Und dann war halt diese Feier und so, war ganz lustig und so, und die haben Alkohol getrunken und so. Und irgendwann kommt so dieses Gespräch, war so ein bisschen, ich will nicht sagen, es war am Erliegen, aber es war so, es war gerade nichts los im Gespräch, so am Tisch. Mhm. Und da sagt dieser Typ, der zum ersten Mal bei dieser Gruppe dabei ist, von Leuten, die viel älter sind als er, wo er, glaube ich, auch nicht so gar nicht richtig einschätzen kann, wie die so drauf sind, aber der sagt halt einfach so, ach, wisst ihr was, ich erzähle mal einen dreckigen Witz. Und dann hat er wirklich einen dreckigen Witz erzählt, der wirklich ein dreckiger Witz war. Und alles so leicht so verstört.
Lock auf.
So, sollen wir jetzt lachen? Und so, es wurde dann so ein bisschen höflichkeitshalber gemacht, aber es waren alle was bringt der hier? So, why?
Ich habe halt irgendwo auch ein Herz für Leute, die gar nicht wissen, wann etwas irgendwie angemessen ist und wann nicht. Ja, ne? Genau. Also das muss man auch.
So, der konnte das überhaupt nicht einschätzen, ob das uns war auch nicht angemessen, ja. Aber es hat er einfach gebracht. Also, ich erzähle mal einen dreckigen Witz mit Ansage. Fand ich herrlich.
Ja. Ich wollte ja jetzt noch den Witz hören, den der Jan als Jugendlicher oder Kind erzählt hat.
Den kriege ich nicht mal ganz auf die Reihe, aber irgendwas wurde eingeführt und es war so, also es war so mehrdeutig halt, aber ich krieg's, also ja, da war was los.
Ja, unser Sohn, der ist jetzt vierte Klasse, Ende vierte Klasse, mhm. Da geht's jetzt auch langsam um Aufklärung und so.
Na klar.
Meine Frau hat jetzt neulich gesagt, ob wir jetzt langsam mal anfangen sollen, ihn aufzuklären und so, weil wir jetzt mehrfach gemerkt haben, dass er also offensichtlich keinen Dunst hat. Also wir haben noch nicht mit ihm groß darüber gesprochen, über sexuelle Aufklärung, aber er bringt jetzt auch manchmal so Dinge, also er liest zum Beispiel immer in diesen Katapult Veröffentlichungen, die hier bei uns immer reinschneien. Und da sind ja auch Dinge drin, die so mehrdeutig sind, die er dann ja, nicht ja. versteht. Merklich. Und auch nicht so ganz wissen, so wie wir darauf reagieren sollen. Aber ich befürchte, wir werden jetzt ja doch bald mal mit ihm drüber reden müssen. Also.
Ja, was heißt befürchte? Also ist ja auch eine Chance, so was das irgendwie.
Ja, natürlich. Klar, meine Frau ist eine Pädagogin auch. Also das, klar, das sollten wir auch hinkriegen. Also, aber
wenn das jemand, dann ihr auf jeden Fall.
Sollte möglich sein. Ja. Aber es ist schon ein komisches Gefühl. Also auch für
auf jeden
mich
Fall.
Ist so, weil man nimmt dem Kind ja irgendwie so eine gewisse Art von Unbeschwertheit auch, gell? Also oder von.
Ja, aber auch nur, wenn man Sexualität als was nicht Normales, sondern irgendwie Beschwerung auch begreift. Ich weiß, das ist schwer. Wir leben in einer Kultur, da ist das so. Und ich stelle es mir auch irgendwie kinderlos, der ich bin, so einfach vor. Ich glaube, auch einen Umgang zu schaffen, in dem Sexualität was völlig Normales ist, was halt existiert, ist, glaube ich, auch sinnvoll.
Ja, aber
wird sicherlich schwer, klar.
Aber wenn man sich überlegt, dass halt Verhaltensweisen von ihm jetzt noch vollkommen unsexualisiert sind.
Das stimmt.
Und sobald man diesen Kontext herstellt, in seinem Kopf dann halt diese Verknüpfung bestehen könnte, gell? Also, das ist halt schon, ja, es ist strange. Also, wenn ich jetzt überlege, wie er mit uns umgeht oder wie er mit seiner Schwester umgeht und so, das ist halt noch völlig unsexuell. Und wenn dieses Thema aufgebracht ist, dann besteht da halt eventuell so eine Verknüpfung dann, gell?
Dann sind gewisse Sachen auf einmal awkward oder nicht mehr okay, ne?
So. Ja, genau, genau. Ja. Das ist komisch. Mhm. Deswegen ist es schon auch irgendwas Großes für Eltern dann.
Auf jeden Fall, gehört auch dazu, klar.
Ist schon, wo man sich auch überlegt, ist jetzt der richtige Zeitpunkt oder warten wir noch bis in die fünfte Klasse oder, ja, es ist komisch.
Ich wollte gerade erzählen, dass ich auf einer sehr spannenden Ausstellung war in Frankfurt kürzlich. Im Museum für Kommunikation gibt es die Sex-Ausstellung, wo es, glaube ich, vor allem darum geht, wie über Sex gesprochen wird und gesprochen wurde, historisch gesehen und heute, fand ich, also, ja, vieles war jetzt eher so basic, wenn man sich schon mit diesen Themen befasst hat, aber auch spannende Sachen dabei, gerade so die ältere Aufklärungsliteratur so zu vergleichen, wie hat sich das irgendwie in der Bundesrepublik entwickelt oder wie anders war es auch in der DDR zum Beispiel, ne? Das so, wann wurde aufgeklärt, wie, mit welchen Materialien, welche Themen wurden irgendwie angesprochen? Total spannend. Das fand ich an der Ausstellung mit das Bemerkenswerteste, wo ich irgendwie am meisten von mitgenommen habe. Also
wurde
läuft auf jeden Fall noch.
DDR früher aufgeklärt oder?
Ich habe das Gefühl, also früher ja, ich habe das Gefühl, wesentlich wesentlich freier irgendwo. Das ist ganz spannend, ne? Also es ist, die Materialien unterscheiden sich erheblich. Also kann sich da irgendwie cool angucken. Okay. Es ist auch gar nicht so, als sei es irgendwie in den 60ern alles verklemmter gewesen als heute oder so. Es ist immer auch so ein bisschen auf und ab, mal so. Also fand ich wirklich spannend. Das war so mit für mich das Interessanteste, die Entwicklung von so Aufklärungsliteratur, auch so alte Filme oder alte Cartoons, so wie es halt bei der Sendung mit der Maus mal gemacht wurde oder so, ne? Irgendwie total bemerkenswert.
Ja, meine Frau hat da auch so ein Buch jetzt vorgekramt, hat gesagt, hier, sollen wir ihm das mal geben? Habe ich gesagt, nee, das möchte ich erstmal lesen. Und jetzt habe ich das gelesen, oder ich noch nicht ganz, aber fast. Und das ist halt schon sehr so im, ich habe dann zu ihr auch gesagt, so, ah, das ist schon so ein bisschen im Geist der 70er und spät 60er und so. Und hat sie gemeint, ja, das ist aus meiner Kindheit, also halt aus den 80ern, gell? aber das finden wir ja gut, oder? Okay. Ja, da wurden halt Dinge schon noch anders pädagogisiert, als das heute wird, gell? Also da ist, ja, 68er haben schon was gebracht in der Hinsicht, gell? Haben nicht nur Gutes gebracht, aber schon auch sexuelle Tabus.
Total, ja.
Gerade so, was halt Pädagogik angeht, schon aufgebrochen, klar. Und zum Teil da auch Gutes gebracht.
Jetzt rennt der Hund hier wieder rum, ist auf einmal wieder hellwach.
Musst du heute Abend nochmal raus?
Nee, nochmal, also ganz ehrlich. Also um 10 ist ihre letzte Runde, ganz regulär. Mal gucken.
Du verdirbst die Preise, gell, wenn du jetzt um 1 halt mal raus. Nee, tut mir leid, also die ist immer um 1 Uhr nachts nochmal raus. Bist du verrückt?
Da hat die sich jetzt dran gewöhnt.
Ja, dann darfst du nie wieder haben. Das da wäre ich vorsichtig.
Das da wäre ich auch vorsichtig. Ist schon die größte Freude.
Ja. So.
So.
Eine abschließende Kapitelmarke haben wir noch, und zwar.
Jetzt ist sie hier am LAN-Kabel. Das ist nicht gut. Hör mal.
Oh, es ist schon einmal kaputt gegangen.
Nicht nochmal heute Abend.
Bitte nicht.
Ja, wie die Katzen vom Stefan. Auch am liebsten am LAN-Kabel nagen.
Ja, die fressen dauernd diese Kabel an. Das ist echt ein bisschen nervig.
Ich sag's nur immer wieder. Die Hühner würden das nicht tun.
Ja. Ja.
Einfach die besten Haustiere. Vor allem, weil sie draußen sind.
Aber die sind auch nicht so kuschelig.
Die sind sehr kuschelig.
Ja.
Aber halt nicht abends. Abends sitzen sie in der Stange und wollen nicht mehr gekuschelt werden.
Okay. Ja.
Die sind wirklich kuschelig. Das schon.
Und also halt unsere Katzen auch.
Tagsüber. Ja, die sind super kuschelig, eure Katzen. Das muss man schon sagen.
Ja.
Die sind echt super süß. Was ist das für eine Rasse?
Birma. Heilige Birma.
Heilige Birma. Das klingt wie
eine Birma. Heilige Birma.
Heilige Bimbam, ja.
Heilige Bimbam. Ja. Weiß und blaue Augen, wobei die jetzt nachdunkeln. Und sie sind schon ein bisschen größer geworden als zu der Zeit, dass wir sie bekommen haben. Aber ja gut, die müssen auch noch ein bisschen wachsen. So zwischen 4 und 5 Kilo erreichen sie dann am Schluss.
Das ist wirklich wie unsere Hühner. Ist ja lustig.
Ja.
Genau wie die Hühner.
Genau wie die Hühner.
Zwischen 4 und 5 Kilo.
Ja. Auch die Großen?
Ja. Nee. Doch gerade die Großen.
Die Kleinen.
Die Kleinen nicht, die wiegen Pfund.
Ja, genau. Hätte ich auch gesagt. 500 Gramm.
Ja. Ja. Die Großen 4,5 Kilo.
Ja. Naja, so.
Wer schlägt uns denn einen Film vor?
In der nächsten Woche haben wir schon wieder einen Gast.
Oh, und das wer kommt denn?
Das Praktische ist.
Wer bringt diesmal was aus seinem Studienfach mit?
Oh Gott, schon wieder linguistische Plauderei.
Wir wissen ja vielleicht.
Welchen Linguisten haben wir denn nächste Woche eingeladen?
Ich bin ja gar kein Linguist mehr. Also wir müssen schon neuen suchen.
So. Das heißt, du bist keiner mehr. Du bist doch, klar bist du einer, du bist nur nicht
der Ausbildung nach, ich weiß. Ja,
kommst du nächste Woche trotzdem nochmal ins Sneakpot?
Ich wurde jetzt auch etwas überrumpelt von der Frage, aber ich wäre nochmal dabei. Also es ist
nicht so, dass wir das jetzt gerade, sondern es war schon, ist schon.
Wir haben überlegt, ob wir das so machen.
Okay. Trotzdem ja, so, ja, du müsstest dir während der Sendung noch einen Film aussuchen. Also das ist schon.
So wie der Bob das immer macht.
Es gibt hier, genau, es gibt in dem Umfeld hier mehrere, die das genauso machen.
Also ja, ich käme noch mal wieder, ich berechte auch wo, noch
wohin,
mal.
Warte, wohin gehen wir denn?
Das ist die Frage, passt auf. Ich hab jetzt schnell hier im Hintergrund zwei Sachen rausgefunden, die euren Regeln entsprechen. Zwei Sachen, auf die ich aus unterschiedlichen Gründen sehr heiß bin. Hättet ihr lieber eine Horrorkomödie oder lieber ein historisches Drama? Oder beides. Also eigentlich wollte ich ja wie Daniel
wir machen eh beides.
Hinterlassen und dann gehen. Nein, okay.
Nee, wir machen eh beides.
Du kannst natürlich auch einen mitbringen nächste Woche und dann einen hinterlassen. Und
einen hinterlassen. Also ich kann nächste Woche noch einen hinterlassen.
Wir machen Doppelfeature morgen, nächste Woche,
schon,
oder?
Wir haben jetzt schon Doppelfeature gemacht. Guck dir an, was passiert ist.
Ja, war doch super.
Der Silvaner ist fast leer.
Oh Gott. Wir machen wieder Doppelfeature.
Wenn wir Dienstag aufnehmen, da haben wir irgendwie nur 3 Tage dazwischen. Da schaffen wir das kaum, 2 Filme zu gucken.
Wir machen mal einen.
Mal 3 Filme schon. Also.
Wir machen einen und dann hinterlasse ich euch noch einen. Wie wär's? Das hat ja Daniel wieder eingeführt.
Also, was schauen wir?
Wir gehen zu Amazon und schauen Nickel Boys.
Was, hab ich nie gehört.
Der ist schon mehrfach in meinem Umfeld irgendwie aufgeschlagen, wurde auch mir schon oft empfohlen. Und ich habe ihn auch schon einmal angefangen und bin dann eingeschlafen, aber ich dachte, jetzt ist der Moment.
Ich glaube, es sind die Kinder von Nickelback.
Ja, ich sehe hier nur 5 Sterne, wenn ich hier in meine Letterboxd gehe. Alles
7,0 auf der IMDb.
Ramel Ross kenne ich gar nicht. Vorher nichts Bekanntes gemacht. Ich bin gespannt.
Oscars. Also nominiert.
Muss was sein.
Und das ist die Horror-Komödie oder das andere?
Das ist Social Drama.
Na, ich bin gespannt. IMDb 7,0, das ist ja schon.
Ich erwarte das Höchste. Also ich glaube, der Film müsste mir gefallen und ich wollte auch mal wieder einen Film bringen, der es so erscheinen lässt, als würde ich nicht Filme hassen. Deswegen habe ich große Lust auf Nickel Boys.
Jetzt bin ich ja schon gespannt, was das andere gewesen wäre, aber das werden wir erst nächste Woche erfahren.
Das
leider.
Hinterlasse ich euch nächste Woche. Ja.
Okay. Nickel Boys. Na Nickel gut, Boys. Dann Amazon werden wir uns wieder Amazon-Werbung anschauen müssen, aber das leider. Ist dann so. Ja. Nee, mir geht es häufig ich schaue ja häufig auf dem Klo Filme und das ist echt blöd, weil da ist es dann so, du fängst die Werbung an, sitzt auf dem Klo, dann schaust du 2 Minuten Werbung, dann bist du fertig, die Werbung ist noch nicht zu Ende, dann denkst du dir, bleib ich jetzt echt sitzen und schau Werbung? Nee, scheiß drauf, ich hör auf. Ich bin jetzt fertig, ich habe jetzt keine Lust mehr
auf den Film.
Und ja, genau. Und dann fängst du es später wieder an und dann musst du ja die Werbung neu schauen. Dann schaust du wieder 2,5 Minuten Werbung. Leute. Ätzend ist das.
Ich finde eh skandalös, dass wir bei all den Bezahldiensten, die wir schon bezahlen, jetzt noch Werbung sehen müssen. Das macht mich echt fertig.
Ich finde es auch skandalös. Da würde der Bob jetzt sagen, ja, dann zahl halt 5 Euro mehr, dann musst du keine Werbung schauen. Aber ich fühle mich von Amazon eh so abgerippt.
Das stimmt. Auch noch dazu ist halt eine Firma, die man jetzt inzwischen auch wirklich aus moralischen Gründen eigentlich gar nicht unterstützen kann.
Eigentlich schon,
Das kommt dazu.
Super unangenehm.
Wir gehen zu Amazon. Nickel Boys.
Okay, jetzt sind wir in der schwierigen Situation. Sitzen hier 3, die können weiter reden, aber sie können nicht dieses Thema beenden.
Abmoderation ohne Bob ist immer schwierig.
Ja.
Soll ich die Karten reinholen, dass die vielleicht einfach auf das Kabel drücken?
Einfach auf den Ausknopf drücken.
Wer weiß, ob's, ja doch, hat man wahrscheinlich gemerkt, weil wir, ich fürchte auch zwischendrin bei Civil War ein bisschen gesprungen sind. Aber gut, so war's.
Du wirst es irgendwie nett zusammengeschnitten haben. Ich bin mir sicher, immer auch mal wieder ein Futur 2 zu verwenden, wo schon sonst nicht sprachwürdig ist.
Gut, dass du das auch dazu sagst, damit das auch jeder merken kann. Das war Futur 2.
Apropos das war, ich greife nach jedem Strohhalm inzwischen. Es war mir immer wieder eine Freude mit euch.
Ja, es war eine Freude, dass du da warst.
Vielen Dank, dass du gekommen bist, genau. Der relativ spontanen Einladung gefolgt bist.
Immer gerne. Ich freue mich immer da dabei. Und wenn jetzt nicht gerade der Hund hier auf meine Tastatur springt.
Nicht die Aufnahme kaputt machen, nicht. Sonst fängt der Sneakpot diese Woche einfach mittendrin an. Genau, ja, vielen Dank. Jan, vielen Dank, Christoph. Wer Kommentare hinterlassen möchte auf sneakpod.de. Und wir hören uns nächste Woche, wo wir Nickel Boys besprechen. Nickel Boys. Und bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
Macht's gut.
Ich habe, glaube ich, gerade einen wunderbaren Film gefunden, den ich als nächstes vorschlagen werde.
Leider bin ja ich dran.
2 Stunden 40, das ist fantastisch. Aber IMDb 7,7, also das klingt gut. Mal gucken, ob ich den vorschlage. Das werden wir dann in 3 Wochen sehen. Oder 4 Wochen. Genau, 4 Wochen, glaube ich. Ja, tschüss dann.